Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Tommy macht heute nicht mit dem Marcel Podcast und wir machen auch keinen Detailing Podcast. Ja, es sind zwei verrückte Dinge auf einmal, ich weiß und ich hoffe, wir irritieren euch nicht zu sehr, aber Marcel hat Urlaub und bevor wir hier eine Urlaubspause reinkloppen, gehen wir lieber auf eure Wünsche ein und machen einen eurer Wunsch-Podcasts. Wir hatten ja vor einigen Wochen da so eine kleine Umfrage gemacht, dazu aber auch gleich noch ein bisschen mehr. Dementsprechend gibt es heute ein komplettes Off-Topic-Ding und wir werden sogar einen Zweiteiler draus machen, weil Marcel noch eine Woche im Urlaub ist. Ja, wohlverdient für alle, die das in Zweifel ziehen würden. Ich kriege ja immer so ganz komische Nachrichten davon, wir hatten den genehmigt. Wir haben den genehmigt und der liebe Marcel, der hat vollkommen zu Recht seinen Urlaub und dementsprechend darf er mal zwei Wochen Podcast-Pause machen. Und wir haben uns gedacht, komm, eigentlich lass mal eine Woche ausfallen. Jetzt haben wir aber heute gemerkt, hey, das ist so viel, was wir zu erzählen haben. Wir machen nämlich einen Reise-Podcast, war ja von euch mitunter gewünscht und babbeln über unseren vergangenen Kanada-Trip und haben das einmal so ein bisschen recherchiert oder aufgearbeitet für euch und einfach mal so die ein paar Facetten einfach dargelegt, was wir so gemacht haben. Ihr dürftet uns auch ein paar Fragen stellen, die kommen auch mit im Podcast vor. Also wir haben ein buntes Allerlei zwischen Reiseplanung und Anekdoten und. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen Fernweh ab und zu hat, der wird sich da wohlfühlen. Ansonsten hoffe ich, dass es für die eine oder andere Person trotzdem eine gute Unterhaltung ist. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, ich bin wegen Detailing hier, ne, I'm here for the meat und so, ne, dann ja, dann tut's uns leid, dann müsst ihr nochmal zwei Wochen Geduld haben, dann ist aber auch wieder Autopflege am Start für euch. Genau, also wisst ihr Bescheid? Ich würde sagen, ich verliere keine langen Worte. Nach dem Intro geht die Reise los und die liebe Yvonne ist am Start und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Und da sind wir wieder in unserer neuen Detailing-Gebubble-Podcast-Episode, die ich heute zusammen mit dem, nicht mit dem Marcel, sondern mit der lieben Yvonne machen werde. Hallo Yvonne.
Hallo, mit dem Lückenfüller mal wieder.
Nein, das wäre der Sache nicht gerecht.
Der Urlaubsvertretung.
Genau, das klingt viel schöner.
Das klingt kommt viel, das Gleiche bei raus, aber ja.
Ja, das kann man jetzt so nicht sagen, aber.
Hallo zusammen.
Nein. Genau, schön, dass du mal wieder mit mir zusammen Podcast machst oder dass wir zusammen Podcast machen dürfen. Es ist heute ein Off-Topic-Podcast.
Und so ein schöner Podcast.
Das wird sich zeigen, ob die Leute alle sich an den Kopf greifen und sagen, so, warte mal, wo ist das Detailing in eurem Gebabbel nochmal genau
gewesen? Nein, ich meinte jetzt für uns ein schöner Podcast.
Ach so, für uns, ja, okay, klar. Das natürlich auch. Also um das gleich aufzuklären, wir haben ja vor einigen Wochen oder Monaten vielleicht sogar mal so eine Wunschkonzert-Beitragsserie gemacht bei Insta, wo ihr selbstständig Vorschläge reinschreiben durftet und die haben wir dann zur Abstimmung wiederum eingestellt und wir haben uns jetzt einfach mal die gegriffen, wo zumindest ein Großteil der Leute gesagt hat, ja bitte machen. In dem Fall ist es ein Urlaubspodcast, also ein komplettes Off-Topic-Ding. Vielleicht kommt ganz kurz die Autopflege vor, aber wahrscheinlich mit einer Geschichte, die eh schon jeder kennt.
Ja, so 5% vielleicht.
Und das schon sehr hochgegriffen, muss ich fast sagen. Aber je nachdem, wie ich es ausfülle natürlich, wie so oft. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein absolutes Off-Topic-Ding. Und wir waren ja im Frühjahr in Kanada gewesen, im Urlaub. Und quasi genauso spontan, wie dieser Podcast stattfindet, war auch dieser Urlaub.
Ja, quasi.
Und wir haben so ein paar Bilder mal gepostet irgendwie und ja, am Ende haben wir gesagt, komm, was soll's, eigentlich ist das gar nicht jetzt unsere Art, wir wollen uns jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, hey, guck mal, wie geil wir Urlaub machen oder so, das kann ja erstmal jeder selbst entscheiden, manche sagen, vielleicht seid ihr noch ganz dicht, aber am Ende des Tages haben wir gesagt, komm, Wunsch ist Wunsch.
Ne? Und genau, der Podcast ist ja zur Unterhaltung da, dementsprechend. Genau. Ist das heute, wobei es ist trotzdem auch eine Wissenswiedergabe, weil
Weitergabe,
ja, weil vielleicht möchte ja jemand das auch machen oder greift irgendwelche nützlichen Tipps raus, aber erstmal Dienst zur Unterhaltung.
Genau, also es seht es einfach so, wer jetzt sagt, warte mal Leute, jetzt reicht's, aber ich wollte Detailing haben, dann ihr wisst, wo der Stoppknopf ist, dann schade drum. An alle anderen kann ich nur sagen, ich denke, es wird eine gute Nummer. Wir haben es noch nicht, also das Vorwort habe ich auch noch nicht aufgenommen. Somit weiß ich auch nicht, wie der Podcast heute wird. Auf jeden Fall sind es ganz spezielle Umstände. Wir sind gerade mit dem Fahrrad erstmal in die Firma gefahren und haben gedacht, naja, Wettervorsage ab heute Nachmittag Unwetter. Ja.
Schaffen wir.
Naja, mit Fahrt zum Bäcker mit dem Fahrrad, dann noch zu einem Bäcker, weil der erste irgendwie keine passenden Brötchen mehr da hatte. Und hierher fahren und, haben wir dann schon die ersten Regentropfen abgekriegt. Mal gucken.
Ja, und so ganz nett sieht es draußen auch nicht aus.
Also. Nee, nicht so richtig. Also von daher, und was auch ganz besonders ist, ich habe einen Kaffee vor mir und keine Pepsi. Das ist der Uhrzeit geschuldet. Ich dachte um 10 Uhr morgens, was haben wir jetzt, 10.30 Uhr knapp, jetzt mit Pepsi anfangen, war jetzt irgendwie nicht so nicht so meins.
Vielleicht im späteren Verlauf des Podcasts.
Man weiß es nicht, genau. Da müsste ich nochmal aufstehen. Ah, jetzt habe ich auch schon eine Marke gesagt. Siehst du mal, wir sind natürlich trotzdem Werbepodcast. Wir werden vielleicht so 2-3 Marken trotzdem nennen heute.
Vielleicht nicht unbedingt, die wir verkaufen.
Nee, und haben leider auch keine Aktien drin irgendwo, aber ja, mein Gott, ist halt so. Aber dementsprechend, ne, also wenn wir Autopflege erwähnen sollten, unter autopflege24.net könnt ihr Autopflegemittel bestellen. Wieder warten wird da, mutmaßlich wird da nicht so viel drüber laufen heute, aber wenn was erwähnt wird, wisst ihr, damit verdienen wir unser Geld. Und alle anderen Marken heute sind komplett frei, entgeltlos, ohne jeglichen Verbindungen, sondern einfach aus persönlicher Erfahrung. Dementsprechend trotzdem deklarieren wir es als Werbepodcast, das ist immer aus dem Schneider. Genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ja, wie gesagt, eine Umfrage gemacht und ihr habt zu genau, ziemlich genau 70% der Abstimmungsteilnehmer gesagt, ja, macht bitte mal einen Urlaubspodcast. Und da haben uns dann direkt auch noch einige Leute geschrieben, jetzt gerade über diese zurückliegende Kanada-Reise was machen. Und ja, das.
Genau, weil es war halt schon irgendwie anders. Also es war nicht so wirklich typisch, dieser Urlaub, weil wir haben halt wirklich Kanada im Winter gemacht.
Also typisch für wen?
Ja, also im Allgemeinen, weil wenn man Kanada im Winter macht, dann fährt man normalerweise Ski.
Ach so.
Was wir nicht tun. Also sprich, wir haben einen Winter-Kanada-Urlaub gemacht, der eigentlich nur aus Wanderung, Sightseeing.
Und ein bisschen Erholung.
Aber ja. Mehr Wanderung als Erholung.
Das wird sich gleich noch rausstellen, ja.
Genau, aber dementsprechend war es schon weg vom Normalen sozusagen. Ja, also es war schon was Besonderes.
Off the path, wie manche Leute vielleicht sagen würden oder wie auch immer. Ja, also vielleicht nochmal dazu Einordnung. Also bei uns ist es so, dass vielleicht einmal für alle, die jetzt da mal sagen, ja, wie sind bei euch der Urlaubsplan und wie macht ihr das so? Ist doch jetzt eh gerade Ferienzeit, wo geht's jetzt hin und so? Also es ist mitnichten so, dass wir Dauerurlauber sind. Schön wär's, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, die Yvonne hatte die wenigsten Probleme damit.
Gar nicht.
Leider ist es genau umgekehrt der Fall. Wobei ich jetzt auch mich nie mit befasst habe, wie oft der Durchschnittsbürger in Urlaub fährt. Das kann ich nicht sagen, aber bei uns ist es halt so, wir machen antizyklisch Urlaub, also sprich, wir machen immer bei uns in der Off-Season und das ist quasi so ab November, Dezember, eigentlich eher Dezember bis…
Ja, also eigentlich ist es immer Januar, Februar.
Ja, also ich sag mal, ab Dezember könnten wir, dann sind wir Weihnachtsgeschäft, somit lassen wir das eigentlich auch außen vor. Natürlich haben wir ein tolles Team, was uns wirklich mittlerweile vollumfänglich ersetzt oder zumindest die Zeit überbrückt, wenn wir nicht da sind. Ne, und machen einen riesen Job, also da kann man es wirklich blind drauf verlassen mittlerweile und da moderne Medien oder moderne Technik ja erlaubt, von der gesamten Welt zu arbeiten, ist das immer eigentlich ziemlich entspannt in der Richtung, aber ändert nichts dran, dass wir trotz, dass wir ein recht großes Team mittlerweile sind, in der Hauptsaison uns das einfach vom Personal her nicht leisten können. Das ist einfach so. Ja, und wir wollen auch dann nicht diese Bürde dieser unglaublich hohen Umsätze und also Traffic im Shop und Bestellung nur auf den Schultern von unseren Mitarbeitern abladen, sondern das sehen wir uns selbst in der Verantwortung. Darum machen wir halt in der Hauptsaison keinen Urlaub. Und das ist halt nur bei uns quasi von März bis August, September irgendwie.
Genau, im Winter ist weniger Aufbereitung, so
genau.
Ist das alles
ein bisschen. So ist der Marcel da wieder ein bisschen raus. Also das ist so der Zyklus bei uns und daher ist es so, dass wir quasi, wie die Yvonne schon gesagt hat, eigentlich nur im absoluten Frühjahr dazu kommen, Urlaub zu machen. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass wir beide eigentlich Wärmemenschen sind und es auch so ein bisschen absurd ist, aus dem deutschen Winter abzuhauen in den Winter. Und darum ist die Tendenz so, dass wir eher und gerade auch zur Entspannung einfach wirklich Strandurlaub, natürlich schon mit Unternehmungen, klar, aber eher so Entspannung irgendwo machen. Und daher war der Urlaub doppelt untypisch, weil von kalt in noch kälter war jetzt irgendwie für uns ein bisschen komisch. Aber das nur mal so zur Einordnung, das heißt, das ist dann unser Urlaub und wir nutzen es halt wirklich so zum absoluten Runterkommen und mal die Batterien wieder voll aufzuladen, dass man sagt, hier nach so einer strammen Saison, Autopflege 24 und was alles eben bei uns mit dazugehört, dann einfach mal wieder runterkommen und das ist so, wie wir urlauben und daher aber auch immer sehr, sehr eingeschränkt, was die Ziele betrifft, gerade wenn man die Wärme will.
Ne? Genau, also wir müssen immer weiter weg.
Genau, also, richtig.
Genau. Und vor allem, weil wir eigentlich auch immer Ziele suchen, wo wir uns viel anschauen können, wo auch viele Aktivitäten möglich sind. Also klar, wir liegen auch gerne mal einen Tag am Strand, aber so 2 Wochen Dauerstrand
Nee, ist auch nicht so. Da fällt mir zumindest zuerst die Decke auf den Kopf, die früher oder später wahrscheinlich auch.
Genau, also aber, das ist so, mal so ein halben Tag so, mal ein halben Tag so ist gut, aber wir wollen halt schon auch irgendwie das Land kennenlernen, wo wir sind. Somit sind die Ziele doch immer ein wenig, ja.
Eingeschränkt und leider auch, wenn man sagt, man will irgendwo hin, wo man noch nicht war und es ist halt Sonne, leider oft auch mit Riesenkosten verbunden, was auch oft der Fall ist, dass wir sagen, nee, das geht nicht, das machen wir nicht.
Ja.
Einfach, weil es zu der Jahreszeit natürlich dort dann Hauptsaison ist. Ne, und das muss natürlich dann, ist es meistens auch sehr, sehr weit weg und dann sagst du dann, ey, nee, komm, das, nee, bei aller Liebe, aber das zahlen wir nicht und dementsprechend, ja, muss man sich dann halt immer ein bisschen arrangieren, aber, ja.
Genau, und so war es im letzten Winter auch, dass wir lange Zeit überlegt haben, ob wir überhaupt Urlaub machen, dann ging es hin, was machen wir nicht und irgendwie sind wir nicht wirklich weitergekommen und dann so um die Weihnachtszeit rum haben wir dann gesagt, na komm, vielleicht überlegen wir doch nochmal, ob wir was machen können, das ist irgendwie so schade, ein ganzes Jahr gar nicht.
Das war eben mit richtig Planung in der Weihnachtszeit oder war das spontan, der Urlaub?
Das war viel später. Also ich glaube, um die Weihnachtszeit haben wir das erste Mal drüber gesprochen. Da ging es aber darum, wohin. Und Kanada stand schon vor vielen Jahren schon mal auf dem Zettel. Aber da gab es halt doch so ein paar Sachen, wo wir uns einfach unsicher waren. Liegt dort nur Schnee, ist alles weiß, sieht das überhaupt noch schön aus? Ist es einfach viel zu eisig?
Man muss dazu sagen, vielleicht zur Einordnung, wir waren schon mal Teilzeit-Kanada-Besucher.
Genau, 3 Tage Toronto und 1 Tag Montreal.
So und wir hatten eine Ultra-Kälte-Phase erwischt damals. Also das war wirklich barbarisch kalt. Und
ich glaube, wir hatten minus 32, minus 35 Grad waren es gewesen. Und es war so eisig, dass wir nicht länger als eine Viertelstunde draußen bleiben konnten und danach wieder in irgendeine U-Bahn oder in irgendein Underground den es dort gibt, geflüchtet sind, weil man es nicht, also der menschliche Körper ist dafür nicht gemacht.
Also so der Wetterbericht kann ich mich noch sehr erinnern, es gibt ja diese Windchill-Maßgabe, ne? Also die gefühlte Temperatur durch im Wind eben und der war zeitweise bei minus 50 Grad.
Mhm.
Ja, und das war dann genau das Thema, wo wir gesagt haben, boah, überleg mal, wir kommen genau in so eine Phase rein, das ist auch für Kanada unüblich, muss man sagen. Ja, das ist nicht, dass da dauernd im Winter irgendwie minus 30 Grad sind oder so. Aber da haben wir gesagt, überleg dir das mal, du buchst jetzt 2 Wochen Urlaub und kommst dahin, hast 2 Wochen lang das und kannst eigentlich nichts tun. Weil da hilft, natürlich hilft irgendwie auch eine Bekleidung. Ich meine, in Sibirien kommen sie auch irgendwie klar und in Alaska und sonst wo. Aber nichtsdestotrotz muss es ja auch ein bisschen angenehm sein und nicht zu einer Last werden. Und da waren schon die Sorgen da, wo wir gesagt haben, boah,
genau, weil damals, als wir diese 4 Tage dort waren, hatten wir diese Kleidung halt auch noch nicht, weil das ja auch nur so ein, naja, es war halt nur für einen Zwischenstopp geplant für das weitere Ziel. Dementsprechend haben wir eigentlich eher für warm geplant als für kalt, also außer so ein paar Tage. Aber da hatten wir jetzt durchs Fahrradfahren, haben wir halt schon auch gute Kleidung, die auch für die Kälte gut ist. Aber damals war das nicht so. Somit waren minus 30 Grad noch viel schlimmer, als sie heutzutage wären wahrscheinlich.
Ja. Das stimmt. Also da, aber wie kam es dann? Also so, wir sind ja da sehr spontan.
Wir wollten schon immer nach Kanada. Kanada, optimale Reisezeit ist in der Zeit, wo wir hier nicht weg können. Somit haben wir eigentlich für den Sommer in Kanada keine Wahl.
Und man muss auch eins dazu sagen, weil also für uns, man muss ja das Gebiet ein bisschen einordnen. Also wir wären natürlich für die Kanada in die Nationalparks gefahren.
Genau, konkret geht es um Banff, Jasper, Alberta.
Genau, und das ist im Sommer natürlich traumhaft. Wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen mit Urlaub sich befasst und Internet, ein bisschen Reiseseiten guckt und sowas, der kennt die Bilder von diesen unglaublich türkisfarbenen Seen und Wäldern und alles grün, blau und tralala. Ne, also absolut abgefahren, geil, muss man sagen. Wer ein bisschen Faible für Natur hat, dem geht das Herz auf. Und die Hauptsaison ist aber genau das Problem, dass es so hardcore überlaufen. Also die ist ja jetzt eigentlich im Gange. Unser Mitarbeiter, der Andreas, war jetzt gerade in Kanada. Da war es noch in Anführungszeichen okay.
Ja, wobei er schon auch sagte, sie mussten oft Schlange stehen. Die Parkplätze waren voll und also es war jetzt auch schon. Der ist jetzt schon wieder seit 2 Wochen zurück.
Aber es geht halt noch viel noch schlimmer. Also im Sommer ist es teilweise dann echt so, wo die Leute, wo man überall nur noch mit Shuttles hinkommt, dann sind Durchfahrverbote und. Es ist so dermaßen überlaufen und das ist halt auch leider. Was heißt leider, das ist nicht unsere Welt einfach.
Ja, nee, gar nicht. Dann lassen wir lieber den Urlaub in dem Reiseziel weg und wir erleben es nicht, bevor wir uns, also nie.
Genau.
Lieber also die Einsamkeit.
Ja, ist echt so. Also das ist tatsächlich das, was wir dann, oder also ich speziell, du logischerweise auch, damit so ein bisschen verbinden, zu sagen, komm, zum Runterkommen gehört halt nicht jeden Tag sich stressen mit Schlange stehen und man muss es leider so sagen, mit bescheuerten Influencern, die rumrennen fürs tollste Foto und so ein Scheiß. Das sind ja so Dinge, da wird sich der Urlaub umkehren. Also ne, ihr kennt ja unsere Hinweise, Influencers in the Wild. Ja, wenn ich sowas im Urlaub dauerhaft vor der Nase habe, dann raste ich irgendwann einfach aus und ist der Urlaub einfach im Eimer.
Ja, man ist halt einfach dauerhaft genervt, ja. Auch wenn überall nur Menschen sind und man nicht einfach mal in Ruhe ein Foto machen kann, die Landschaft genießen kann, sondern man von allen Seiten angerempelt wird von irgendwelchen unfreundlichen Deutschen meistens.
Genau.
Lieber, dementsprechend ist die Nebensaison manchmal auch schon ganz gut.
Genau, aber daher natürlich das Risiko des Winters und natürlich eine komplett andere Landschaft, was ja auch eine Überlegung war.
Genau, weil diese tollen türkisen Seen sind halt leider Gottes nicht türkis, sondern weiß.
Ja, weil erstens sind sie zugefroren im besten Fall und sie sind dann zugeschneit und da bleibt der Schnee halt liegen. Das heißt, ihr seht von dem türkisfarbenen Wasser gar nichts.
Genau, also unsere Sorge davor war schon wirklich, dass uns nach zwei Tagen irgendwie die
weiß
Landschaft
weiß.
Genau, immer gleich aussieht. Also, dass man einfach irgendwie abstumpft und da keinen Bock mehr drauf hat. Ja. Nur Kälte, nur Schnee.
Aber um dem vorzugreifen, es kam anders.
Genau, wir haben uns dann doch dazu entschieden, ich habe die Daten sogar aufgeschrieben. Wir haben den Flug am 7. Januar gebucht und sind am 16. Januar geflogen. Also sprich, wir haben 9 Tage vor Abflug sozusagen uns dann endgültig dafür entschieden, Urlaub zu machen. Haben es auch zu diesem Zeitpunkt erst unseren Kollegen hier vor Ort gesagt.
Somit, genau, übrigens, wir sind jetzt bei Kanada so hoch jetzt, okay.
Wir wurden auch, Marcel wurde ein wenig ins kalte Wasser geschmissen, aber.
Ja, hat er mit Bravour gelöst,
genau.
Muss man sagen. Er hat uns sehr gut vertreten hier im Office. Aber da seht ihr mal, ne, wie spontan das war, weil drüber nachgedacht, was zu tun um Weihnachten rum. Am 7.1. gebucht und 9 Tage später geflogen. Heißt, wir haben quasi an Weihnachten nicht gesagt, komm, wir machen das.
Nee.
Sondern es war eher so Richtung Anfang Januar hin, also vor dem 7.1. und zwischen Neujahr so ein bisschen. Ne?
Und man muss auch dazu sagen, die Zeit zwischen dem 7. Januar und dem 16. Januar war nicht dafür da, um den Urlaub zu planen, sondern der war dafür da, unsere Abwesenheit hier zu planen.
Ja, und auch nach Inventur, den ganzen Nachinventurstress und sowas halt auch noch. Und man muss eins vielleicht auch noch ergänzen, blinzelt vielleicht schon so ein bisschen durch, dass wir halt nicht diesen Massentourismus so gern haben. Heißt aber, dass wir versuchen, sehr viel individuell zu planen, was dann auch primär dein Ding ist. Ne? Also die macht halt, das ist ja für dich schon Teil des Urlaubs.
Das kann ich den ganzen Tag machen.
Genau, also wenn ihr die Wunder als Reiseplanerin buchen wollt, ne, also ne, sagt
ja,
Bescheid.
Ich stelle mich zur Verfügung.
Aber
wobei
nicht
ich finde es auch ganz schön, dass ich es, wenn ich es erleben kann danach.
Ja,
also
natürlich,
ob ich das
klar.
Nur so mache, weiß ich nicht.
Genau, Reise,
dann mit.
Reiseleitung, Yvonne, wie, du fliegst dann mit. Da müssen wir nochmal reden. Aber Fakt ist trotzdem, das ist Teil des Urlaubs für dich natürlich auch, ne? Oder für uns beide, für dich mehr, weil du ja wirklich da hier unsere Planerin bist. Das machst du ja jedes Mal einfach überragend, wo ich da noch teilweise sage, boah, das geht mir so auf den Sack, irgend so ein Thema. Aber ich bringe mich natürlich schon ein, ne? Und ich habe nicht nur einmal schon tolle Funde gehabt, wo ich gesagt habe, lass uns das mal angucken und so, ne? Aber gerade was so Ausflüge, Wanderungen, sowas betrifft, da bist du halt einfach wirklich in der Planung wesentlich besser drin.
Genau, und das war diesmal eigentlich gar nicht, weil einfach keine Zeit dafür
genau, war keine Zeit.
Das hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. In Urlaub zu fliegen, das hatten wir das Jahr davor auch schon, weil das auch so spontan war. Mhm. In Urlaub zu fliegen, im Flieger, also mir am Flughafen noch einen Reiseführer zu kaufen und im Flieger zu sitzen, um mir ein paar Sachen durchzulesen und eigentlich vor Ort noch gar nicht zu wissen, was wir am nächsten Tag machen oder was es dort so gibt, das nervt mich schon ein bisschen. Also so Organisationsmensch wie ich, und diese Vorfreude hat einfach ewig gefehlt. Also natürlich Spontanität auch toll, aber Urlaubsvorfreude ist auch schön.
Ja, und da gehört die Planung halt mit dazu.
Genau, richtig.
Ne? Also unsere Planung war primär so, dass wir sagen, okay, auf welche Temperaturen müssen wir uns einstellen, sprich, welche Klamotten fehlen noch. Wir haben durchs Fahrradfahren, was wir auch im Winter immer wieder mal gemacht haben, ja ganz gut aufgerüstet, aber auch nur, so dass man halt mal heute eine Runde Fahrrad fährt und vielleicht morgen nochmal und dann hat man aber nichts mehr. Da muss man 2 Wochen damit klarkommen und du trägst nicht 2 Wochen lang die gleichen Klamotten auf. Das geht halt auch nicht. Ne? Also ne, gerade diese es sind ja verschiedene Schichten, die man da meistens trägt, ne? Und diese Base-Layer-Geschichten, ich meine logischerweise, da brauche ich drüber reden, der Mensch hat natürlich auch Schweiß und Schwitz und tralala und wenn wir gerade Wanderung machen, da kannst du nicht am nächsten Tag dich wieder reinsetzen.
Ja, so 2 Wochen das gleiche Unterhemd ist eher schlecht.
Das funktioniert halt nicht. Ne? Also das heißt, wir mussten dann da auch noch Last-Minute-Sachen organisieren und recherchieren, was sind so die absoluten Pflichtpunkte.
Eiskrallen. Oh. Definitiv.
Es regnet.
Ja.
Ich dachte gerade, es rauscht so in meinen Kopfhörern, aber
naja, wir müssen einfach so lange weiter babbeln, bis es aufhört und wir irgendwann wieder mit dem Fahrrad nach Hause fahren können.
Okay, gut, also machen wir weiter. Also ne, also genau, Eiskrallen, du hast schon gesagt, ne, was unter anderem in den Reiseführern und Berichten, die wir so quer gelesen haben.
Genau, also das sind Spikes, die man sich um die Schuhe rumschnallt sozusagen, um auch auf Eis relativ sicher laufen zu können.
Genau, wurde als absolute Essentials empfohlen im Winter und ich kann nicht nur sagen, es ist 0,0 übertrieben.
Nein, also wir hätten definitiv mindestens 80% der Wanderung oder generell auch Ausflüge in diesem Urlaub nicht machen können, ohne diese Dinge an den Schuhen. Wir hatten sie
oder
nie
mit lebensmüde Einstellung natürlich. Wenn man sich die Haxen brechen will, dann wäre es gegangen.
Ja, also sie waren dauerhaft an unseren Wanderschuhen dran. Mhm. Wir haben sie
ganz selten
vorm gemacht, Urlaub dran gemacht und eigentlich danach erst wieder abgemacht. Ja, also einmal vielleicht dazwischen.
Aber das war aber dann, wo wir gemerkt haben, dass mit eiskalten Fingern die Dran-Montiererei nicht so gut funktioniert. Genau. Und dann haben wir sie dran gelassen.
Aber das war definitiv das der beste Kauf.
Ja. Also wenn ihr sowas plant, kann ich auch echt nur sagen, und dann spart nicht, ja, also ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Bergsteigerausrüstung kaufen für, keine Ahnung, 100 Euro oder sowas, aber da werden echt so Billo-Dinge angeboten, die so irgendwie so 3-4 Kunststoff-Spikes im Fuß drin haben, haben wir auch Leute mitgesehen.
Genau, das waren dann die, die an uns vorbei gerutscht sind.
Genau, richtig. Und wir wirklich, wir sind ja selbst auf Eisflächen gelaufen damit, ne? Also die Dinge waren absolut essentiell. Genau,
und haben irgendwie pro Stück 25 Euro gekostet. Also genau. Das ist definitiv eine Investition, die
absolut.
Man, selbst sogar hier, wenn man im Winter mit dem Hund rausgeht und es ist vereist, glaube ich, schadet das auch nicht.
Hatten wir nicht sogar einmal diese, wo es jetzt im letzten Mal dieses Blitzeis gab, haben wir die da nicht angehabt?
Ja, das war vorm Urlaub.
Ach, das war vorm Urlaub. Ah, da haben wir gesagt, ja, okay, stimmt. Nee.
Doch, echt? Da hatten wir sie noch nicht, sonst hätten wir sie angezogen.
Also auf jeden Fall, das war wirklich so ein Ding, wo man sagt, ein Glück habe ich drüber gelesen und wir haben die bestellt und es war echt so, dass ein Teil der Ware, die wir für den Urlaub gebraucht haben,
einen Tag vorher
kam. Ja, wo wir gedacht haben, scheiße, das kommt nicht mehr und dann Paketdienst kam dann nicht und bla bla. Und wo du denkst, so, das ist doch alles nicht wahr. Aber gut, klar, wer so spät hat sich einen Urlaub entscheidet. Aber es hat geklappt, das ist alles noch gekommen.
Das stimmt.
Ne? Und das heißt, wir konnten zumindest, was unsere Bekleidungsausstattung betrifft, relativ beruhigt in den Urlaub fliegen. Wobei das natürlich immer eine Wundertüte ist, weil du nie weißt, du hast jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt, kann man ja die Marke ruhig sagen, wir haben relativ viel Otlo-Klamotten, die uns halt einfach da auch sehr sympathisch sind, weil die sehr gut erklären mit den Layern und wie viel Temperatur und sowas.
Und auch sehr gut funktionieren zumindest,
genau,
so wie wir es beim
Fahrradfahren
erlebt
haben. Ne? Also jetzt sind zumindest ein paar davon, die wir da haben. Und da ist es so, du liest natürlich vorher, da steht, was ich bis minus 30 Grad, sage ich jetzt mal, das sind die extra warm oder was ich wie die heißen. So, und dann denkst du, aber ja, funktioniert das wirklich? Was ist denn, wenn es minus 30 sind und du hast die 2-3 Layers an und stimmt es wirklich? Oder stehst du nachher da und denkst, so sind die bescheuert? Das hält ja kein Mensch aus. Also im Endeffekt war es trotzdem eine Wundertüte, weil natürlich das Wetter unbekannt war und wir natürlich auch relativ große Wege gefahren sind und natürlich da und da das Wetter anders sein kann. Man schlussendlich das Rocky Mountains, wo wir da unterwegs waren.
Man muss auch dazu sagen, wir konnten es nicht testen. Also
genau,
es war
richtig.
Zumindest nicht so kalt.
Deutscher Winter hat damit nichts zu tun.
Aber ein ganz, ganz großes Problem gab es noch vor dem Urlaub, warum wir uns auch lange darüber nachgedacht haben, ob wir Kanada überhaupt machen. Jetzt kommen wir mal ganz kurz so ein bisschen zu dem Autothema zurück.
Ah, ja, stimmt. Mhm.
Das wird uns jetzt keiner glauben. Jedem, dem ich das erzähle, der schüttelt den Kopf und fragt mich, ob ich wirklich richtig recherchiert habe. Aber es ist leider Fakt, die Mietwagen in Kanada werden nicht mit Winterreifen ausgeliefert.
Genau, also mit M&S-Kennung.
Genau, nur mit Allwetterreifen. Mhm. Die einzigste Ausnahme ist der Bundesstaat Ontario in Kanada, der Winterreifenpflicht hat. Mhm. Somit dort bekommt man richtige Winterreifen.
Muss man, weil die Bevölkerung auch mit Winterreifen fahren
muss. Aber die restlichen, also gerade so die Gegend um die Rocky Mountains, bekommt man bei keiner Mietwagenfirma garantiert Winterreifen.
Ja.
Es ist nicht möglich. Also man kann es nicht buchen. Es gibt ein, zwei Autoklassen, das war irgendwie so ein Kompaktwagen, den konnte man bei Dollar, glaube ich, war es, konnte man mit Winterreifen buchen, kostet, ich meine, es waren 25 Euro pro Tag Aufpreis für die Winterreifen.
Ja. Wenn du überlegst, dass ein Kompaktauto irgendwie nur 50 am Tag kostet.
Genau, aber das war dann auch kein Allradfahrzeug, sondern das war halt wirklich so ein Kompaktwagen.
Ja, klar, es war ein bisschen größer wie ein Quasar so. Oder so.
Und das hat uns doch ein wenig so als deutscher Autofahrer, der im Winter mit Winterreifen fährt und dann darüber nachdenkt, ich fahre dort durch die Berge und mache das dann auf einmal mit schlechteren Winterreifen als zu Hause, uns doch ein wenig
Sorge bereitet, kann man sagen.
Dezent.
Und wir waren echt drauf und dran, dass wir sogar fast schon vorm Umentscheiden waren, was den Urlaub betrifft, weil wir gesagt haben, wir kriegen das Problem nicht gelöst.
Nee, also vor 2 Jahren haben wir uns tatsächlich dagegen entschieden, da waren wir schon mal fast so weit und haben dann aufgrund der Mietwagenproblematik gesagt, nee, das machen wir nicht, weil wenn wir da hinkommen, es schneit 2 Wochen durchgehend und es sind auch noch viele Minusgrade, du hast Eis auf der Straße und viel Schnee und du kommst nicht weiter und bleibst dann irgendwo hängen und hast noch einen Unfall und hast nur Ärger an Beinen. Nee.
Ja, falls jemand sich an die Podcast-Geschichte erinnert, ihr werdet noch was erfahren heute dazu zu dem Thema, wie übel es sein kann, obwohl man relativ gut ausgestattet ist. Aber Wir haben alles versucht. Also es gibt wohl irgendwie Optionen, bei einer Vermietstation anzurufen, zu sagen, ich möchte gerne, wenn möglich, ein Auto mit Winterreifen. Aber auch da wird es dir nicht garantiert. Das heißt, es wird dann hinterlegt, dass wenn einer da ist, es gibt auch welche, keine Frage, manche haben die drauf, ne, dann kann es sein, dass sie sagen, ja, wir halten den bereit für sie, aber die Garantie, nö. So, und dann standen wir da und haben gesagt, ja, was ist denn die Mindestanforderung? Klar, M&S ist besser als ein Sommerreifen, ist ja klar, aber das ist halt, ne, im richtigen Winter, halt, brauchst du euch nichts erzählen, nichts Halbes, nichts Ganzes. Das kannst du in Deutschland fahren, wenn du in eine Stadt wohnst, in Frankfurt, und einmal im Jahr, wie sie Schnee auf der Straße hast, im Winter, dann ist das okay. Aber ansonsten, ganz ehrlich, das war absolut ein Unding. Und dann war schlussendlich die Überlegung, okay, wie können wir es kompensieren mit einem Allrad? Also kann man nicht kompensieren, ne? Also ne, nicht falsch verstehen. Du kannst nicht sagen, ja, dann lasse ich Winterreifen weg, dafür habe ich ein Allrad. So ist es auch nicht. Aber man kann zumindest mit einem Allradfahrzeug sich ein bisschen einen Vorteil verschaffen, wenn man keine echten Winterreifen hat. So, das heißt, M&S plus Allrad ist definitiv zumindest eine gangbare Option, wenn man nicht dauerhaft durch Tiefschnee und sonst irgendwas fahren will.
Genau, dann kam aber das nächste Problem. Wie kann ich garantiert ein Allrad buchen? Mhm. Die ganzen kleineren SUVs haben zwar in den meisten Fällen Allrad, aber nicht garantiert.
Genau, ja.
Das heißt, es kann ja auch passieren, dass du keinen Allrad bekommst. Ja. Dann stehst du wieder vor Ort und hast ein Problem, dass du zwar tolle M&S-Reifen hast, aber kein Allrad. Die größeren
sind gleich schwer.
Genau, richtig.
Na, haben wir alle auch überlegt, weil wer da ein bisschen mit der Materie sich auskennt, im Winter viele Leute, die sagen, ey, ich habe ein Allrad, geil. Allrad ist geil, selbst ein Sommerreifen ballert man wahrscheinlich einen tiefer schneidenden Hang hoch. Das sage ich erstmal ein bisschen überspitzt vielleicht, habe ich selbst noch nicht probiert.
Die Betonung liegt auf hoch.
Genau, die Betonung liegt auf hoch. Wenn es runtergeht und ihr habt so ein 3-Tonnen-Panzer mit selbst M&S-Reifen und Allrad oder egal wie ein Allrad, der bringt euch halt nichts. Wenn das Ding anfängt zu schieben, dann rutscht ihr und dann schieben 3 Tonnen Lebengewicht euch den Berg runter und dann ist halt vorbei. Weshalb übrigens auch immer dieser Tipp besteht, dann möglichst in Graben, also in den Randstein reinzufahren, wo da so ein bisschen Schotter und Erde ist, dass der Allrad wieder Grip bekommt. Haben wir gesagt, scheiße, das kannst du auch nicht machen. So ein Riesending, was wir öfter mal fahren, so ein Suburban oder irgendwie sowas, ne, wo du sagst, boah, nee, der hat zwar dann Allrad, aber dann ist das so ein Monstrum, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja.
Da standen wir wieder am Anfang.
Also blieb es noch mit einer Option, nämlich ein Jeep Wrangler. Ganz klassisch bei fast allen Autovermietungen als individuelle Klasse buchbar.
Genau, also garantiert Allrad und M&S-Reifenpflicht. Dementsprechend hätten wir mit diesem Auto dann die Kombination Allrad, nicht so schwer, tolles Auto im Winter zu fahren sowieso.
Ja, genau.
Ja, da waren wir dann relativ zufrieden damit, bis ich versucht habe, dieses Auto zu buchen.
Also man muss vielleicht noch dazu sagen, unsere Flüge ist es so, das kann man ja ruhig mal so erzählen, dass wir über ein Meilenprogramm uns immer sehr, sehr viele Meilen zusammen sparen, sage ich mal. Und dann, weil wir eben auch in Anführungszeichen nur, wenn überhaupt einmal im Jahr in Urlaub fliegen, uns dann eben da einfach oftmals mit Meilen geupgradete Flüge buchen können.
Genau, wir kommen in den Genuss eines Business-Class-Fluges.
Genau. Und das ist dann, in dem Fall ist das die Miles & More, die wir machen, kann man ja ruhig sagen. Dementsprechend sind wir in dem Lufthansa, Star Alliance genau. Gebunden, was dann Air Canada oder Swiss und so genau. Geschichten.
Also in dem Fall gab es zur Auswahl Eurowings Discover, Air Canada und Lufthansa war, glaube ich, gar nicht. Nee, also es war eigentlich nicht. Nur Eurowings Discover und Air Canada.
Genau, so. Und es ist aber so, vielleicht macht ja jemand von euch auch sowas, das ist ja diese Verarschung von diesen Systemen immer. Das ist ja nicht so, dass ihr sagt, ach klar, cool, ich habe jetzt genug Meilen, ich fliege nächste Woche mal nach, keine Ahnung, wohin.
Ja, ich suche mir einfach mal einen Flug aus, genau, den nehme ich am Arsch.
Ja, eigentlich ist das Ganze ein richtig mieses Geschäft, muss man sagen, weil im Endeffekt ist es so, du sagst, hey, wir wollen nächste Woche nach Kanada fliegen, dann guckst du und sagst so, oh, 2 Flüge zur Verfügung und die fliegen dahin, wo du gar nicht hin willst.
Ja, also das ist blöd. Schon immer ein Krampf tatsächlich. Also man muss dazu sagen, es ist ein tolles System, weil man einfach in den Genuss kommt, Business Class zu fliegen und nur den Preis oder geringeren Preis als die Eco zu bezahlen, weil man zahlt halt nur die Steuern. Das sind trotzdem irgendwie 500 Euro pro Flug. Aber es ist halt natürlich eine ganz andere Nummer, als würde ich einen Business Class Flug bezahlen.
Ja, klar.
Dementsprechend ist es absolut toll. Aber es ist wirklich, also man muss äußerst flexibel sein. Man muss teilweise sogar seine Reiseziele anpassen darauf, was es für Prämienflüge überhaupt zur Verfügung gibt. Kanada geht da meistens relativ gut. Somit hatten wir zwar schon, wir hatten sozusagen 2 Flughäfen zur Auswahl. Das war Edmonton und Calgary. Es hat eigentlich keine Rolle gespielt, von welchem Flughafen wir starten. Das hätten wir anpassen können. Und haben dann auch ganz gute Flugverbindungen gefunden über Calgary. Jo, aber es gab keinen Jeep Wrangler ab Calgary. egal an welchen Tagen, vor, zurück, hin und hin, es gab kein Jeep Wrangler in Calgary von allen Mietwagenfirmen. Genau. Wir haben alle, ob Herz, Alamo und so weiter, alle durch. Es gab keinen.
Und das war echt der Hass, ne? Du kommst da hin, also du guckst die Seite und sagst so, boah, cool, die Verfügbarkeit ist gar nicht schlecht. Ne, mit den Flügen, ja, nee, es gibt dieses Auto nicht. So, ja. Dann stand man wieder da. Also so absurd das jetzt klingt, aber wir haben tatsächlich dann die Planung so gemacht, dass wir in einer Kombination fliegen und auch fahren, um so ein Auto zu bekommen. Man muss dazu sagen, wir haben auf dem Weg dahin auch noch was mitgenommen.
Genau,
also ich habe schon zu weit geredet.
Genau, also diese Verfügbarkeit dieses Autos gab es aber im Nachbarflughafen, nämlich in Edmonton, aber da gab es kein Prämienflug hin. So, also haben wir uns dafür entschieden, wir fliegen nach Calgary, nehmen uns ein anderes Auto, fahren mit diesem Auto am nächsten Tag zu dem nächsten Flughafen, wo der Jeep Wrangler verfügbar war. Das waren knappe 300 Kilometer, 250. Tauschen dort den Mietwagen, den ersten, vom ersten Tag gehen wir wieder zurück. Unabhängig davon, dass es auch noch ein Wechsel der Mietwagenfirma war.
Genau, also erst war Herz, das zweite war Alamo.
Genau. Genau, richtig. Und nehmen dann dort unseren Jeep Wrangler im Empfang, um ihn dann am Ende des Urlaubs wieder in Calgary abzugeben. War eine tolle Nummer, haben wir uns so gedacht. Ja, hat natürlich zwei dezente Nachteile gehabt. Nämlich erstens, wir hatten zweimal eine Einwegmiete.
Ja, genau.
Sprich, wenn man in Calgary mietet und in Edmonton zurückgibt, zahlt man einen Aufpreis dafür, dass das Auto ja am falschen Flughafen dann steht sozusagen. Ja.
Und das ist meistens so um die... Also je nach Strecke sind
es in dem Fall war es nicht so weit, da waren es irgendwie was zwischen 80 und 100 Euro.
Eigentlich?
Auf dem Rückweg gleiche Nummer natürlich, ja. Weil da war es ja dann auch ein Flughafenwechsel. Ja. Das war das eine Problem, dazu kannst du gleich noch erzählen, wie wir das umgangen haben.
Ja, genau.
Und das andere Problem war, dass man natürlich auch ganz schön viel Gelärsch so dabei hat. Ne? Also wir waren dann natürlich am ersten Abend einkaufen und schon mal Lebensmittel, Verpflegung zu kaufen für die nächsten Tage, weil wir danach ja direkt in die Rocky Mountains gefahren sind und somit nicht mehr so wirklich in der großen Zivilisation genau, ja. waren.
Also das muss total immer erleben.
Genau, also wir waren am ersten Tag im großen Walmart, haben uns eingedeckt, waren noch mal im Outlet, haben noch ein paar Klamotten gekauft.
Genau, haben und, Frostschutzmittel für die Windschutzscheibe geholt, was als Empfehlung stand. Wenn es nämlich schneit, brauche ich euch nichts erzählen. Ich weiß, im Sommer sind wir Autopfleger, so versuchen wir die Windschutzscheibenreinigungsanlage zu vermeiden. Im Winter, wenn euch der ganze Siff auf der Scheibe hängt und das Auto eh versaut ist.
Ja, und beim Mietwagen war das jetzt auch eher.
Don't be gentle, it's a rental, wisst ihr. Genau. Ne? Aber klar, ist ja logisch, dass die Scheibe frei sein muss. Und das stand halt überall, wenn ihr in Winterwetter kommt, wo es dauerhaft Schnee und Eis und sowas ist, dann werdet ihr permanent die Dinger brauchen. Ist ja in Deutschland nicht anders, wenn ihr Vielfahrer seid. Ja, da reicht euch das Originalfluid, was drin ist, nicht aus. Also kauft euch nochmal eins extra. Also haben wir doch so einen Kanister von dem Zeug geholt. Ja,
genau, somit war das erste Auto voll beladen mit unseren drei Koffern, mit Rucksack, Trolley, plus mehreren Einkaufstaschen mit Lebensmitteln und sonstiges. Wir haben im ersten Hotel dann umgepackt und uns irgendwie das tragbar zu machen, weil wir mussten ja auch noch von Herz zu Alamo im Flughafen, die nicht direkt nebeneinander waren,
genau,
sondern
war ja
doch den Cent.
Also beim Flughafen, beim Autowechsel quasi. Genau. Ne? Ja, genau. Das war auch richtig scheiße, muss man sagen.
Ja, also es war spannend. Aber,
aber wir
haben es perfekt geplant und es hat funktioniert. Wir hatten unseren Jeep Wrangler natürlich mit M&S-Reifen. Wir hatten nicht das Glück, Winterreifen zu haben.
Aber der war flammneu, das Ding. Der hat teilweise noch Folie hinten auf der Ablagefläche gehabt. Also er hat irgendwie, keine Ahnung, 5000 Kilometer gehabt oder sowas oder noch weniger. Aber um das vielleicht noch zu erzählen vorher, weil es ist tatsächlich so, wir haben dann geguckt, was gibt's für ein Auto. So, du willst natürlich gerade, wie die Wonne schon gesagt hat, mit diesem Sack- und Packzeug willst du jetzt nicht mit dem Opel Corsa da die 300 Kilometer fahren, weil mutmaßlich wird's nicht reinpassen. Also denkst du, und es ist ja auch immer so, wir achten natürlich da auch drauf, dass wir Sachen nicht auf dem Präsentierteller im Auto liegen haben. Na, das heißt, ich kann natürlich die Rücksitzbank umklappen, kann alle Koffer reinlegen, da halte ich einmal einen Parkplatz an und dann sind vielleicht noch mehr Koffer im Auto. Nicht. Auch in USA und Kanada sind das Themen, die man beachten muss. Das ist ja so der normale Menschenverstand eigentlich. So, also muss es ein bisschen größeres Auto sein. Ich habe jetzt da nicht den Anspruch gehabt, da ein riesen SUV zu fahren. Wäre natürlich schön gewesen, weil ich liebe natürlich amerikanische Autos, ja klar. So, und da haben wir dann die Abfrage gemacht bei verschiedenen Anbietern und gedacht, ach du Scheiße, mit Einwegmiete teilweise über 300 Euro nach, für diesen ersten Weg von Calgary nach Edmonton. Da habe ich gesagt, das kannst du nicht bringen. Ja, das ist ja ein Irrsinn, ja, nur für die eine Strecke 300 Euro zu bezahlen.
Wir haben zwischendurch sogar mal geschaut, was ein Flugzeug noch kostet. Fliegen so kleine Propellermaschinen von Calgary nach Erdmann.
Aber ich hatte
haben wir dann doch nicht gemacht.
Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ey, mit so einem komischen Seelenverkäufer dann da hochpropellern irgendwie, da weiß ich nicht. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall tat sich irgendwann, da kann man vielleicht irgendwann, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr uns ja gerne mal Feedback geben. Wir können auch mal gerne so ein paar Travel-Hack Geschichten in einem anderen Podcast verarbeiten, dann werden wir halt dann eben Reisepflege 24 irgendwann oder Reisegebabbel, wie auch immer. Daher nur ganz kurz angerissen, wir buchen relativ lange schon mit Herz und es gibt bei Herz so die ein oder anderen Tricks, um legale Tricks wohlgemerkt, um an manchmal ganz gute Preise zu kommen. Heißt, um das ganz kurz so anzureißen, man muss über verschiedene Länderseiten suchen. Also sprich, du gehst ja normalerweise auf eine herz.de, suchst dir dein Auto, suchst dein Reiseziel, Preis, Ende. So, wenn dir der Preis aber nicht passt, dann sagst du, oh, ich guck mal, was die Italiener so anzubieten haben. Auf der genau gleichen Seite, nur auf Italienisch, mit Übersetzung natürlich. Und so blöd es auch klingt, die Preise variieren teilweise dramatisch. Also wir hatten schon das Glück, dass wir in Urlauben irgendwann einen Cadillac Escalade gefahren haben, der weniger gekostet hat als ein, ja, was weiß ich.
Zwei Wochen 600 Euro oder so.
Zwei Wochen 600 Euro mit dem Ding, was normalerweise am Tag schon 100 irgendwas kostet oder 200. Also wie auch immer, wir haben dann geguckt und auch da leider keinen Erfolg gehabt. Und irgendwann tat sich ein Angebot auf von einem Premium Limousinen-Kategorie.
Ich glaube, das war die größte Limousinenklasse, die man buchen konnte.
Also das war, nee, ich glaube, die heißt dann Luxury bla 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 irgendwie, keine Ahnung, das ist quasi eine Limousine, sagen wir mal 5er BMW-Größe oder irgendwie sowas, würde ich mal so grob als Orientierung sagen. Und die eben für einen Preis, wo wir gedacht haben, warte mal, da stimmt doch irgendwas.
Also der Preis war niedriger als die Einwegmiete eigentlich.
Ja, genau, also wir haben glaube ich 70 Euro?
Ja, ich glaube 70 oder 75 Euro ja für den einen Tag, inklusive Einwegmiete.
Das kann ja nicht sein. Alle Autos drumherum, egal welcher Kategorie, waren deutlich teurer.
Ja, so um die 200 Euro.
Ja, Richtung, ja. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wenn es ein Error-Fair ist, das, wer es nicht kennt, es gibt manchmal auch Preisfehler eben, auch beim Reiseverkehr. Dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, was soll's denn? Da steht der Preis, wir buchen das jetzt. Was anderes geht ja eh nicht. Ich buche ja nicht absichtlich was Teures, weil ich vermute, dass der Preis nicht stimmt. Das ist ja auch Blödsinn. Also haben wir das gebucht. Es hat wirklich 70 Euro gekostet oder 75. Wir haben einen Chrysler 300C mit Allrad bekommen. Also wirklich eine große Limousine. Muss man sagen, war eher so die Hausfrauenausstattung, um ehrlich zu sein. Aber das Ding hat funktioniert und war gut.
Naja, also im Vergleich zu dem Jeep Wrangler, den wir am nächsten Tag hatten, okay. War die Ausstattung.
Okay, der Wrangler ist aber auch halt ein rustikales Auto, der gehört so. Das,
rustikal und doch ganz schön klein innen drin im Vergleich.
Stimmt, also. Ja. Also auf jeden Fall haben wir durch diesen glücklichen Umstand einen sehr, sehr günstigen Preis bekommen und konnten dann eben auch mit preislich reinem Gewissen von Calgary nach Edmonton fahren. Haben das auch gemacht und hatten direkt nach Start, nach wenigen, wie viele Kilometer wird es gewesen sein? 30, 40 Kilometern kam dann schon der erste Gong.
Ja, wir sind losgefahren bei absolutem Topwetter. Wahnsinn, ne? Ja. Es war irgendwie mittags um 4, glaube ich. Es war noch irgendwie eine Stunde hell, bevor dann langsam die Sonne unterging. Und auf einmal kam so eine Nebelfront. Mhm.
Und zwar so krass, wie ich sie schon echt lange nicht mehr in meinem Leben erlebt habe, muss ich sagen. Also auf der Autobahn, auf dem Highway quasi, eine dreispurige Autobahn, würde ich sagen. Und zwar so schlimm, dass du vor dir LKWs und sowas mit Warnblinkanlage noch zusätzlich an hatten, damit man sie irgendwie wahrnimmt. Und es hat nicht aufgehört. Ne? Und du bist da gefahren und hast gesagt, ach du Scheiße.
Das war, ich habe mir nur gedacht, wenn das die nächsten zwei Wochen so weitergeht, na herzlichen Glückwunsch.
Und das ist auch nicht so geil. Ne? Aber das war wirklich dramatisch. Also es war so geringe Sichtweite, wie ich sie echt schon lange nicht mehr erlebt habe. Den dicksten Nebel des Grauens, also wirklich, und du bist echt da so angespannt dann gefahren, hast gesagt, Scheiße, lass es bitte gleich wieder vorbei sein, das war echt.
Und es war schlimm. Kalt, also es waren auch so um die 0 Grad, stimmt, dementsprechend ist es halt auch relativ gefährlich, wenn genau. Dann so ein Nebel kommt. Mhm,
genau, durch die Feuchtigkeit im Nebel, dass es anzieht auf der Straße. Ich meine sogar, dass es ein bisschen glatter geworden ist, wir haben es sogar getestet, egal. Auf jeden Fall, das war echt der absolute Horror. Nach wenigen Metern, du musst dich erstmal akklimatisieren, fremdes Land wieder, ne? Natürlich sind wir oft in Nordamerika schon Auto gefahren, klar, aber nichtsdestotrotz ist es ja, wie man ja gerade gehört hat, maximal einmal im Jahr der Fall, wenn wir dann auch genau dort sind. Ansonsten noch länger dazwischen. Du musst ja erstmal reinkommen, fremdes Auto, fremdes Land, fremde Straßen. Juh, und dann fällt es der Nebel. Das war echt krass. Ja,
vor allem auch nach einem 10-Stunden Langstreckenflug kommen auch noch dazu, weil wir direkt vom Flughafen losgefahren sind.
Und das auch nochmal nebenbei, ne, das kann man ja ruhig mal erzählen, diesen Mythos Business Class, ne, um das ein bisschen zu relativieren. Ich sag's euch, es ist zwar natürlich ein Traum, dass der Service ist toll, dass du vorher Lounge besuchen kannst, alles schön, aber trotz des großen Platzangebots im Flugzeug, das ist toll, keine Frage. Und das ist das, warum es für mich einfach essentiell auch ist, weil ich wirklich dieses Eingeengte.
Man kann sich halt flach hinlegen.
Genau, man also kann, aber so geil toll. Ist es halt auch nicht. Nee, ja, es ist nicht
wie
so,
im eigenen Bett.
Genau, nicht mal im Ansatz. Mhm. Also das ist wirklich, du bist doch trotzdem gerädert, du liegst mit halben Augen wach. Vielleicht gibt es so Leute, die können es besser. Manche hauen sich auch eine Schlaftablette rein, das ist noch geiler. Aber ich mache sowas nicht. Und das ist echt so, ich wach da so halb gerädert auf, dann hast du Kontaktlinsen drin, die festkleben und was weiß ich. Also ja, es ist
man
alles.
Man schläft mal eine Stunde, dann ist man wieder wach und dann mal wieder eine halbe Stunde. Dann rempelt dir als irgendeiner gegen den Stuhl und dann ist das Klo hinter dir. Und
es hört sich immer so magic an. Es ist natürlich toll, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es ist halt trotzdem für mich oder für uns persönlich nie diese Ultraerholung, die man da vielleicht sich reininterpretiert und sagt, so geil, da kommst du hin, schnipp, bist da und bist wie ein junges Reh, springst aus dem Flugzeug. Also bei uns kann ich nur sagen, ist das nicht mal im Ansatz der Fall. Und dann kommt halt diese 300 Kilometer Tour, oder es war nicht ganz 300, wir mussten ja wie viel?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, 250 oder so. Genau,
zur ersten Zwischenstopp.
Ach nee, es waren noch weniger. Genau, zur ersten Zwischenstopp waren es nur, ich glaube, 150 bis nach Red Deer.
Red Deer. Auch im Nichts eine Stadt, die quasi existiert, weil ein Highway lang geht und alle Trucker und sowas da anhalten, so gefühlt. Ich glaube, einen anderen Grund gibt es da gar nicht.
Nee.
So richtig. Ist mir zumindest keiner bekannt. Aber trotzdem relativ große Stadt, ne? Und da sind wir hingefahren und sind auch im Dunkeln dann da angekommen, ne?
Genau.
Auch überall mit Schnee, muss man sagen. Es war
es war schon wirklich, auch der gesamte Parkplatz war voller Schnee vom Hotel dann, ja.
Genau, aber das war so die erste Etappe und dann.
Da kommen wir aber gleich noch drauf, wenn wir auf die tatsächlichen Etappen.
Ach so, klar, stimmt, ja, genau.
Toll war auch wirklich, als wir den Mietwagen dann zurückgegeben haben bei Herz, die Dame, die uns empfangen hat, um den Mietwagen zurückzugeben.
Ja, stimmt. Da sind wir, also sind wir jetzt ja schon einen Schritt weiter, ne? Aber in Erdmann, wo wir gewechselt haben, dann von Herz auf Alamo war das dann, da war es Alamo eigentlich? Ja, ne? Oder war es Dollar?
Nee, Alamo.
Alamo. Da standen wir halt am Flughafen, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mal ein Auto irgendwo gebucht habt, ist ja so, da kommt dann meistens ein Mitarbeiter angelatscht und guckt sich an, ob da alles okay ist mit dem Kasten.
Nachdem man über diese fiesen Krallen drüber gefahren ist. Ah nee, das ist nur beim Ausgang.
Das ist beim Ausgang, dass du nicht mehr zurückkommst. Sie wundert immer Angst, dass die Reifen kaputt gehen. Aber egal, ich weiß gar nicht, warum es die gibt. Würde ich gerne mal in Erfahrung bringen, weil warum, die wollen ja vermeiden, dass du zurückfährst und wenn du zurückfährst, sind dann Reifen kaputt. Also hä, warum? Also irgendwie ist es, naja, egal, anderes Thema. Auf jeden Fall kommen wir dahin. Während die noch irgendwie, da war halt eine Frau da, die hat in der Reihe halt andere Autos abgefrühstückt vorher und da wartet dann halt, ne, bis die kommen, lesen den Kilometerstand aus, gucken, ob der Tank voll ist, auch ein anderes Thema, wie man da Fuel Options gibt und sowas. Naja, jedenfalls standen wir da, haben rausgeräumt und wir zwei haben uns logischerweise auf Deutsch unterhalten, hier, wo müssen wir gleich hin und irgendwann sagt sie so, ach, wo kommt denn ihr denn her? Also, ne, auf Deutsch. Und wirklich in einem reinsten Deutsch, also nicht so mit Akzent, ich habe mal Deutsch gelernt, sondern wirklich Deutsch-Muttersprachlerin. Und dann denke ich so, hä, was? Also ich meine, was, Sie sprechen Deutsch? Ja, ich bin ausgewandert vor ein paar Jahren. Ich komme eigentlich aus, ich glaube, irgendwo aus Kaiserslautern oder sowas kam, ich weiß gar nicht genau. Ja, sie wohnt schon 10 Jahre hier und sie arbeitet schon seit 10 Jahren für Herz. Und ja, irgendwie war der Urlaub und er plaudert so und hat uns gesagt, wo wir hin müssen. Und also du denkst so, hä, warte mal, wir sind jetzt gerade irgendwie quasi einen Tag hier und das Erste, was hier passiert ist, dass sie sich Deutsch unterhält.
Das passiert aber im Urlaub tatsächlich, also gerade USA und Kanada irgendwie ständig.
Ja, das stimmt.
Irgendwo mitten im Niemandsland, in irgendeinem kleinen Supermarkt mit nur 500 Einwohnern und auf einmal redet einer Deutsch neben dir, super.
Das ist aber gut, auch das gehört dazu und ist auf jeden Fall immer, war auf jeden Fall extrem angenehm, eine sehr angenehme Dame gewesen, mit der wir uns da nett unterhalten haben und also das
stimmt. So. Und ab da ging dann der Urlaub ja eigentlich wirklich los. Dann haben wir so diese ganze Mietwagen-Thematik geklärt und dann ging es wirklich in die Rockies. Bevor es jetzt aber in die Rockies geht, würde ich sagen, beantworten wir nochmal zwei Fragen.
Genau, ihr durftet ja Fragen über Instagram stellen oder konntet, nicht durftet, also.
Ja. Genau, eine Frage, die eigentlich wirklich vor dem Urlaub stattfindet, war nämlich von Manu S13. Wie verliefen die Formalitäten bezüglich Einreisevisum?
Genau.
Das ist tatsächlich Kanada relativ einfach. Es gibt das ETA, vergleichbar mit auch der Einreise in die USA.
Das ist ein ESTA in den USA?
Genau, das heißt, es ist einfach ein Online-Formular, was man vor der Reise ausfüllt. Mhm. Man muss dort verschiedene Angaben machen über Reisepassdaten, das ist ganz wichtig. Mhm. Ich weiß nicht so genau, was da noch alles abgefragt wird, aber einfach persönliche Daten, die man angeben muss. Und ich glaube auch, ob man gewisse Ziele in der letzten Zeit bereist hat.
Weißt du, ob das im Vorfeld schon ist oder im Flughafen am Automat?
Das weiß ich nicht mehr genau. Also es ist auf jeden Fall ein Online-Formular, was man ausfüllt. Kanada ist relativ günstig, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, es sind irgendwie 5 Euro für 5 Jahre.
Und wir hätten es eigentlich beide noch gehabt, weil wir innerhalb der letzten 5 Jahre einmal in Kanada waren. Dummerweise hat die Yvonne einen neuen Pass gekriegt und dann geht es nicht mehr.
Genau, einen neuen Pass brauchst du ein neues,
Und ich habe die Unterlagen nicht mehr gefunden. Also ich hatte noch ein gültiges Visum, aber ich wusste nicht mehr, wo es ist. Naja gut, bei den 5 Euro, das macht es dann auch nicht mehr fett.
Genau, also man füllt es einfach online aus und bekommt in der Regel 10 Minuten später eine Bestätigung, mit der man dann für, ich habe mich nicht eingelesen, 3 Monate, glaube ich, dort
einreisen darf.
Einreisen darf, man darf nicht arbeiten und nichts, genau. Aber man darf halt als Tourist sozusagen das Land bereisen.
Genau.
Also ist relativ günstig und einfach. Also Kanada ist da.
Genau, ganz wichtig, aufpassen, wenn ihr in die Verlegenheit kommt, das nutzen zu müssen, egal ob das USA oder Kanada ist, da wird ganz, ganz viel Betrug begangen.
Ja, passt auf, dass ihr auf die richtige Website kommt.
Das ist meistens, ich weiß nicht, wie es bei Kanada heißt, in den USA ist es .gov, also G-O-V für Government. Ich bin nicht sicher, ob es in Kanada auch .gov Domains sind, aber da, wenn man eingibt, was sich ESTA oder ETA ausfüllen, dann kommen halt auch so Scharlatane, die euch das Geld dafür abnehmen und ihr denkt, ihr seid auf der offiziellen Seite, davon abgesehen, dass es auch vielleicht irgendwelche Virenseiten sind oder so, kann auch sein, aber im Mindesten gibt es da halt Betrüger, die so tun, als wären sie die offizielle Seite und die zahlt dann an die irgendwelche Gebühren, obwohl ihr das eigentlich gar nicht müsstet. Also da wirklich aufpassen, dass ihr auf der richtigen Seite landet, ist meistens direkt in den Google-Ergebnissen direkt oben, aber einfach nochmal vergewissern, dass das nicht so ein Visum-Service ist, sondern eben, ne, aber ne, überall kommen mal die Verbrecher.
Genau.
Und hier kommt die Sonne gerade raus. Guck mal her.
Genau, und Einreise am Flughafen ist ein bisschen vergleichbar mit den USA. Also sprich, man muss entweder an einen Automat, je nach Flughafen, in dem man auch seinen Pass einliest und verschiedene Fragen beantworten muss.
Das ist mir so heikle, ein heikles Thema, weil sie da immer so ein bisschen nervös ist bei sowas. Also es hat sich mittlerweile eine ganze lang gelegt.
Also mein Englisch ist halt auch nicht so, also ich glaube, ich spreche ganz gut Englisch und ich verstehe alles, aber ich habe nicht so die Routine da drin. Mhm. Und wenn dann so ein böser Grenzbeamte da steht und dafür entscheidet, ob er mich zurückschickt oder reinlässt, bin ich dann doch immer ein wenig nervös. Aber
wie war es in Kanada? Waren das Automaten?
Es waren Automaten, genau. In letzter Zeit waren es eigentlich immer Automaten. Ja. Das heißt, man hat einen Automat, füllt dort alles aus.
Also, ob ihr Verbrecher seid, alles mit Ja anklicken.
Genau. Ist immer gut.
Drogen mitgenommen, ihr habt Verbrechen begangen, ihr wart auf irgendwelchen Rinderfarmen oder Tierfarmen und habt auch noch Geflügel dabei, also einfach überall Ja ankreuzen.
Das ist immer gut.
Nein, natürlich nicht.
Dann wird noch ein Foto von einem gemacht, glaube ich.
Genau.
Fingerabdrücke ist in Kanada, glaube ich, nicht. Das ist USA.
USA ist Fingerabdrücke auf jeden Fall. Kanada weiß ich nicht.
Dann bekommt man da so einen Wisch ausgedruckt. Mit dem geht man dann zu einem Grenzbeamten. Ich glaube, der hat doch noch mal ein, zwei Sachen gefragt.
Ja, die Fragen
sind immer ein bisschen unterschiedlich.
Das ist alles so Fangfragen. Was heißt Fangfragen? Ich denke, viele von denen machen was einfach aus Langeweile. Was sie sagen, ich sitze eh die ganze Zeit nur hier, dann kannst du mal blöde Fragen stellen. Aber vielleicht erwischen sie doch mal einen, der sich dann komisch gibt, nervös wird oder so, und wo sie sagen, kommen Sie mal bitte mit, wir müssen mal ein bisschen genauer fragen.
Das ist immer der Standard. Was machen Sie hier? Wo fahren Sie hin? Wie lange bleiben Sie? Wann geht Ihr Rückflug? Ja. Wo übernachten Sie?
Amerika ist anstrengender, muss man sagen.
Wobei, das letzte Mal Kanada war anstrengender als Amerika.
Ja, stimmt.
Muss ich sagen.
Die waren genauer.
Ja, da sind wir, glaube ich, dreimal befragt worden.
Ja, aber auch nur auf normaler Basis eigentlich. Ja. Amerika ist echt so, dass du da stehst und sagen die, okay, mit was verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt in Deutschland? Ich so, was? Warte mal. Und dann sagst du ihm, ja, ich bin selbstständig. Ja, was heißt selbstständig? Was machen Sie denn? Dann musst du dem erzählen, dass du Autopflegemittel verkaufst. Gibt es auch so eine schöne Geschichte in Las Vegas zur SEMA-Show eingereist und dann sagst du, ja, wir verkaufen Autopflegemittel. Was das genau heißt, sag ich, ja, kennt ihr doch hier, Firma McGuire, das amerikanische Hersteller. Nee, nie gehört. Dann denk ich so, okay, gut, ja, das wäre wie wenn in Deutschland jemand sagt, Sonax, nie gehört, würde mich auch wundern.
Wer weiß.
Aber ja, also da gibt es manchmal komische Momente. Aber nichtsdestotrotz ist das alles, die sind meistens extra grimmig, damit sie die bösen Verbrecher meinen, damit abzuhalten, die, glaube ich, so trainiert sind, dass die denen eh alles fragen können. Somit halte ich das eh für absurd, dieses System. Aber sei es drum, andererseits in Deutschland, muss man auch wiederum sagen, stellen sie halt überhaupt keine Fragen.
Ja, wobei wir aber auch als Deutsche
Resident einreisen.
Also ich weiß
stimmt,
nicht, wie es ist, wenn man als Ausländer
stimmt
einreist.
Stimmt auch wieder, ja, natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist das ein System, was halt funktioniert, wenn man da mal eine gewisse Routine hat. Und es stehen an den Automaten überall Helfer.
Genau, und man kann es auch Deutsch umstellen.
Genau,
also
da
ist alles gut ausgeschildert. Ja. Also das ist Einreise Kanada ist definitiv problemlos.
Ganz genau.
Dann haben wir noch eine weitere Frage, die ein bisschen zu dem Autothema passt. Andreas Z. hat gefragt, wie kratzen die Kanadier die Autoscheibe frei?
Heim im Eiskratzer.
Ich würde ja sagen, gar nicht.
Doch. Meinst du, sie lassen den Motor laufen?
Ja.
Nein.
Nicht?
Also erstmal so muss man sagen, jeder Mietwagen Grundausstattung hat einen Eiskratzer dabei.
Ja, wenn man das ganze Ding Eiskratzer nennen kann, ja.
Ja gut, ich finde das an sich was angemessen, weil das war auf einem langen Stab und ich meine, wir haben nun mal ein Auto, wo er nicht so leicht an die Windschutzscheibe kommt.
Ja.
Und natürlich
aber
das Ding
war schon
kein,
schäbig, das Teil.
Das war echt schäbig, das war aber auf der einen Seite ein Besen dran, ne? Also ne, don't be gentle und so, kannst du mal ein bisschen Schnee vom Dach machen oder von der Motorhaube. Und natürlich vorne ein Eiskratzer dran. Der war zweckmäßig, sage ich mal. Aber das ist eine Grundausstattung eines jeden Mietwagens in Kanada im Winter, ist ein Eiskratzer.
Genau.
So, also dementsprechend, ich muss aber auch sagen, wir haben nicht viele Leute gesehen, die Autos laufen gelassen haben. Es ist oft so, dass das bei den Diesel halt dann der Fall ist, die dann teilweise auch in so einem Heizer oder sowas hängen. Das haben wir im Hotels gesehen. Aber natürlich gibt es auch Fälle, wirklich, wo im ersten Hotel war das, da liefen draußen die Trucks noch, die liefen aber die Nacht durch. Mhm. Klar, wenn es richtig kalt wird, ist das Standard. Ne? Mein Vater hat das ja in dem IOBlog-Podcast auch mal erzählt. Aber in der Regel glaube ich schon, dass die auch Eiskratzer benutzen.
Ja, ich denke auch, da gibt es keinen großen Unterschied zu dem Winter bei uns.
Ja, genau.
So, dann würde ich sagen, starten wir mal.
Kannst du dich erinnern, fällt mir gerade ein, man kann ja Anekdoten hier erzählen.
An die Scheckkarte?
Ja,
ja, ich habe auch gerade dran gedacht. Es war in, am Grand Canyon war es.
Grand Canyon.
Da sind wir wollten wir zum Sonnenaufgang zum Grand Canyon.
Weil ich unbedingt Bilder vom Sonnenaufgang machen wollte.
Und das waren noch Zeiten, wo wir, glaube ich, ein bisschen später, also da waren wir nicht ganz im Winter, also der Sonnenaufgang war da noch relativ früh. Jetzt in Kanada ist die Sonne erst um 9 aufgegangen. Ja. Dort war es wirklich noch früh am Morgen. Mhm. Wir standen auf dem Parkplatz vom Hotel, wollten losfahren und es ging nicht, weil die Scheibe
genau, völlig es war Nachtfrost. Eis war.
Genau.
Und da standen wir da und haben gedacht, scheiße, was machen wir denn jetzt? Weil Auto hatte natürlich keinen Eiskratzer. Jo, klar, natürlich fällt dir ein, Kreditkarte zu nehmen, ne, ist der Klassiker.
Die Zimmerkarte haben wir genommen.
Die Zimmerkarte in dem Fall, ja.
Die Kreditkarte wäre mir zu gefährlich gewesen im Urlaub.
Ja, ja, klar. Okay, Zimmerkarte sind ja auch so Chipkarten mittlerweile und es ging wunderbar. Jedenfalls kam ein Ami an, der mutmaßlich noch nie einen Winter gesehen hat. Und hat uns gefragt, wie er die Scheibe freikratzen kann. Und gesagt, ja, hier, Scheckkarte. Und er hat gesagt, ah Gott, wie einfach so. Da denkst du auch so, was ist mit dir? Ja, das war für ihn völlig absurd, irgendeinen Gegenstand zu nehmen, die Scheibe freizukratzen. Ja, das war so eine kleine Anekdote dazu. Aber ansonsten glaube ich, ist schon, man sieht ja rüber diese Frostschutz und Defroster und sowas in den Supermärkten und sowas. Also ich glaube, das
ich
ist
auch das ist wie bei
ähnlich
uns.
Wie bei uns. Ja.
So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der Reise.
Die Reise, ganz genau. Ja, die Reise beginnt ja nicht, also natürlich beginnt die am Flughafen, ist ja klar, aber das ist ja alles noch nicht so spannend und hat mit Urlaub ja noch nicht so viel zu tun. Wir hatten ja dann, wie gesagt, diesen Zwischenstopp, ne, in diesem Red Deer und haben da in so einem, keine Ahnung, wie man das nennen soll, ein Trucker-Hotel, was jetzt nicht, aber da waren halt viele Trucker, so weil es halt
zum Durchgang ist. Das ist ein Kettenhotel, ja.
Genau.
Eigentlich war ein ganz nettes.
Also, war ganz nett, weil wir haben echt schon die erste Erfahrung gemacht, was in Kanada recht üblich ist, dass sich Kamine im Zimmer befinden. Mhm. Und es hat einen kleinen Aufpreis gekostet. Da haben wir gesagt, komm, einfach für den Spaß. Ne? Und es war zwar ein Elektrokamin, aber ein richtig riesen Teil.
Der hat auch ganz schön Bums gehabt.
Ja, der war echt krass warm, aber es war auch echt kalt. Also man muss auch sagen, wir haben das Ding benutzt und haben ihn schön laufen lassen. Und das war schon alles ganz fein. Aber ansonsten hast du halt auf eine Eisenbahnschiene und auf die Autobahn geguckt. Das war jetzt,
ja, es war irgendwie aber, halt auch an Autobahnnähe.
Genau,
und,
aber war zweckmäßig.
In so einem Gewerbegebiet irgendwie.
Genau, blöd war nur am Abend, dass wir nochmal schnell irgendwas essen mussten. Da haben wir wirklich ein absolutes Premium-Dinner genossen an dem Abend, weil wir
im Wendy's.
Genau, Amerika-Reisende kennen es vielleicht, Wendy's.
Die viereckigen Burger-Patties.
Genau, das ist ihr Markenzeichen von Wendy's, das ist ja so ein Pipi-Langstrumpf-Verschnitt irgendwie als Logo drauf.
Also es ist ein Burgerladen. Also
genau,
so
es ist eine Burger-Kette wie Burger McDonald's schlussendlich. Ne, reines Fastfood, allerdings mit recht coolen Burgern, finde ich, die aber auch unterm Strich halt einfach sind wie woanders. Aber dafür sind die Patties halt wirklich viereckig, das ist ihr Markenzeichen. Und naja, wir sind da rumgefahren und geguckt, wo noch was offen hat und was man noch machen kann. Und wird es jetzt auch nicht in der fremden Gegend bis Bagdad fahren irgendwie. Und dann, ach komm, wenn die es kennen, wir gehen wir hin und haben wirklich bei, naja, Wetter, nicht bei naja, Wetter, bei in einem eher rustikalen Wendy's.
Ja, muss er dazu sagen, natürlich sieht es dort überall aus wie Sau.
Wie Sau, weil die Leute mit Dreckschuhen reinlaufen.
Genau,
ne? Genau, und dann sitzt er da drin und am ersten Abend des Urlaubs mit zwei Burgern vor dir und eine Cola und denkst so, naja.
Ja, ist aber oft so am ersten Abend, ja. Gell, dass man da.
Aber waren wir da nicht am ersten Abend auch noch? Nee, wir hatten die Einkäufe.
Wir waren erst im Walmart.
An dem Abend.
Erst im Walmart an dem Abend, genau, und haben dort so den Standard, den man so braucht von Küchenrolle, Frühstücksbrötchen und weiß ich nicht was alles gekauft. Genau, und danach sind wir zum Wendy's und dann sind wir zum Hotel zurück, genau.
Genau, sollen wir da jetzt schon mal wegen diesem, weil wir diese eine Tour machen, was da fürs Auto empfohlen wird, das haben wir da auch schon gemacht, da wird es später machen. Die Notfallgeschichte und sowas.
Ah nee, das würde ich beim Iceweed Park dann machen, genau.
Genau, also das war dann unser Premium-Abendessen am ersten Abend, also standesgemäß rustikal.
Genau.
Wir haben
und standesgemäß rustikal ging das Frühstück nämlich am nächsten Morgen weiter in diesem Hotel, erinnerst du dich? Also wir waren ja natürlich erste Nacht nach so einer Zeitverschiebung endet immer so, dass wir spätestens zwischen 3 und 4 sowieso wach sind, obwohl wir eigentlich ja nur ein paar Stunden geschlafen haben und uns dann ewig im Zimmer noch rumdrücken, bis wir endlich mal zum Frühstücken können. Das war dann 6, glaube ich, als das Frühstück aufgemacht hat. Und das war dann wirklich Trucker-Frühstück.
Das war echt Trucker-Frühstück, relativ klein. Und da war es ja auch noch so, das war im Frühjahr, war ja diese ganze Corona-Welle noch nicht komplett durch.
Man hat sich noch nicht so wohl gefühlt.
Ne? Da, wenn man, es war halt einfach komisch irgendwie, ne? Weil es so die erste richtige öffentliche große Geschichte war, wo man mit Leuten wieder zusammen ist. Vorher war das ja alles eher noch ein bisschen zurückhaltender, gerade in Deutschland eben. Und ich glaube, Kanada war da schon länger wieder offen. Aber es war halt irgendwie komisch. Und natürlich denkt man so, ja, komm, es ist noch nicht ganz vorbei. Jetzt im Urlaub was bekommen, ist auch scheiße. Ne? Dann hängst du da und so. Ne? Also bist du da ein bisschen zurückhaltender. Na, da kommst du dann in so einen Frühstücksraum rein, wo ich glaube 20 Trucker drin sitzen, alle hier mit ihren Schafferklamotten an und alle sind so laut und diskutieren und machen und tun. Dann läuft oben der Fernseher mit Nachrichten und, oh, und denkst so, oh, okay.
Also gemütliches Frühstück sah definitiv anders aus.
Also nichts gegen die Trucker, ne? Die waren alle super nett oder so, ne? Also überhaupt kein Thema. Aber es war halt einfach irgendwie so, es war einfach ungemütlich, muss man ehrlich sagen. Und klar, in diesen Kettenhotels muss man auch sagen, da darf man, das ist ja das berühmte Intercontinental Breakfast, wie es so heißt. Und das ist halt im Prinzip, da darf man auch nicht über Umwelt oder sowas reden. Ne? Da wird alles in Plastik verpackt und das sind alles irgendwelche Convenience-Dinge, die da aufgefahren werden. Das muss man einfach so.
Ja, das war auch tatsächlich im Urlaub das einzigste Mal, gell? Dass wir so ein Hotelfrühstück gerade von so einem Kettenhotel mitgemacht haben. Das ist ja gerade für die erste Nacht, das ist schon ganz nett, weil dann da ist man ja noch nicht versorgt, dass man sich selbst irgendwie versorgen kann. Somit ist das da tatsächlich praktisch, bevor man losfährt, dass man sich nochmal stärken kann. Wir haben hier schön unsere Coffee-to-go-Becher dabei gehabt, dass wir im eiskalten Winter uns immer schön
absolut geilsten Becher, die wir je besessen haben. Wir haben noch nie so viele Coffee-to-go-Becher gehabt.
Aber die sind echt top.
Aber ich habe sie zu Weihnachten geschenkt oder uns quasi und die, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, aber die sind echt krass gut. Also ich habe vorher Bewertungen drüber gelesen, ich lese über Coffee-Becher-Bewertung, aber die sind so unfassbar, die laufen nicht aus, die haben oben so einen Druckverschluss, wo du quasi drauf drückst, also keine Ahnung, vielleicht ist es ja Standard, aber die waren ausgezeichnet und die haben uns wirklich so gute Dienste erwiesen, auch jetzt noch hier in Deutschland wieder.
Ja, so wie war morgens immer die erste Amtshandlung, egal ob in der Wohnung, im Airbnb, wie auch immer, kommen wir gleich noch drauf, Kaffee kochen und
ab in die Becher, weil das ist halt echt geil, wenn du raus in die Kälte fährst und hast unterwegs dann deinen schönen heißen Kaffee dabei, das ist schon echt.
Ja, vor allem, wenn du nach so einer 5-Stunden-Wanderung zurückkommst und der Kaffee ist immer noch schön warm.
Genau, trotz Becher, Minusgraden, das ist schon geil, ja. Also das war auch der Standard. Naja, und da haben wir uns dann quasi so ein bisschen, das Frühstück reingedrückt irgendwie so, ne, dass man halt was im Magen hat und haben dann diese recht ungemütliche Umgebung wieder verlassen, weil das war wirklich so, also nicht, wer jetzt denkt, was sind da denn die für Pienzchen, das war ein Raum, der war, wer schon mal bei uns im Ladengeschäft war.
Halb so groß.
Vielleicht
so groß.
Also so groß wie das Ladengeschäft, plus vielleicht ein bisschen angrenzend, so verwinkelt noch ein paar Sitzecken oder sowas dran. Plus, dass da drin natürlich Automaten standen, dass da drin natürlich Tisch und Stühle standen, ne? Und in diesem verwinkelten, eng, auch eine tiefe Decke auch noch, ne? Bist du da drin mit einer Fluktuation von Truckern, die da rein und rauskommt. Also irgendwie war es einfach eine ungemütliche Atmosphäre. Ja. Und man war dann doch irgendwie froh, wieder weg zu sein. Genau, aber das war so der Start dann von dort und dann ging es ja erstmal weiter nach Edmonton.
Genau, richtig, dann ging es mit Autopacken erstmal los und das vorher Umpacken haben wir mitten in der Nacht gemacht, glaube ich, dass wir die Einkäufe dass wir die Einkäufe schon mal in einen anderen Koffer rein, dass wir, du kannst ja nicht, wenn du den Mietwagen wechselst, hier so mit 10 Walmart-Tüten oder so durch die Gegend haben, das geht nicht, also haben wir alles umgepackt. Wir hatten von zu Hause, glaube ich, schon eine Reisetasche mehr mitgenommen, weil wir das schon geplant hatten, um die Sachen dann da reinzupacken.
Ja, und dann halt draußen auf dem kalten Parkplatz das Auto noch einräumen, das war halt auch da
arschkalt. Also da war es, glaube ich, minus 15 Grad oder so, da war es schon echt kalt.
Ja, und da stehst du draußen, hast du nicht mehr die dicken Sachen an, weil du im Auto ja nicht umgehen willst während der Fahrt. Ne?
Und du hast ja auch an dem Tag nichts viel vorgehabt.
Genau, außer fahren.
Wir hatten keine Autoaktivitäten geplant. Genau.
Und dann stehst du da in deinem, ich sag mal, schon ein bisschen wärmten Pulli und einer wärmten Hose an, ne? Und hast minus 15 Grad und musst erstmal anfangen, wie plane ich das, wie lege ich hier was ins Auto und denkst so, oh Mann, lass uns fertig werden, ich will ins Auto. Ja, das war da schon ziemlich ziemlich cold.
Und aber dann ging es zum Shopping.
Ja, genau. Wir sind nach Edmonton dann gefahren, haben
wir mussten ja ein bisschen aufpassen, dass wir den Mietwagen, den neuen, erst zu einer gewissen Uhrzeit nehmen, nämlich nach der Uhrzeit, wo wir das Auto dann 10 Tage später zurückgegeben haben.
Genau, sonst hast du nämlich einen Tag extra.
Sonst hast du diese 24 Stunden nicht eingehalten und dann zahlst du wegen einer Stunde oder sowas einen Tag extra.
Ja,
also sprich,
das ist halt auch Quatsch.
Wir wollten das Auto um 10 Uhr dann zurückgeben, glaube ich, für den Rückflug. Somit durften wir erst nach 10 quasi oder 11, ich weiß nicht mehr genau, das Auto holen. Und das Praktische war, direkt neben dem Flughafen, wirklich genau direkt daneben dran, ist das Premium Outlet Shopping-Center von Edmonton.
Genau. Und da haben wir gesagt, komm, das nehmen wir noch mit, weil wir danach quasi überhaupt keine Möglichkeit mehr hatten. Und es ist schon so, dass wir das gerne in den USA zumindest machen, dass wir da immer wieder ein bisschen so einen kleinen Einkaufseskalation machen, weil da halt natürlich gerade so Klamotten und sowas eben gerade von US-Firmen eben meistens deutlich günstiger sind und die Auswahl auch größer ist, ne? Und ist natürlich das Schöne, dass man auch mal ein bisschen Einkaufsbummel machen kann. Und ja, das haben wir da auch gemacht, mit begrenztem Erfolg, würde ich sagen, oder?
Wie ja, war das? Weil wir halt auch schon so, ja, wobei, also ich habe mir ein paar Schuhe gekauft und so. Und, ja doch, so ein paar Wintersachen haben wir schon gekauft. Aber wir hatten natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, weil wir wussten, wir müssen noch, ich glaube, nach Jasper waren es danach noch 350 Kilometer.
Ja.
Und wir hatten ja auch schon knapp 100 Kilometer auf dem Buckel von dir. Wir wollten halbwegs im Hellen dort im Hotel ankommen, dementsprechend, und mussten noch den Mietwagen tauschen.
Stimmt,
also so ganz entspannt waren wir dann da auch nicht.
Aber es war cool, weil wir waren quasi allein in der Mall.
Ja,
also wirklich. Also wir sind zur Eröffnung reingekommen und ich glaube, es sind 5 Gestalten da rumgelaufen. Manche Geschäfte haben gerade erst aufgemacht, wo wir drin waren. Manche waren noch komplett zu. Das war ganz lustig. Und naja, dann haben wir da einen relativ chilligen Einkauf natürlich gehabt dadurch. Und dann haben wir den Mietwagen getauscht, hat mir schon erzählt, mit der deutschen Dame da von Herz. Ja, und dann muss man halt dieses ganze Gelärsch durch den Flughafen machen. Das war halt schon ein bisschen nervig, muss man sagen, ne? Weil du hast ja nur so einen Trolley und musst mit diesem Trolley dann durch einen Flughafen, den du nicht kennst, und Ausschilderung ist manchmal auch so ein bisschen
semi. Ja, und teilweise ging es draußen auch noch über gestreute Straßen und so.
Genau,
also das
richtig.
War schon, ja.
So ein bisschen, ja, und auch da bist du natürlich dann geschwitzt, ne, weil du dich halt abhetzt und machst und tust, ne, dann ist von heiß, also warm Luft innen drin, wieder raus zu kalt und so, das ist dann schon ein bisschen nervig gewesen. Und dann kam er dann zur Vermietung hin. Und da auch klassische Geschichte eigentlich wieder, ne? Ich weiß gar nicht, was das, ich habe doch mit dem noch so eine lustige Unterhaltung gehabt, wegen, wenn ich Mercedes fahre, wieder rufe ich mir ein Taxi irgendwie. Weil, ach genau, stimmt, wir haben ja den Jeep gebucht und die haben dann erstmal, es hat ein bisschen gedauert, ne? Die konnte meinen Führerschein nicht lesen, da musste der Supervisor kommen.
Nee,
war bei der ersten Station schon so, und da war es auch so ein bisschen
Zirkus. Ja, weil du noch so einen alten Lappenführerschein hast.
Ja, ich habe so einen rosanen Führerschein, ich bin halt ein alter Sack. Es ist halt, gibt immer wieder mal Probleme.
Das war auch wieder typisch, ne? Ich bin ja eigentlich so ein Organisationstalent. Zu Hause haben wir noch drüber geredet. Nehme ich meinen Führerschein mit? Mhm. Nee, wir hatten keinen Zusatzfahrer gebucht, weil der kostet extra. Dementsprechend hatten wir nicht geplant, dass ich dieses Auto auch fahre. Tommy wollte die gesamte Zeit fahren. Also habe ich gesagt, okay, muss ich meinen Führerschein auch nicht mitnehmen. Wofür? Bevor ich ihn verliere, lasse ich ihn lieber zu Hause.
Ich verliere gerade, was jetzt kommt.
Ja, beim ersten Mietwagen war das totale Problem, dass die gesagt haben, dein Führerschein funktioniert nicht.
Ach, stimmt. Die konnten ihn nicht lesen.
Die konnten den nicht lesen und mussten dann noch jemand anders holen, wo mir schon das Herz in die Hose gerutscht ist, wo ich sagte, ach du Scheiße, wenn wir jetzt irgendwie noch einen internationalen Führerschein brauchen oder die akzeptieren deinen nicht, was machen wir denn dann?
Dann war nicht dabei.
Weil ich hatte meinen nicht dabei, aber es ging gut.
Genau.
Werde ich auch nie wieder machen, ich nehme ihn künftig immer mit. Man weiß ja nie, bricht dir das Bein oder was auch immer.
Ja, logisch, klar, eigentlich war es schon Quatsch, ihn daheim zu lassen.
Ja, warum?
Aber nichtsdestotrotz waren wir dann da am Flughafen eben, haben das dann alles geregelt, und im Endeffekt war halt so diese lustige Story halt noch, wo er da meinte so, ja, aber das ist, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, da kam so ein Typ dazu und sagte, ja, das ist nur ein Jeep, aber wahrscheinlich würdest du lieber Mercedes fahren oder sowas, ne, weil du kommst aus Deutschland und so, ihr fahrt ja alle Mercedes, so typische Klischee-Dinge, wir sind ja alle Sauerkraut und Schweinsbraten, ist ja klar. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, soll ich dir das sagen, was man in Deutschland als Spruch macht, wenn ich Mercedes fahren will, dann rufe ich mir ein Taxi. Und dann haben die sich alle kaputt gelacht und haben sich gegenseitig diesen Spruch erzählt, und da waren die alle auch super entspannt und locker und so, ne, weil am Anfang ist immer so ein bisschen angespannt, ne, wenn du merkst, so, okay, die können es nicht richtig lesen, dann findest du deine Buchung nicht, dann frag die, wo kommen sie nochmal her und was haben sie für ein Auto gebucht, und denkst du, ach Leute, ja, und dann, du guckst ja auch auf den Parkplatz raus, der war ja nicht groß da, und denkst so, ich habe jetzt keinen Wrangler Jeep gesehen, ja, und irgendwann so, ja, hier, ich habe einen fast neuen Wrangler für sie, der kommt jetzt gerade fertig gemacht, okay.
Perfekt. Das, was wir uns in der Theorie überlegt haben, hat funktioniert.
Genau, richtig. Das nach einer kleinen Einweisungsfahrt, die ich gebraucht habe, weil ich habe ein Vollallrad in der Form noch nie gefahren. Also mein Ram hat ja auch Allrad, aber das war einfach komplett anders bei diesem Ding. Sowas bin ich selbst noch nicht gefahren, richtigen Geländewagen. Und der hat halt auf Asphalt mit Allrad drin, hat er halt komplett radiert eben, ne? Und ich bin da drin 2 Runden gefahren auf dem Parkdeck und dachte so, scheiße, mit dem Auto stimmt was nicht. Ja, war nicht totaler Quatsch. Nach 1-2 Tagen bist du voll drin im Thema, gerade wenn es Slippery Roads sind. Alles gut, aber erstmal denkst du, ey, da passt irgendwas nicht mit dem Allrad. Ja, war alles gut. Und dann konnten wir endlich loslegen und mussten mit diesem doch eher rustikalen, aber geilen Auto, ich feiere den ja total, konnten wir dann losdüsen mit.
Es war schon spannend, unser ganzes Koffergelärsch in diesen Jeep Wrangler zu packen, weil so groß ist der wirklich nicht,
der
auch drin,
groß.
Wenn du dann so sitzt. Also klar, es gibt jetzt nicht viel Luxus in diesem Auto. Sitzheizung auch nicht, wäre in Kanada tatsächlich gar nicht so verkehrt gewesen.
Der war wirklich spartanisch. Also das, da gibt es noch den Renegade, der hat, glaube ich, mehr. Ich weiß nicht genau, wie die Unterscheidung der Klassen sind, aber der hatte wirklich nichts, das Ding. Das also stimmt. Das war wirklich.
Und er war auch voll mit unserem Zeug.
Ja, also, genau, richtig. Also er hatte schon
Also ich voll. Muss auch sagen, mehr als zwei Leute hätten nicht funktioniert.
Nee.
Also auch generell auf diesem gesamten Urlaub, weil gerade wenn man Winterurlaub macht, da ist die gesamte Rücksitzbank voll mit Mütze, Schal, Handschuhe, Jacke, Schuhe. Also sprich, man hat schon ganz schön viel Zeugs dabei. Natürlich auch irgendwie so ein paar Lebensmittel oder eine Kühltasche eher relativ. Aber man hat schon immer einiges Zeugs dabei. Wenn da noch eine Person hinten auf dem
Klar, mit so, wenn du so einen Suburban gehabt hättest mit drei Reihen, dann wäre die Sache anders. Nee,
ich meine jetzt den Jeep Wrangler spezifisch. Das, ja, also ich glaube, für zwei Personen Rundreise ist okay.
Ja.
Klar, für mehrere Personen, wenn man nicht viel Gepäck hat, geht's auch. Ja. Aber also der war schon nicht so groß.
Wenn man solche Aktivität macht wie wir, wäre es echt ein Problem gewesen. Ja. Also sicherlich, ne, und gerade wenn es eine Rundreise ist, wie du sagst, ne, wenn du an einem Ort bist, ja alles egal, musst du einmal den Weg schaffen und dann ist gut. Genau, aber das war dann die Nummer auch geklärt und da war eigentlich, das ist so der Punkt, wo es so ein bisschen entspannter wird. Genau. Man sagt, komm, jetzt ist erstmal für die nächsten zwei Wochen alles safe, wir haben ein Auto, es kann losgehen. Es
kann jetzt nicht mehr so viel schief gehen.
Genau.
Dieses größte Problem, Mietwagen, war aus dem Kopf. Quasi, natürlich hatten wir trotzdem noch nur M&S-Reifen und wussten noch nicht, wie gut er wirklich fährt. Aber erstmal hat alles funktioniert und wir konnten starten.
Nach Jasper. Auf dem Weg haben wir quasi noch eine Sache gemacht, die vielleicht auch für manche, die sowas mal planen sollten, ein spannender Hinweis ist. War uns auch nicht so ganz klar, weil man muss ja, das sind ja Nationalparks, also die Rocky Mountains, quasi die Areale sind ja Nationalparks, wofür man ein Permit braucht, also ein Nationalparkspass quasi. Mit dessen Geld eben die Unterhaltung dieser Parks und auch der Tierschutz und der Umweltschutz und sowas eben gefördert wird und die ganzen Ranger bezahlt, wenn die jeden Tag da drin halt Streckenfreiräume machen tun. Also völlig angemessen. Ich finde, das ist ein Ding, was Pflicht ist. Und es gibt auch hohe Strafen, wenn man es nicht macht. Also die kontrollieren das. Also dementsprechend sollte man es auch tun.
Genau, das ist in Kanada ein bisschen anders. Also in Amerika ist es so, da hat man ja in den Nationalparks sozusagen einen Eintritt, also ein Gate, wo man reinfährt. Und dort kann man den Pass kaufen. In Kanada ist es ein bisschen anders. Das ist eben wie bei uns ein Bundesland. Also man ist einfach im Nationalpark drin. Es kommt ein Schild. Man hat zwar auch an manchen Stellen schon so eine Durchfahrtsmautstelle, wo man auch einen Pass kaufen kann.
Aber
ganz, ganz viele Stellen haben, im Winter haben die nicht immer alle geöffnet.
Genau.
Und an vielen Stellen gibt es sowas auch einfach gar nicht. Also man fährt einfach eine Straße lang und auf einmal ist man im Nationalpark. Und wenn man dann irgendwo dort anhält, braucht man eben eine Eintrittskarte. Ja. Das war auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, uns so einen kompletten Jahrespass einfach zu kaufen. Also man kann sich auch jeden Tag ein neues Ticket kaufen. Muss man aber wirklich jeden Tag schauen, dass man irgendwo ein Automat findet oder zu irgendeiner Touristen Informationen geht, wo man sich ein Ticket ziehen kann.
Ich glaube, die gehen auch nicht online. Ne? Also wir hatten ja dann so einen Zusatzparkpass, wo wir später vielleicht nochmal zukommen. Den haben wir dann spontan online gebucht vom Auto aus. Das ging dann.
Genau, aber mit dem Nationalparkpass geht das nicht. Also wir haben es ausgerechnet, wir hätten in Summe, ich glaube, 20 oder 30 Euro gespart, wenn wir uns jeden Tag neue Tickets gekauft hätten. Aber ganz ehrlich, man tut den Nationalparks was Gutes damit. Also es ist ja nicht so, dass das verplempertes Geld ist, sondern die können das auch wirklich gebrauchen.
Und illegalerweise haben wir dem Andreas den Pass mitgegeben für seinen
jetzigen. Den habe ich auch noch gar nicht wieder zurückbekommen. Ich stelle gerade fest.
Nicht, dass sie den behalten haben. Kann ja sein, dass wir wieder nach Kanada müssen.
Wer weiß.
Wer weiß das schon.
Haben wir noch. Genau, drei Monate
also das
Zeit.
Ist zwar auch illegal, ne, diese Weitergabe und der Weiterverkauf danach ist auch illegal, aber ich meine, unser Mitarbeiter ist drei Wochen später gefühlt nach Kanada geflogen, ne, und haben wir gesagt, hier komm, bevor du jetzt hier für x Euro den Pass holen musst, wir haben den noch und wir haben einen Jahrespass, der hat ja auch mehr gekostet, logischerweise.
Genau, also der Pass kostet, glaube ich, 140 Euro für ein Auto, also für alle Insassen, und man kann in alle Nationalparks in Kanada, damit ist für ein Jahr gültig.
Außer Ausnahmen, wo, wie gesagt,
genau, lokale State Parks und so Sachen
die gelten Kosten, nicht. Dann geht's nicht.
Genau. Ist halt eine einfache Sache, man hängt den an den Rückspiegel und ist einfach safe.
Ja. Und das haben wir in irgendeinem Kaff vor den Parks gemacht, ich weiß gar nicht, wie dieser Ort
Wir sind da an irgendeinem Touristencenter halt
vorbei. Ja, da war so ein kleiner Ort, ne? Und da stand, da gibt's ein Touristencenter, kommen wir fragen einfach mal, ob es da Pässe gibt. Und das weiß ich noch sehr genau, weil das so eine völlig überdrehte Frau war, die da drin war. Ich glaube, die hat den gesamten Tag keinen da gesehen.
Die hat sich tierisch gefreut, dass mal jemand die Tür reingekommen ist.
Und wir mussten dann so eine Wendeltreppe hoch. Ja. Ne? Und da oben drin war dann so ihr Office irgendwie. Das war halt wirklich so richtig klischee-mäßig. Die war völligst überdreht. So, hey, wie geht's? Toll, dass ihr hier seid und schönen Urlaub. Und so. Und ich so, okay.
Aber da auch wieder typisch, ne, hat so ein Formular, also so eine Liste, wo sie dann mit dem Stift einfach unseren Namen eingetragen hat, aber danach das Kartengerät rausgeholt, dass man mit der Kreditkarte zahlen kann.
Mit typisch. Tablet und allem drum und dran, aber vorher wird per Papier und Zettel und Stift eine Liste gemacht. Aber trotzdem war es cool. Wir hatten den Parkpass direkt vorm Eintritt schon da, also vor der Grenzüberschreitung quasi. Und da waren wir da auch safe. Ne? Und dann konnte eigentlich nur der Weg kommen. Und dann ist es fast schon so, dass es überall in Kanada so ist, der Weg ist das Ziel. Ja, ja. Auch da war es so, bevor es eigentlich wirklich richtig, Jasper ist die erste Station gewesen, im Norden von dem Nationalpark. Oder Nordosten ist es dann wahrscheinlich. So ein bisschen, egal. Also die erste Station wäre Jasper gewesen. Und davor war es schon so, dass du gefühlt an jeder zweiten Stelle sagst, oh, komm, wir halten mal an, da sind dann Flüsse.
Dann kommt
und
so langsam Wasser, genau.
Ja, also war schon echt, also wer da ein Faible für hat, kann schon sagen, das ist der Hammer. Also wirklich der Hammer, Postkartenniveau. Ja, und gerade da, wenn noch nicht so viel Schnee liegt, kriegt er auch noch ein bisschen Wasser. Später wird es ein bisschen schwieriger mit Wasser tatsächlich, zumindest mit Sichtbarem. Da merkst du halt schon jede Ecke und du guckst auf die
Uhr. Die Rockies kommen immer näher.
Genau, du siehst in der Fanny Rocky Mountains eben, ne, die Berge und sowas. Und das ist, ich meine, klar, wenn du durch die Alpen fährst, hast du auch diese geilen Panoramen und sowas. Ne, also, ne, Deutschland ist großartig in dem Punkt, muss man einfach sagen. Oder auch eben Österreich. Also ganz klar, so Blicke kriegt man auch hier mal vorgesetzt. Das ist zweifellos. Aber nichtsdestotrotz ist es ja das Gleiche. Ob ich jetzt hier in die Alpen fahre oder sowas, da habe ich auch mein Alpenpanorama, wo ich an jeder Ecke sage, boah, guck mal, wie toll das aussieht. Gerade wenn du es nicht jeden Tag siehst. Und das tun wir nun mal nicht. Und das war dann der Weg. Zwischendrin schon ein bisschen Tiere-Crossing, wurde auch mal vorgewarnt, ne, dass dann irgendwelche Bergziegen oder nee, was waren das? Diese mit diesen dicken Dickhornschafe.
Dickhornschafe, glaube ich.
Diesen gekringelten Hörnern irgendwie. Und die sind ja tiefenentspannt, ne? Da kommt ein LKW-Verkehr und richtig viele Autos, die, ach ja, meine Herde ist gerade am Start, ich laufe mal auf die Straße und bleib mal stehen.
Da stehen auf einmal so 10 Tiere einfach auf der Gasse.
Genau, und du sagst so, Freunde, wir würden gerne mal weiterfahren. Ja, und siehst überall, wenn dir schon Autos entgegenkommen mit Warnblinker oder mit Lichthupe, da weißt du, okay, nach der nächsten Kurve ein bisschen aufpassen. Oder lungern die halt einfach mal da rum und lassen sich teilweise auch nicht vom Auto beirren. Und das ist dann für die halt auch das Gefährliche scheinbar, dass da doch viele Unfälle passieren. Aber fürs Fotomotiv ist ganz witzig.
Ich wollte sagen, wir haben uns gefreut, haben erstmal das Handy rausgeholt und haben fotografiert.
Genau, und dann kam nach Jasper. Jasper war es quasi auch tiermäßig ganz lustig, weil er mitten in der Stadt einfach mal ein Elch rumsteht oder sowas. Ne, das ist dann auch, war es ein Elch?
Nee, es war kein Elch, wir haben kein Elch gesehen.
Weil wir haben, was war anfangs Rentner?
Es waren auch so Reh, irgendwie so eine Kreuzung zwischen Reh und diesem Dickhornschaf, das waren auch irgendwie sowas.
Ja, kann sein. Aber es gibt Bilder auf jeden Fall, wo auch Elche mitten in der Stadt stehen.
Genau, richtigen Elch haben wir nicht gesehen
zu der Zeit. Okay, das stimmt, hast recht, ja, genau. Aber auf jeden Fall auch da Wildtiere, die mitten in der Stadt einfach mal einfach da stehen. So, ja. Ne? Also wirklich, wie wenn ihr hier bei uns irgendwie durch Frankfurt fahren, sagt, ach, guck mal hier, da steht gerade ein was auch immer für ein Tier rum.
Klar, wir haben ja auch mal einen Fuchs im Ort, gell? Aber das ist ja schon eher Stadt.
Ja, klar. Aber gut, das war dann der Weg und dann haben wir dort den ersten richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Hotelstopp gehabt.
Genau, den wir auch tatsächlich vorher schon gebucht haben, weil das war ja auch so eine Nummer. Durch unsere Spontanität waren die nächsten Unterkünfte ja noch nicht gebucht.
Genau, richtig.
aber die 3 Nächte in Jasper waren gebucht, im Jasper Inn tatsächlich. So war ein kleines Hotel.
Nur so klein? Ist die Frage,
Es war keine Hotelkette, das wollte ich damit sagen, sondern es war halt ein individuelles Hotel.
Genau, aber auch mit relativ viel Zimmern, würde ich sagen. Also
ja, es war so ein bisschen Motel-Style in der Anordnung.
Genau.
Also man hatte den Parkplatz in der Nähe der Wohnung oder des Zimmers. Ja. Wir hatten dort das Turmzimmer gebucht.
Ja, richtig. Das haben wir uns dann mal gegönnt. Ne? Das war jetzt auch nicht gerade so ein Schnapp, aber für das, was man bekommen hat, fand ich es gut.
In der Nebensaison kann man das noch machen.
Ja, das kann man auch noch was dazu erzählen. Ne? Also ist ja auch kein Geheimnis, kann man sagen, ich glaube 170 Euro die Nacht oder so fürs Zimmer.
150, glaube ich, ja. Aber
oder 150 genau so vielleicht. Ganz ehrlich, ich kann mich daran erinnern, wo wir letztes Jahr auf dem 80. Geburtstag von meinem Vater waren in Nürnberg, haben wir in der Provinz ein Hotelzimmer gehabt, was meine Eltern dann gebucht haben und haben 120 Euro
130
für die Nacht,
sogar,
oder 130 für die Nacht bezahlt. Das war ein schönes Hotel, überhaupt keine Frage. Ne? Aber es war wie so ein Landgasthof mit einem Frühstück dabei, wo ich dachte so, okay, klar, in den USA ist standardmäßig oft keins dabei, also war
da
zumindest keins.
Ja, ich glaube, wir hätten eins haben können, aber nur in der Saison, also in der Nebensaison gab es werktags kein Frühstück.
Kein Frühstück, genau, weil da ist ja fast keiner. Und wenn du dann aber den Vergleich siehst, was du dann dafür bekommen hast, das Ding, das war ja eigentlich eine Wohnung. Ne?
Ja,
also wir hatten ja irgendwie, das war auf 2 Ebenen verteilt, oben, dann gehst du in so einen Turm rein und oben im Turm hatten wir quasi unser Schlafzimmer, von dem man links und vorne raus Fenster hatte und nach draußen gucken konnte.
Genau, das war schon irgendwie abgefahren.
Aber es war eigentlich nur ein Räumchen, wo ein Bett stand. Ja. Viel mehr Platz war da nicht. Ne? Das war schon, aber dafür trotzdem unten ein Riesenwohnzimmer und genau, so eine,
ein Balkon mit dran.
Genau, draußen, also das war schon für das Geld, muss man sagen, angemessen. Allerdings neben Saisonpreis. Du hast dir mal einen Spaß gemacht.
Ich hab nach dem Urlaub mal geschaut, was es dort kostet und vor allem, wie die Verfügbarkeiten sind in der Hauptsaison. Und es gab von Mai bis Anfang September keine Verfügbarkeiten von mehr als einem Tag. Also man konnte nicht zusammenhängend buchen. Krass. Es gab es einfach nicht. Es war vollständig ausgebucht. Man musste froh sein, wenn man mal eine Nacht zwischendrin irgendwie gefunden hat. Und vor allem nicht nur in dem Zimmer, sondern im gesamten Hotel.
Ja, genau,
also
stimmt.
In allen Zimmern. Und der Preis war, also für das Zimmer ging es Richtung 500 Euro.
Für die Nacht.
Für die Nacht. Also die Preise waren mindestens doppelt, eher dreimal so hoch in der Hauptsaison.
Das ist auch vielleicht so ein Ding, ne, wo man mal über Budget und sowas redet oder wenn wir gerade bei so einem Thema sind. Das sind ja Dinge, also ich würde sowas nicht bezahlen.
Nie im Leben.
Nie im Leben, ja. So toll das auch war, aber das war auch jetzt auch kein, also kein, wie soll man sagen?
Kein Luxushotel in irgendeiner Form.
Genau, das war schon rustikal. Ne? Ja. Also, ne, das war ein bisschen mit Teppichboden und teilweise ein bisschen renoviert, aber wir sind nicht in irgendeinem High-End-Hochglanz-Apartment gewesen, sondern wirklich eher so, wie wenn du daheim dieses Wohnzimmer einrichtest, mit einem schönen Bad und groß und alles. Ne? Also alles toll, will ich auch gar nicht negativ sagen. Aber wenn ich mir überlege, dafür 300, 400 oder 500 Euro für die Nacht zu bezahlen,
niemals.
No way. So, heißt aber im Umkehrschluss, wenn du diese Nebensaison, diese Off-Season-Reise machst, die durchaus Vor- und Nachteile hat, kann man aber vielleicht auch mal sagen, komm, so ein Ding nehme ich mal mit für das Geld.
In der Hauptsaison geht, glaube ich, nur der Campingplatz.
Ja. Ja, ja, klar. Also, weil es einfach, klar, gibt bestimmt genug Leute, die sowas bezahlen, offensichtlich, sonst wäre es ja nicht ausgebucht. Aber ich stelle mir das, also für mich, das ist unvorstellbar. Mhm. Einfach, das ist so ohne Verhältnis. Aber deshalb ist es halt schön, wenn man in der Nebensaison mal sagen kann, komm, das kann man mal mitnehmen. Und es war echt toll, muss man sagen. Tolles Hotel, ja, alles stimmt. Freundlich, Personal gut. Wir hatten am ersten Abend, auch da war ein Grund für dieses Zimmer, weil wir einen Kamin hatten. Auch da so ein Elektrogaskamin halt. Der hat nicht funktioniert.
Wir waren so blöd, haben wir uns am Anfang gedacht.
Und wir dachten, wir sind so blöd.
Es gab keine Anleitung.
Da haben wir dann eine Rezeption angerufen und gesagt, hier Leute, der geht nicht. Und naja, wie das halt so ist, ne, das ist ja wie in Deutschland, weißt du, der Klassiker bei der Computer-Hotline anrufen oder mein WLAN geht nicht. Ja, haben sie das Modem eingesteckt so, ne, oder ist der PC an oder so. Ne? So, erstes Ding war, haben sie denn das Gas angedreht? Ja. Okay, ja. Haben sie denn mal gezündet? Ja, es zündet nicht. Okay. Ja, haben sie den Streichhölzer? Da dachte ich so, also ich habe so ein Ding ja noch nie gehabt. Ne, und dachte so, okay, da strömt Gas aus, was man anzündet. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist, jetzt da im Zimmer mit einem Streichholz da reinzulangen, dieses Ding. Habe ich gesagt, ich mach's nicht. Keine Ahnung, vielleicht fliegt die Bude in die Luft. Weißt du, keine Ahnung. Oder wir sterben an Erstickung oder keine Ahnung.
Wir haben schon den CO2-Melder gesucht.
Genau, den haben wir nämlich nicht gefunden, der angeblich aber dabei war. Naja, und auf jeden Fall, ja, wir schicken jemanden. Da kam dann einer. So zum Thema Fachpersonal, ne, wird überall gesucht, da wird es wahrscheinlich weiterhin gesucht oder sie denken, sie haben es gehabt. Der hat halt genau das gemacht. Der Standarder hat an allen Reglern da drin rumhantiert, der wusste überhaupt nicht, was er tut.
Das war so ein Sunnyboy.
Der sah so ein bisschen wie so Surfer-Typ, zwischen Surfer und Hippie so die.
Dem zwar da halb hinten rausgeguckt hat, als er sich vor den Kamin gebückt hat.
Oh Leute, ey, was ist mit euch? Ja, und dann kniet er da rum und hat eine Viertelstunde in diesem Ding rumhantiert und immer wieder ging es dann so, neue Zündung ging nicht. Wieder ein Hebel nach oben. Ich gucke einfach zu, sagst, das hast du jetzt schon dreimal gemacht. Ja, wieder runter, aber eigentlich müsste das gehen, so hin und her. Dann holt er ein Feuerzeug, hält volles Rohr an Feuerzeug rein, wo ich denke so, Alter, der hat schon
vorher fünfmal das Gas angemacht. Ja,
du hörst mit, wie es Gas tischt, Feuerzeug an, du gehst erstmal so 2 Meter zurück und denkst so, ja okay, hol du dir die Verpuffung ab. Ja, und irgendwann hat es gebrannt. So, und er sagt, ja, jetzt geht alles, am besten sollen wir es nicht ausgehen lassen. Also das ist tatsächlich so, die Standardflamme bei diesen Dingen läuft wohl permanent. Also es war auch im Hotel so, dass ein ganz kleines Flämmchen weiterbrannte.
Im Hotel war halt eine Glasscheibe davor, das Ding war offen.
Der war offen,
Hat mich das nicht so glücklich gemacht.
Ja, und wir haben beide, also das Ding war eine halbe Stunde an, haben wir erstmal die Fenster dazu aufgemacht und haben gesagt, ey, das ist ökologisch halt auch voll für den Arsch. Ich gesagt, das kannst du nicht machen, hier das Zimmer heizen mit Gas und dann hast du paralleles Fenster offen. Und wir haben uns dabei nicht wohlgefühlt und haben gesagt,
wahrscheinlich ist das normal, weil ich meine, das Gas, was austritt, wird ja direkt verbrannt.
Klar.
Dementsprechend ist es schon, hat es eine Richtigkeit, aber so ganz.
Irgendwie
so,
war uns nicht wohl. Wir haben gesagt, wir schlafen dann Etage oben drüber und dann brennt das Ding da unten. Wir haben dann gesagt, komm, es gibt ja auch eine normale Heizung. Haben wir gesagt, nee, komm, so schade es auch ist, ne, weil es ist natürlich trotzdem ein schönes Ambiente, wenn du da abends hier in deiner Bergumgebung sitzt und hast dann ein Feuer an. Aber wir haben dann beide gesagt, nee, das ist uns zu buchstäblich zu heiß und haben das Thema dann ad acta gelegt, haben wir auch drauf beruhen lassen, haben es jetzt nicht weiter beschwert oder so, das ist jetzt auch nicht meine Art. Manche würden es vielleicht machen, sagen, hey, dafür habe ich bezahlt, aber ganz ehrlich, das war jetzt nicht kriegsentscheidend für diese Unterkunft und für die Reise und somit war das halt ein kleiner Wermutstropfen.
Genau.
Genau. Ja.
Was an der Unterkunft sehr toll war, wir hatten auf dem Gelände ein Restaurant dabei,
ja.
Wo wir hingegangen sind, abends direkt, weil wir kamen ja erst spät an, das heißt, an dem Tag haben wir nichts mehr gemacht, außer essen. Und das war echt toll.
Das war echt toll.
Da waren wir die nächsten 3 Tage.
Genau. Also wir waren jeden Abend da, hat immer das Essen gewechselt jeden Tag, und dann gab es immer neue Karte irgendwie. Und auch geil, immer wenn du früh da bist, das war der Vorteil, das war eh nicht überlaufen.
Kamin gesessen.
Die haben einen offenen, echten Kamin mit
also
Kamin.
Also eigentlich den gleichen, wie wir im Zimmer
haben. Stimmt, das war auch so ein künstlicher Gaskamin, aber da liegt halt auch Holz drin, also Pseudoholz halt, was dann brennt. Aber richtig groß.
Das hat echt meine, als ich dieses Holz das erste Mal angefasst habe, hat es so meine... Weiß ich nicht, da ist so ein Traum zerplatzt im Kopf.
Ja, genau,
weißt,
das ist wie so
toll Bohrteile
aus,
und dann hast du das in der Hand und das wiegt keine 100 Gramm. Das
ist ein feuerresistenter Kunststoff irgendwie, das kannst du einfach durchs Zimmer werfen, so leicht ist das. Jedenfalls sind wir da immer zuerst da gewesen in dem Dings, und da sind 2 Plätze direkt vorm Kamin, und das war halt schon geil. Ne? Kommst da rein, das war auch sehr rustikal gemacht, viel mit Holz und so Skigeschichten und sowas drin und irgendwelche alten Deko-Einrichtungen, und dann sitzt du halt am Feuer und kannst halt essen. Das war schon echt cool, muss man sagen.
Ja,
also das war
lecker.
Absolute Empfehlung, ja, genau. Ja.
Da kommen wir vielleicht auch direkt zu einer Frage, weiß ich nicht, die können wir direkt einstreuen.
Können wir gerne machen, ja.
Von dem
Lange Hose Official.
Wo holt ihr euch Inspiration für die besten Restaurants am Urlaubsort?
Eigentlich einfach, ne? Weil also es gibt ja immer noch zum Glück TripAdvisor, muss man sagen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen ausstirbt, dass die Leute nicht mehr so viel Rezensionen verfassen. Aber
man muss natürlich auch schon ein bisschen aufpassen, ob die auch wirklich richtig sind.
Genau, also man muss zwischen den Zeilen lesen. Ich lese oft quer, sprich ich gehe oft nochmal zu Google und google das ganze Restaurant oder was auch immer, wo man halt gerade hin will, und lese da mal quer, ob sich das deckt mit dem, was bei TripAdvisor drinsteht. Und dann muss man schlussendlich sagen, okay, klar gibt es viele Fake-Bewertungen, aber wenn es sehr, sehr, sehr viele Bewertungen sind, würde ich mal sagen, dass es 1000 Bewertungen vom Restaurant gibt und die alle gefaked sind, glaube ich nicht. Und wenn natürlich dann trotzdem eine 4,5 von 5 rauskommt oder sowas, dann sagst du, ey, ich glaube, da kann man hin. Dann gucken wir uns gerne nochmal online die Karten an. Das geht ja bei fast allen Restaurants auch mittlerweile. Ne, dass man mal guckt, passt es überhaupt auch vom Preisniveau her, weil also wir sind beide nicht die Luxustypen, die abends in einem 4-Sterne-Hotel irgendwie oder im Sterne-Restaurant essen gehen müssen. Das ist überhaupt nicht unsere Welt. Also es muss nicht zwingend dieses Fastfood sein, gehört auch mal dazu, finde ich okay, mal was Neues zu entdecken.
Ja, vielleicht auch einfach mal, wenn man irgendwie auf der Durchreise ist oder sowas.
Aber ansonsten muss das halt auch nicht sein. So ein bisschen stilvoll muss es dann im Urlaub auch sein. Aber wir haben auch gar keinen Schmerz damit, was wir auch oft machen, kommen wir wahrscheinlich auch gleich dazu, dass wir irgendwie in Supermärkten uns morgens gemachte Sandwiches holen und dann wirklich Frühstück im Auto machen.
Genau, also ich muss auch dazu sagen, diese 3 Restaurantabende sozusagen waren fast die einzigsten in dem Urlaub, weil wir uns die restliche Zeit großteils selbst versorgt haben, weil wir meistens so in der Pampa übernachtet haben, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit gab. Also da gab es kein Restaurant.
Ja. Wie die Schilder. Nächste Tankstelle in 200 Kilometern. Genau. Das war wie nächstes Restaurant in. Ja.
Genau. Außer die letzten Tage, da waren wir dann nochmal so ein bisschen in der Zivilisation. Ja. Da kommen wir dann noch dazu. Da waren wir noch einmal essen. Somit waren die ersten 3 Tage da schon die Ausnahme. Genau. Und Frühstück hatten wir im Hotel nicht dabei.
Genau. Da haben wir lokal uns bedient, weil wir auch jeden Tag Ausflüge gemacht haben, muss man
sagen.
Genau,
wir waren nur auf Achse.
Genau, also ne, viel Wandern eben natürlich. Was heißt viel Wandern? Viele andere Optionen hat man nicht, wenn man kein Wintersportler ist.
Genau.
Wobei da auch, glaube ich, da Skigebiet nicht aktiv war auch da.
Ja, am Eingang zum Einzelparkway oben waren die Lifte.
Stimmt.
Und wir haben ja morgens die Leute schon an der Bushaltestelle mit Skiern gesehen.
Genau. Stimmt,
da ist schon Skigebiet.
Aber das haben wir nicht gemacht. Also wir könnten es beide wieder lernen, sage ich mal. Also wir haben beide mal, also ich konnte Skifahren und Snowboard fahren.
Ich bin zumindest mal in der 9. Klasse mit der Schule Ski gefahren und habe später mal einen Betriebsausflug zum Snowboardfahren gemacht. Da habe ich aber mehr auf den Arsch gesehen als sonst was.
Okay, alles klar. Aber das ist einfach nicht unser Ding, und auch aus betrieblichen Gründen, ne, wenn wir uns hier die Knochen brechen und nicht mehr mitarbeiten können, ist das halt auch eher semi-gut, und darum sind solche Sachen eher, ich will jetzt nicht sagen, dass wir immer gefahrlos leben. Das Mountainbiken und sowas ist auch oftmals nicht ganz ungefährlich, aber vor allem bei mir, ja. Aber gerade diese Skigeschichten und sowas, das ist so ein Thema, wo ich sage, da passiert so viel, das kann und will ich mir einfach nicht erlauben. Und ansonsten sind wir dann eher in der Mutter Natur unterwegs beim Wandern.
Genau, und da haben wir uns eigentlich immer morgens versorgt. Also sprich, wir sind morgens wieder in den Supermarkt oder in eine Bäckerei, haben uns was zum Frühstücken mitgenommen. Kaffee habe ich im Zimmer gekocht sozusagen, hatten wir unsere Becher dabei.
muss man vielleicht auch dazu nochmal sagen, Supermarkt dort, obwohl es eine Stadt war, ist wie bei uns Tante-Emma-Laden. Vielleicht ja, also ein
es gibt auch
größer.
Keinen Supermarktparkplatz oder sowas, genau. Sondern man parkt da einfach auf der Straße. Gas.
Also ja. So wenig ist dann auch los, ne, weil der Laden so klein ist auch, ne, dass da nicht irgendwie 100 Leute drin rumrennen und du fährst dann mal die Hauptstraße lang. Ach, warte mal, hier rechts, ach, da stimmt, da ist ja gerade der Supermarkt. Wo parke ich denn hier? Ach so, ja, einfach davor. So richtig wie im Film quasi, so alte amerikanische Filme, zack, vom Supermarkt angehalten, ausgestiegen, reingegangen.
Schon
so.
Cool.
Eigentlich cool, ne, ja. Innen drin. Trotzdem, also ich sag mal, Tante-Emma-Laden war ein bisschen untertrieben vielleicht, aber hat nichts mit den Supermärkten zu tun, die jeder bei uns in Deutschland regelmäßig besucht, also nicht mal im Ansatz. Nee. Und vom Walmart und Co. ganz zu schweigen, das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Also das ist wirklich 3-4 Gänge in der Regel, ne? Manchmal mal auch mal 5 Gänge, manchmal nur einer. Aber du kriegst trotzdem alles.
Ja, völlig ausreichend.
Total geil eigentlich, ja.
Das heißt, wir haben uns dort meistens mit Frühstück eingedeckt und auch so fürs Mittagessen irgendwie ein Sandwich oder sowas.
Und das habe ich auch selbst gemacht, auf dem jetzt in dem Fall im Hotelzimmer, dass das Sandwich das geschmiert
haben.
Stimmt,
genau, richtig. Wir haben ja Toast gekauft und alles und, genau. Oder Bagels und haben uns dann selbst was gemacht. Und haben dann immer ganz toll im Auto gefrühstückt. Das war echt cool, weil zu unserer Zeit waren die Tage doch sehr kurz in Kanada. Also sprich, die Sonne ging gegen 9 auf und wieder gegen 5 unter. Und wir waren, also ich weiß nicht, bis um 9 Uhr schlafen im Urlaub, das geht nicht an mich. Also da ist der Tag viel zu kurz. Also ich will ja auch was entdecken von dem Land. Somit waren wir immer recht früh wach, waren dann irgendwann, weiß nicht, zwischen 7:30 und 8 beim Bäcker und sind dann schon mal in die Richtung gefahren von des Ziels für den heutigen Tag sozusagen, haben dann im Auto schön gefrühstückt, bis die Sonne aufging, sozusagen, bis es hell wurde und wir dann weiterfahren konnten.
Genau.
Und das war schon immer sehr chillig. Manchmal hatten wir tolle Plätze mit ganz schönen Blick. Natürlich.
Ja, am ersten Tag zum Beispiel über Jasper direkt, ne, da konntest du quasi über das gesamte Areal drüber gucken. Genau. Oben war ein richtiger Aussichtsspot, ein offizieller. Also echt großartig, ja. Also das ist schon, das macht es im Winter halt auch dann wieder aus. Auch da ist oftmals, je nachdem, was es für ein Ort ist, ist dann auch geräumt, zumindest plangeräumt. Das heißt, man kann mit dem Auto auf geschlossener Schneedecke hinfahren. Das wird jetzt nicht gestreut oder so, dass du dann wie in Deutschland sagst, das ist der pure Asphalt, sondern du fährst oftmals auf plattgefahrener oder plattgewalzter Schneedecke dann dahin und läufst auch durch den Schnee, um da irgendwo mal was zu sehen, aber dann stehst du auf einmal mitten auf so einer Aussichtsplattform und guckst über die gesamte Stadt rüber aus, keine Ahnung, wie hoch es war, auf jeden Fall ziemlich hoch.
Und alleine natürlich.
Und also, allein, kein Mensch da.
Kein Mensch da.
Ja, und das kann man jetzt auch schon sagen, das zog sich den gesamten Urlaub durch, dass wir alle Aussichtspunkte, die wir, oder auch Trails, die wir gegangen sind, fast alleine waren.
Ja.
Also das ist halt echt für jemand, der das sucht und der da Spaß dran hat, kann ich nur sagen, ist das ein absoluter Traum. Also wirklich, natürlich trifft man ein paar Menschen und dann auch erfreulicherweise meistens nette.
Ja, das stimmt. Ja. Wenn man so irgendwie innerhalb von 2 Kilometern eine Person trifft, dann ist die in der Regel auch nett. Also
genau,
die guckt nicht auf die andere Seite wie in Deutschland und grüßt dich nicht, sondern da wird mal zum Teil vielleicht sogar ein kleiner Smalltalk gehalten, wo man herkommt. Und die Leute freuen sich schon immer, wenn sie mal jemand sehen.
Genau, ja. Also das ist genau das. Genau, also so die Verpflegung da, also das haben wir schon gesagt, wie wir die Sachen finden so. Und auch solche Sachen finden wir eigentlich dann auch über, sei es über Google oder halt über TripAdvisor, wo einfach sagen, gibt es hier eine Bäckerei, dann gibt es eine Bakery ein, gibt es ja Kategorien bei TripAdvisor, dann findest du die. Und dann findest du halt einfach echte Perlen immer wieder mal. Die Bakery war auch der Hammer.
Die Bakery war echt super.
Wahnsinn.
Da haben wir wirklich so kleine Croissants und Stückchen und sowas gekauft. Ja. Und auch gar nicht teuer tatsächlich. Es war, meine ich, sogar günstiger als im Supermarkt.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Das Einzige, was teuer war, waren deine Erdnusspralinen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, stimmt. Ja, die hatten nämlich so Peanut Butter, was war das?
Das waren Peanut Butter Pralinen, glaube ich. Die waren auch gekühlt.
Genau.
Also es waren wie so kleine, wie so eine Rumkugel, habe ich jetzt gerade im Kopf, aber halt aus Peanut Butter,
genau,
das war so eine Kugel. Und du hast die gesehen und du bist ja sowieso so ein Erdnussbutterfreak. Dann hast du gesagt, okay, wir nehmen die mit. Und hast aber nicht richtig hingeguckt, wie viele du möchtest und hast ein Dutzend bestellt.
Ja.
Ich dachtest aber, es sind irgendwie weniger, ich weiß nicht, also irgendwie hast du die Größe verpeilt.
Was haben wir so einen halben Eimer vorgekriegt?
Genau, und du bist dann schon raus ans Auto und ich habe bezahlt, glaube ich. Also du bist auf jeden Fall schon weggegangen. Ich stand alleine dann beim Bezahlen und die Frau sagte auf einmal $42.
Und ich dachte, Backwaren,
was ist denn
und
bitte jetzt? Also wir haben ja wirklich nur fürs Frühstück irgendwie 2 Croissants und Zinsschnecken. Stimmt, da gab es so coole Zinsschnecken und alles. Naja gut, ich wollte jetzt nicht die Diskussion anfangen. Ich habe es dann einfach mal bezahlt und dachte, naja, es wird schon. Ich bin dann raus und habe gesagt, oh Gott, deine Erdnussdinger, die waren aber teuer.
Ja, die waren echt.
Genau, also es waren wirklich so handgemachte Erdnusspralinen, wo halt irgendwie 1,50 Euro gekostet hat. Und wir hatten dann
20 oder 25,
ja,
irgendwie sowas,
genau,
keine
also
Ahnung.
Genau, also es waren viele. Und sie waren auch tatsächlich nicht ganz so geil.
Ja, die waren okay. Also wir haben, das war nicht mal noch viel so Bio-Zeug und so wie auch immer. Es ist ganz bekannte Bakery halt da, die für die, ich sag mal, für die Nachhaltigkeit und sowas sehr bekannt ist eben. Und das schmeckt man manchmal vielleicht auch. Also die waren okay. Ne? Für mich als Erdnuss-Fan ist es immer noch okay gewesen. Aber das war nichts, wo du nachher sagst, boah, das war's wert.
Nee, das nicht. Ja, aber die Stückchen waren toll.
Ja, großartig. Also wirklich. Aber so Sachen halt, ne, und da siehst du halt auch einfach überall nette Leute und die morgens zum Quatschen reinkommen und so. Das ist halt geil einfach. Ne? Das ist halt echt noch, obwohl Stadt ist wie Dorfleben, so, ne? Feier ich total. Und so Sachen findet man dann halt einfach. Ne? Oder halt auch so ein Mini-Supermarkt, wo du wirklich einen Gang hast, auf der einen Seite noch, wo die Bedienstete morgens da steht und dir wirklich die geilen Sandwiches schmiert, wo keiner wie der andere aussieht. Also nicht hier so Retortenzeug, sondern wirklich individual zusammengestellt so, ne? Und sagst, geil, so ein Ding, das lacht dich gerade an, komm, für heute Mittag nimmst du so einen mit. Kalt ist ja eh, da wird ja nichts schlecht, wenn du es im Auto lagerst. Genau, also das ist dann schon ganz cool. Und ansonsten, klar, so ein bisschen Knabberkram und sowas nimmt man sich halt mit für unterwegs. Ist ja logisch.
Weil man ist ja auch im Urlaub und da ist der Nagel im Kopf ja auch nicht so groß, so mit Frühstücken im Auto und so Sachen.
Klar. Also ja, ich achte da schon trotzdem
drauf. Ja, natürlich, wir krummeln da nicht rum und haben Küchenrolle dabei. Genau, und
dass das nicht irgendwie versaut und verschmiert wird oder so, aber mein Gott, wenn ein paar Krümel vom Brötchen oder sowas runterfallen, dann sind sie halt runtergefallen. Genau. Ne? Don't be gentle und so ist der Bescheid.
Genau, ansonsten in Jasper haben wir so einiges gemacht. Ich würde da jetzt nicht auf jedes eingehen, sondern einfach mal das Highlight rauspicken. Eigentlich gibt es zwei Highlights, nämlich zum einen der
Maligny Canyon.
Maligny Canyon, genau, das war unser erster Ice Walk sozusagen. Genau. Der erste große Einsatz für die Eiskrallen.
Und zu Recht für die Eiskrallen, weil auch fast nicht zu bewältigen. Also der normale Trail wäre mit Ach und Krach gegangen. Wir haben ein paar Leute getroffen, die keine Eiskrallen hatten, wo du dachtest, Gott sei Dank, aber haben wir welche.
Man läuft halt so auf Eiern.
Also ja, und die rutschen und dann hier festhalten und da festhalten. So. Das sind ja oft, also in dem Fall befestigte Trails, wo die, also der Name bringt es ja schon mit sich, das ist ein Canyon. Man läuft am Canyonrand quasi immer weiter hoch, wo dann oben im Sommer ein Wasserfall zu sehen ist. Da hört man ihn meistens nur, weil er auch zugefroren ist. Ne? War doch klar, ja.
Ja.
Und man kann aber optional auch in den Canyon reingehen. Und das war eigentlich das, was uns so getriggert hat, wo wir das gesehen haben, weil es ja alles gefroren ist, im besten Fall zur richtigen Jahreszeit.
Genau, also man läuft auf dem Flussbett im Canyon sozusagen.
Genau, und da ist natürlich überall in jeder Ecke ein Wasserfall und der auch gefroren ist. Also das heißt, ihr lauft quasi in einer absoluten Eiswüste lang. Vorher haben wir uns informiert, stand überall, ja, man sollte einen Guide nehmen, der das macht. Das sind halt Locals, die mit dir da reingehen. Ne, die wissen, wo es lang geht und so weiter und so fort. Dann hast du auch eine Ausrüstung dabei.
Hast auch einen Helm auf.
Genau, ein Helm wäre Pflicht wegen runterstürzenden Sachen. Gut, du lebst nur einmal. Ne? Da haben wir drauf verzichtet, auf den Helm.
Ja, wir haben auch auf den Guide verzichtet.
Und auf den Guide auch, ja. Ich denke immer an Werner, ne? Wer Werner kennt, ne? Und die Nummer mit echt nicht schlecht, so ein Helm. Ne, Werner auf der Baustelle. Du kennst es auch?
Ja, ich habe mir gerade dich vorgestellt.
Das ist halt total geil. Also bei Werner, da passt halt wie die Faust aufs Auge, ne? Wo die da auf die Baustelle, ja, hier mit dem Helm tragen, dann fliegt dann so ein Stahlträger runter und der ist halt komplett platt und dann sagt er, ja, ist echt nicht schlecht, so ein Helm. Und so habe ich mir auch gedacht, wenn der oben so ein Felsbrocken runterfällt, dann fällt er. Also, weißt du.
Also der Weg zu dem Canyon war schon relativ lang. Also wir sind da irgendwie bestimmt schon, weiß nicht, 3-4 Kilometer gelaufen, bis wir da waren.
Und alles immer durch Schnee, darf man nicht vergessen. Genau. Das ist natürlich auch sehr anstrengend. Ja. Ne? Gerade wenn wir sind ja keine Leistungssportler, ne? Im Gegenteil.
Und dann haben wir den Eingang gesucht, um irgendwie auf dieses Flussbett zu kommen.
Wir sind erst einmal komplett rum. Genau. Also Canyon rechts hoch, dann geht eine Brücke rüber und dann kannst du auf der linken Seite wieder runter. Und dann gesagt, verdammte Scheiße, wo ist denn der Eingang?
Wie kommt man denn jetzt da rein? Wir haben von unten irgendwie immer Stimmen gehört.
Von den Guides, die mit ein paar Leuten durch sind. Und man muss dazu sagen, wir haben es auf den Reiseberichten gesehen, dass da wie so Gates sind, genau. Ne, also so Stahltüren, die mitten im Zaun sind, wo man nicht durch darf.
Mhm. Ja. Aber wir haben keine Gates gesehen, waren keine da.
Doch eine haben wir dann noch gefunden, aber die war zu.
Ja.
Oder willst du was anderes erzählen?
Nee. Also genau, eigentlich gab es 4 Türen und wir sind rein theoretisch schon an mehreren vorbeigelaufen, aber wir hatten sie nicht gesehen, also sie waren nicht da. Somit sind wir erst ganz zum Ende, haben uns dort alles angeschaut, sind dann zurück und haben dann irgendwann tatsächlich auch das berüchtigte Gate gefunden, was natürlich mit einer riesen Kette verschlossen war.
Und danach geht es halt wirklich direkt richtig runter, also alles natürlich Schnee und Eis, ne? Also erstmal nur Schnee bei dem Stück, was runtergeht, wie so ein freigetrampelter Pfad, der irgendwie in die Erde reingetrampelt war, ne? Und da muss man runter, also könnte man runter, soll man aber nicht. Steht natürlich extra da, Achtung, Gefahr und tralala. Und
genau, Durchgang verboten und genau. So weiter.
Und dann denkst du so, ja gut, zum Spaß sind wir jetzt auch nicht hier und jeder sagt es toll. Und also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir diejenigen wären, die, ey, du musst jetzt noch einen Meter am Grand Canyon an die Klippe näher ran, nee, um das beste Foto zu machen. Nee, das
gehört sich auch nicht. Also,
genau, aber das war offiziell, du kannst Guides buchen, mit denen du da durchgehst. Dann haben wir gesagt, also sorry, also das sind dann Dinge, das lasse ich mir dann jetzt nicht nehmen.
Ja, und durch großen Zufall war da auch so ein Loch im Zaun.
Genau, ja. Und dann kletterst du durch das Loch und bist heilfroh, diese Eiskleats zu haben, ja. Weil danach geht es halt wirklich runter und du stapfst halt mit den Eisdingen die einfach zack in den Schnee rein oder in diesen Schnee-Eis-Verschnitt und kletterst halt da runter. Das sind ja nur 2 Meter oder sowas in Summe oder 1 Meter, wenn du die Höhe genau siehst. Aber trotzdem, mit normalen Schuhen, egal wie, wärst du da abgeflogen, weil das sind halt schon 30 Leute durchgelaufen, die Dinger sind glatt und dann fliegst du dann runter ins eisige Flussbett, wo derzeit halt nur Eis war.
Und das war dann wirklich krass. Also wir standen dann wirklich auf diesem zugefrorenen, also zum Teil war es auch nicht ganz zugefroren, man hat noch ein bisschen fließendes Wasser gesehen, mitten in so einem Canyon drin, wo die Wände immer enger wurden und man läuft auf dickem Eis und hast an jeder Ecke Wasserfälle, du hast also gefrorene Wasserfälle, du hast Eismassen um dich herum. Eistapfen
überall, die runterhängen.
War völlig surreal. Also da hätte ich stundenlang in diesem Ding drin bleiben können und an jeder Ecke Fotos machen können. Ja. Also das war absolut.
Und es hat auch wirklich diese blaue Färbung dann mitunter gehabt, ne, wo du so richtig blaue Eiszapfen oder so bläuliche hattest, wo auch immer durch welche Lichtgeschichten das kommt. Es war sehr, sehr nicht blau. Aber total krass. Teilweise musste es dann Umweg über die Felsen wieder gehen, ne, wo du sagst, so, hier kommst du nicht durch, das geht nicht. Da war wirklich dann offener Fluss.
Ja.
Und denkst so, scheiße. Und zwischendurch fragst du dich auch, trägt das Eis wirklich? Aber da so viele Leute drüber gehen,
sagst du halt, komm. Ja, und dann kamen dir dann irgendwelche Guides entgegen mit so einer Gruppe mit Asiaten, die, wenn die da lang gelaufen sind, dann wird es für uns auch funktionieren.
Ja, genau, richtig. Und die waren teilweise auch cool, die Guides haben gesagt, hier, viel Spaß noch, ihr habt den Canyon jetzt für euch allein, wir sind die Letzten so, das da war auch sehr lustig. Auch so,
oh,
das ist jetzt gut oder schlecht. Ja, auf jeden Fall war da wirklich niemand mehr, ne? Und du bist halt allein in diesem Canyon drin, das war schon echt cool. Also das war wirklich das Highlight von Jasper, muss man sagen.
Definitiv. Ja, wahrscheinlich war es sogar mit der coolste Icewalk. Wir haben ja noch ein paar gemacht danach, also wo wir über so Flussbetter gelaufen sind. Aber der war schon am faszinierendsten. Ja,
muss definitiv man tatsächlich sagen. Also das war schon krass. Also kann ich jedem nur empfehlen, wer Jasper macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand Jasper auch von der Stadt her irgendwie am, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, am faszinierendsten einfach.
Ja, finde ich auch, da könnte ich leben, glaube ich.
Ja, das ist so richtig so ein ganz ruhig alles, ne? Wahrscheinlich im Sommer auch nicht mehr so geil ruhig, dann willst du da auch nicht mehr leben wahrscheinlich. Aber wirklich, das war so ein ganz normales Kleinstadtleben, sage ich mal, ne? Und drumherum mal diese geile Natur, also das war schon toll, muss man sagen. Und also wir haben noch ein paar andere Walks gemacht, ne? Wir haben noch
Sanwapta Falls, Alabaska Falls, nur mal, um sie zu nennen. Also wir haben so einige, meistens sind es ja Wasserfälle.
Und auch so einen großen Trail, der sehr schmerzhaft war, weil wir komplett im Arsch waren. Nach diesem Trail, genau, den wir gerade beschrieben haben, haben wir gesagt, komm, wir haben noch Zeit. Außerhalb des Ortes gibt es noch einen, wo man von der anderen Seite über das gesamte Areal gucken kann.
Old Fort Point Trail.
Hast du alles weißt. genau, also das war auch so ein geiles Highlight, muss ich sagen, weil der Weg hoch ist super steil. Also gehst du über so eine Treppe hoch, dann landest du auf so einer Aussichtsplattform, wo du schon eigentlich gute Sicht hast, kannst aber noch viel, viel weiter den Berg hochgehen. Immer weiter und ziemlich steil. Und es ist eigentlich alles dadurch, dass da den gesamten Tag die Sonne drauf scheint, schmilzt es kurz an. Und dann friert es wieder an. Das heißt, du läufst eigentlich nur auf Eis nach oben oder festgefrorenem Schnee. Und da hatten wir eine Situation, wo wieder Leute ohne Eiskleats unterwegs waren und da ist oben jemand ins Rutschen gekommen. Der fand es am Anfang lustig, die haben alle gelacht. Und das ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Bergsteiger kenne ich ja wahrscheinlich eher, also ich glaube, das nennt sich wie so eine Art Grat.
Ja, wie so ein Kamm
Also es ist wie so ein Felskamm, der halt nach oben geht und linksrum wäre es gar nicht so schlimm, da war eher so bewaldet. Rechtsrum, also wenn man berghoch geht, ging es wirklich felssteil runter, bis zu einem Fluss unten. Wer da runterfällt, bricht sich mindestens die Hälfte der Knochen oder ist tot. So, und auf diesem Kamm, der lassen 5 Meter, 6 Meter breit gewesen sein vielleicht, sind oben vor uns Leute gelaufen, die aber nach unten gegangen sind und hatten keine Eisschuhe an. Und da ist einer von denen ins Rutschen gekommen. Wie gesagt, am Anfang, hey, lustig, du hast noch Grölen gehört, hey, halt dich fest und so, ne? Und er hat nicht mehr aufgehört, der konnte nicht mehr stoppen. Der hat die Füße vorne hin, der konnte nicht mehr stoppen. Und alle, die mit auf diesem Berg waren, haben zugeguckt und haben gesagt, was mache ich jetzt? Ich habe noch überlegt, ob ich ihn irgendwie stoppen kann, habe aber gedacht, der reißt mich mit. Ne? Der ist also 2 Meter an mir vorbeigerutscht und ist wirklich vielleicht 2 Meter vor diesem Abgrund zum Stehen gekommen. fand es total lustig, ne, haben sie alle gelacht und hey, und nochmal lustig und tralala, da war keiner, der geschockt war. Ja,
ich glaube, dem ist schwer, das Herz in die Hose gerutscht.
Und ich habe nur gedacht, wie stand ich da so, ach du Scheiße, weil wirklich, da wäre es runtergegangen, der wäre wahrscheinlich nicht mehr lebend da rausgekommen. Mhm. Ne, und da hast du aber gesehen, keiner von denen hatte diese Schuhe an, die sind wirklich wie auf Eiern runter und der ist halt einmal ausgerutscht und dann Abflug.
Schnell.
Und also. Das, also kann ich eben nur raten, zieht euch da die richtigen Geschichten an. Genau, dann hat man noch vielleicht noch eine Sache, die wir erzählen können, die auch das absolute Highlight dort war, muss man sagen, wenn auch ein Lowlight im fachlichen Sinne. Wir sind abends raus und wollten essen gehen.
Nee, wir waren schon essen. Wir wollten nochmal in die Stadt Lichter gucken.
Ach stimmt, genau.
Weil da ja so alles auch, also die haben die Weihnachtsleuchten noch nicht abgehängt,
genau,
sagen wir es mal so. Also Jasper ist im Winter schon schön nachts beleuchtet und da wollten wir einfach mal so ein bisschen in die, ich sag mal Innenstadt, gibt keine richtige Innenstadt von Jasper, aber da, wo halt ein bisschen mehr los ist und einfach mal ein bisschen bummeln.
Gucken. Und da gibt es so einen Zug, so einen ausgestellten, der ist komplett beleuchtet, also wirklich so riesen alter Eisenbahnzug, der komplett beleuchtet ist, eben wo du ein tolles Foto machen kannst. Und da stehen wir am Auto und wollten einsteigen, gucken in den Himmel hoch, krass, glasklarer Himmel, Sterne, haben gesagt, ey, da gibt es nämlich noch einen Punkt, wo wir auch schon gewesen, haben wir schon gesagt vielleicht?
Es gibt einen See, der
oberhalb von Jasper ist.
Oberhalb von Jasper, der Pyramid Lake.
Pyramid Lake, genau.
Da waren wir mittags schon mal gewesen und sind einfach über den gefrorenen See gedabbelt.
Influencer lieben diesen Spot.
Ja, weil es da so eine tolle Brücke gibt, wo man sich draufstellen kann.
Ja. Haben wir natürlich auch gemacht, ein Foto, klar, das ist ja auch keine Schande, aber wenn auch du das
Fluffy
siehst,
hat da gesessen.
Wir haben, Leute, ohne Scheiß, ich hasse ja diese Influencer-Szene, ich hasse es, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, also es ist keine Antipathie, sondern es ist schon mittlerweile zum Hass geworden, wenn ich das sehe, was da sich abspielt, wenn ihr diesen wie heißt der nochmal, der Lake?
Pyramid Lake.
Pyramid Lake, wenn ihr danach im Instagram sucht, findet ihr, glaube ich, 30.000 Fotos. Wie gesagt, wir haben auch Fotos gemacht, jeder macht Fotos.
Ich finde es auch völlig okay, wenn man von dem See ein Foto macht. Wenn
auch von
man
der
aber
Brücke.
Aber wenn man davor sich selbst positioniert für das beste Foto und dafür eine Stunde braucht.
Also wir waren dort und das ist kein Witz, das ist dir aufgefallen, ich habe es danach erst gesehen, da kamen zwei Kerle an mit einem Mädel, das Mädel in einem Art Kostümchen an, also wirklich in einem Kleid, was man vielleicht als Abendkleid irgendwo tragen würde. Stöckelschuhe an und musste von diesen beiden Kerlen gestützt werden auf dem Weg zu dieser Brücke, damit sie auf der Brücke mit ihr in Stöckelschuhen und Kleidchen an auf dem völlig verschneiten, vereisten Weg ihre Fotos machen können. Weißt du, habe ich gedacht, was ist mit euch falsch gelaufen? Und vor allem, wir waren zum Glück vorher da, ich garantiere euch, die steht eine halbe Stunde auf der Brücke und da stehst du da und sagst so, ich wollte eigentlich nur mal ein Foto für mein Erinnerungsalbum machen, tut mir leid, geht jetzt gerade nicht, weil die jetzt ihre blöde Fotosession abziehen müssen. Und das ist halt wirklich immer wieder so, wo du denkst, Leute, was ist denn mit euch los? Ja, und das Ding, guckt euch das an, da sind Leute, die stehen im Bikini da drauf, im Eis. Ja, das sind Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, fast keine Klamotte mehr an und die haben Stöckelschuhe an und was weiß ich was. Da wird sich, also furchtbar. Also, und das ist eigentlich nur eine Brücke zwischen quasi dem Festland, so nennen wir es jetzt mal, das ist nur ein See,
genau,
kleiner,
und der kleinen Insel.
Und der kleinen Insel, die im Sommer halt natürlich Wasser drumherum hat, sieht toll aus. In dem Winter ist sie halt komplett vereist. Kann man tolle Fotos machen, sehe ich genauso, würde ich genauso machen, haben wir auch. Fluffy, wie gesagt, haben wir auch fotografiert. Ich glaube, wir haben uns jetzt gar nicht fotografiert, sondern nur ein Fluffy, das war unser Influencer. aber das ist halt echt der Hass, also wenn du das siehst.
Das stimmt.
Aber lohnt sich
hinzufahren. Aber auf jeden Fall waren wir da tagsüber, es war schon toll.
Und nachts dann, ist es so, dass da oben ist ein, wie nennt sich das, eine Dark Zone.
Der Dark Sky Preserve.
Gibt es in Deutschland auch, irgendwo in Ostdeutschland, Mecklenburg, glaube ich. Wo quasi keine Lichtverschmutzung da ist.
Genau, waren wir vor vielen Jahren schon mal an der Grenze zu Mexiko im Big Bend National Park.
Ja, stimmt.
Da war sowas auch schon, da waren wir schon so fasziniert. Genau. Wenn du in diesen Himmel guckst, du siehst die Milchstraße und
du siehst alles. Du siehst Satelliten, du siehst
Millionen von Sternen.
Also kann man, also wer das noch nicht gesehen hat, für mich war es unvorstellbar. Du kannst dich einfach hinstellen und kriegst irgendwann eine Genickstarre, weil du sagst, ich will hier überhaupt nicht mehr weg. Ich gucke einfach den gesamten Abend, die gesamte Nacht nach oben, weil es so abgefahren war.
Krass.
Wer jetzt sagt, habe schon 2 Millionen Mal gesehen, okay, ich habe sowas da außer damals in dem Big Bend National Park noch nie gesehen und da war es auch nicht so krass wie da.
Ja, aber es ging schon in die Richtung, ja.
Also das war unvorstellbar und wir wussten halt, das ist da oben auf den Bergen, da sind wir nachts auf diesen Berg hochgefahren. Da oben gibt es so ein ganz kleines Dorf noch, so eine Touristensiedlung, so ein Resort. Da haben ein paar Leute irgendwie gegrillt irgendwie, das war's und dann fährst du weiter und es ist stockfinster, du siehst keine Lichtverschmutzung von den Städten, von irgendwas, gar nichts und stehst dann da, machst dein Auto aus und siehst nur die Helligkeit durch die Sterne.
Genau.
Das war echt, da war auch ein bisschen spooky, muss ich sagen.
Ja,
ne? Weil wirklich mitten im Nichts stehst du dann nachts allein da. Und naja, und ich habe dann gedacht, komm, hier mein tolles Samsung-Handy, kann ja Sternfotos machen. Und dann habe ich mir ein Stativ vorher noch gekauft fürs Handy und haben wir aufs Auto das Stativ draufgestellt und das brauchte, glaube ich, eine Viertelstunde zur Belichtung irgendwie dann das Ding. Und da habe ich dann Sternfotografie probiert. Ich muss sagen, fürs Handy, Hut ab, was da rausgekommen ist. Ja, kleines gut, bisschen nachgeschärft.
Bei dem ersten Versuch nach Minute 13 ein Auto gekommen ist.
Ein Auto, wir 13 Minuten waren rum. Wir sind natürlich ins Auto reingegangen.
Es war also kalt.
War ja saukalt nachts. Ne? Und nach 13 Minuten denke ich so, ganz irgendwo vorne im Wald sehe ich ein Licht. Denke ich so, nein, es kommt ein Auto. Und was kam? Leute, die nachts auf der Brücke Fotos machen müssen. Mhm. Hast du die Stimme dann gehört von irgendwelchen Mädels, die da runter sind? Da haben die sich da hingeschafft mit Taschenlampen und haben auf der Brücke dann Fotos gemacht und haben uns beim Anfahren die Lichtverschmutzung gesorgt, dass die Belichtung nichts mehr wurde.
Also auf ein neues. Apropos Taschenlampe.
Ah ja, stimmt. Wir haben zum Glück eine Scantrip-Lampe dabei gehabt, um es genau die iMatch war es, glaube ich.
Genau, die haben wir mitgenommen, genau für so eine Situation, nämlich wenn wir nachts irgendwo hin müssen, dass wir auch was sehen.
Wo war die eigentlich an dem Abend?
Ah, ich weiß auch nicht, im Koffer?
Ich glaub, im Koffer, ja, genau. Die war auch die gesamte Reise im Koffer. Ja, haben wir echt gut gemacht. Hätten wir echt da definitiv gebraucht, weil wir standen da wirklich halt ja im Dunkeln und mussten ein Stativ aufbauen und so. Aber ja, also.
Ja, vor allem mussten wir auch das Licht am Auto ausmachen, wenn wir die Tür aufmachen.
Stimmt.
Weil sonst wäre unser Belichtungsfoto ja auch wieder für die Tonne gewesen.
Das war erstmal so ins Auto wieder eingestiegen. Ah nein, beim Einsteigen geht das Licht automatisch an. Ja, also das war noch das Highlight von Jasper, kann man sagen. Und
genau,
dann,
also das ist aber definitiv empfehlenswert. Also wir haben sogar die ISS gesehen.
Mhm, ja.
Oben, also es war schon faszinierend, das war echt toll.
Ja, kann man echt nicht anders sagen. Also das war ein sehr, sehr eindrucksvoller Moment, muss man sagen. Und so Sachen bleiben dann auch im Kopf.
Genau.
Also das ist einfach krass. Und das sind so Momente, die nimmt man aus dem Urlaub halt mit.
Ja,
ja, und nicht, weil ich jetzt ein geiles Brückenbild mit 2 Millionen Posen gemacht habe. Also so ist meine Meinung zumindest. Aber
und gut. Nach diesem Tag folgte eine interessante Nacht in unserem Turmzimmer.
Ach du Liebe.
Mitten um 3.
Es muss ja so sein, ne? Was passiert, wenn man im Urlaub ist, natürlich? Es geht die Batterie. Was die Batterie?
Ich weiß auch nicht. Also unsere Alarmanlage hatte einen Defekt. Es war hier mitten am Tag natürlich,
also in der Firma.
Wir lagen nachts um 3 schlummernd im Bett und beide Handys gingen auf einmal
mit Alarmmeldungen an.
Die Alarmanlage hier bei Autopflege 24 läuft. So, und du liegst im Bett. Und denkst im ersten Moment nicht unbedingt darüber nach, dass hier gerade helllichter Tag ist und hier Leute am Arbeiten sind, sondern du hast einfach nur Alarmanlage, Einbruch, Feuer, weiß ich
Puls
nicht was.
Von 1000, ne? Und vor allem, wenn du im Tiefschlaf bist, musst du auch erstmal kapieren, was passiert. Erstmal nimmst du ein Klingeln wahr.
Guckst aufs Handy, steht Alarmanlage.
Dann steht Alarmanlage. Dann kriegst du einen Herzkasper, weil denkst, fuck. Ja, jetzt ist richtig Alarm irgendwie, ne, weil du nicht, wie du schon sagst, assoziierst, Deutschland ist 3 Uhr mittags, da bricht gerade keiner ein. So, und dann kriegst du einen riesen Panikanfall und dann musst du in dieser Panik noch versuchen, weil wir können ja die über die Fernwartung auch ausstellen.
Ja, das kommt aber tatsächlich nie vor, somit ist man erstmal überfordert, wie das überhaupt geht.
Du, welche Codes brauchst du dafür? Und dann gibst du die ein, Codes falsch, dann kommt der direkte Anruf wieder danach und denkst, oh nein. Ey.
Im nächsten Moment rief dann der Marcel an.
Ja, genau, weil hier auch irgendwas schief ging.
Hier hat es ja auch gepiepst natürlich.
Genau, ja, hier hat es halt nur gepiepst, ne? Also es ist kein richtiger Alarm losgegangen. Aber boah, ey, das sind Sachen, die brauchst du wie ein Lochenkopf. Echt, da hast du echt Puls 1000. Ja, schön, muss halt so sein.
Es war nur irgendein Defekt, also am nächsten Tag kam ein Techniker, von daher ist nichts passiert. Aber die Nacht war gelaufen, definitiv. Ja.
Das war echt krass, ne? Vor allem, das kann nicht eine Woche vorher oder danach passieren vom Urlaub. Nein, das muss im Urlaub sein. Murphy's Law. Na gut. So, dann.
Genau, das war eigentlich Jasper. Also ein Highlight habe ich nur noch in Jasper, dass wir so einen tollen Mittagsplatz gefunden haben. Aber das kann man halt auch, wenn man ein Foto sehen muss. Genau, wir sind mal wieder ein bisschen rumgeirrt. Ich gucke dann immer bei Google Maps, was gibt es so in der Nähe? Und wenn ich irgendwo Wasser sehe, ist Yvonne ja immer dabei. Also, überall, wo ein See oder
auch
ein Fluss
ist,
muss man hin. Und da war auch ein See und außenrum war eine Straße. Da dachte ich mir, naja komm, da wird ja wahrscheinlich irgendwo ein Plätzchen sein, wo wir unser Mittagssandwich essen können.
Und es ging auch. Und wir haben ein lustiges Foto gemacht, weil das ist das Coole in dem Jeep. Der hat ja Navi drin gehabt. Immerhin das einzige technische Highlight des Autos war ein Navi. Und der Navi-Bildschirm zeigt ja logischerweise eine Karte an. Und das Witzige bei Jeep ist, da ist der Jeep in der Karte drin. Also ihr seht euren Jeep, wie er in der Karte fährt. In der 2D-Karte natürlich. Und wir haben wirklich ein Foto quasi gemacht, wo auf der Karte das Auto genau am Wasserrand steht. Und dann haben wir natürlich ein Realfoto. Also wir haben das Navi-Display fotografiert und wir haben ein Foto gemacht von außen, wo das Auto da steht. Und es ist quasi pari mit dem Ding im Navi. Also wir stehen quasi im See drin.
Genau.
Und da war eine Bank.
Da war eine Bank, genau am Rand von diesem riesengroßen, zugefrorenen See. Phänomenal. Und
kein Mensch.
So weit und breit.
Das war echt auch wieder, genau so Spots sind dann halt echt cool. Ja. Und das findet man halt natürlich zur Main-Season garantiert nicht. Nee, da ist da rundherum
so ein Camping-Platz
Fernresort und was weiß ich was. Da ist alles rein, Remi Demi. Ne, aber genau, so Sachen sind dann halt schon bemerkenswert. Ja, und dann ging es am nächsten Tag auch schon.
Genau, dann kam das Highlight der Reise quasi und das, worüber wir uns auch viel Kopfzerbrechen gemacht haben, der Icefields Parkway.
Genau.
Das ist so die bekannteste Straße eigentlich in den kanadischen Rockies. Mhm. Also das sind zwei Bergpässe sozusagen, die komplett über die Rockies gehen, die natürlich wetterbedingt zum Teil schwierig zu fahren sind. Mhm. Die Besonderheit ist, man hat tatsächlich auf einer Strecke von 250 Kilometern keinen Handyempfang.
Kein Handyempfang?
Nichts.
Und also, im Sommer immerhin mal ein paar Stationen, wo auch Zivilisation im Sinne ist von, da sind mal bemannte Stationen oder
genau,
sowas.
Genau, da ist mal ein Hostel zwischendrin oder ein Campingplatz. Im Winter ist da gar nichts.
Gar nichts.
Also
alles
man hat auf 250 Kilometern Entfernung nichts.
Genau.
Außer mal ein paar Aussichtspunkte, aber man hat keinerlei Zivilisation.
Ja.
Und das war am Anfang, also wir wussten, wir müssen über diese und wollen natürlich auch über diese Straße fahren. Und das war auch am Anfang so der Grund, warum wir auf diese Winterreifen oder auf ein gutes Fahrzeug so viel Wert gelegt haben. Weil das kann da halt schon gefährlich werden. Das Wetter kann in Jasper weiß man nicht, wie oben am Berg das Wetter ist und wie sich dort die Straßenverhältnisse entwickeln.
Es ist halt Gebirge, das ist halt so. Genau. Wer schon mal Bergwandern gemacht hat, der weiß, wie schnell Wetter umschlagen kann und auch unvorhersehbar und dann wird es kriminell.
Das war auch der Grund tatsächlich, warum wir das zweite Hotel dann nach diesem Icefields Parkway erst einen Tag vorher gebucht haben, wo wir uns sicher waren, dass die Wettervorhersage so ist, dass wir den Weg fahren können.
Ja.
Weil wenn wir die Hotels schon gebucht hätten und es gab keinen anderen Weg, also außer vielleicht 1000 Kilometer Umweg, aber man musste da drüber. Somit haben wir das Hotel dann oder beziehungsweise die Hütte danach auch erst ganz spontan gebucht.
Weil es gibt auch Situationen, wo der Icefield Parkway gesperrt wird sogar.
Genau, also man fährt da hin und hat dort eine Tafel, die 4 Punkte beinhaltet. Einmal perfekt.
Also Road Conditions steht drauf.
Genau, richtig.
Und da sind Blinklampen, die signalisieren, was gerade akut ist. Ne? Von perfect oder good oder irgendwie sowas steht dann da. Dann kommt moderat.
Genau, dann pur.
Pur hatten wir.
Genau, und closed.
Und closed, genau, richtig. Das sind die Stufen, die es gibt. Also wir hatten quasi die Stufe vor closed.
Genau, wir kamen dorthin und es war ein rotes Licht mit pur.
Mhm. Und dann denkst du, ups, okay, die Wettervorhersagen waren gar nicht so krass gewesen, aber man kriegt ja nicht auf 200 Kilometer mit, ob da irgendwo mal Schnee ist oder so. Das ist halt nur mal ein Berg.
Es war zumindest nichts gesperrt in irgendeiner Form, dass irgendwelche Teile gesperrt waren.
Und dann denkst du so, okay, ja.
Wir haben dann erst nochmal unser Frühstück gemacht am Eingang, bis es hell wurde.
Ja.
Dann haben wir uns gedacht, naja, scheiß drauf, komm, das muss klappen, wir haben ein gutes Auto.
Und wir haben unsere Notration dabei. Wird tatsächlich absolut nicht vorgeschrieben, aber dringend empfohlen, Notrationen fürs Auto inklusive Kerzenblut. Wir hatten ja eine Scantrip-Lampe.
Ja, wobei ich hatte Kerzen.
Und du hast sogar Kerzen dabei. Also sogar Kerzen soll man mitnehmen. Decken.
Gut, wir hatten unsere gesamten Klamotten dabei. Ja, dementsprechend war das
da war das okay. Und Notverpflegung, Wasser, die Sachen mitnehmen. Weil wie gesagt, wenn irgendwas passiert, du baust einen Unfall oder du fährst in ein Tier rein und ein Auto ist fahrunfähig, kann es sein, dass über Stunden kein einziges Fahrzeug mehr da kommt.
Da fährt auch eigentlich am Tag nur jeweils ein Streufahrzeug. Nämlich eins, was von Jasper kommt und nach, und wahrscheinlich tun sie in der Mitte einfach einmal drehen. Ja. Also einer fährt bis zur Hälfte und der andere wieder zurück.
Und auch das mal als Info, es wird nicht gestreut, sondern nur die Straße mit Rollsplit gemacht. Also sie räumen und machen Rollsplit, auch aus Umweltgründen.
Genau, und den Rollsplit eigentlich auch nur an Steigungen.
Genau, richtig.
Ansonsten wird nur geräumt.
Ja. Das merkt man auch sehr schnell mit dem Rollsplit, wenn euch nämlich ein LKW überholt bei solchen Witterungsbedingungen. Also der Strecke ist LKW-Verbot, aber an anderen Stellen in Kanada. Und du hältst dich an die Geschwindigkeiten, da fährt ein Holz-LKW mit einem 20 Meter Anhänger hinten dran an dir vorbei und denkst so, okay, ich fahre schon eigentlich zu schnell. Mhm. Und das ist eine bergige Strecke und der wirbelt dann diese Steine hoch. Wir hatten 1 Milliarde Steinschläge.
Ja, also ich glaube, wir hatten bereits nach einem Tag war die gesamte Scheibe schon
komplett am Arsch. Also für Autopfleger der Hass.
Gerade die Scheibe von dem Jeep, die ist halt auch, glaube ich, relativ steil und das war Katastrophe. Du hast irgendwann schon gebremst, als Autos in die Nähe kamen, weil wir wussten, es batscht gleich
das tut echt weh. Ecken. Also ich meine, euch brauche ich nichts erzählen da draußen, ne? weil jeder Steinschlag ist für uns immer so, oh nein, hoffentlich nichts kaputt und ihr fahrt da und es geht quasi im Sekundentakt so. Du fährst über so eine Straße und geht tack, tack, tack und auf einmal tut es richtige Schläge und denkst so, oh scheiße. Aber gut, das nur am Rande dazu und wir sind die Strecke natürlich gefahren.
Genau, das Wetter war leider Gottes nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Mhm. Also es war sehr relativ diesig. Also es hätte noch schlimmer sein können. Ja. Es war nicht totaler Nebel. Man konnte schon gucken, aber der blaue Himmel war
immer mal, aber
nicht wirklich zu sehen. Also es wäre echt rein optisch viel, viel schöner gewesen mit tollem Wetter.
Kann ich halt nicht aussuchen.
Aber ist, wie es ist. Hauptsache, es hat nicht total geschneit und wir konnten fahren. Und man muss auch dazu sagen, die Straßenverhältnisse waren also wir hätten sie uns schlimmer vorgestellt, aber man muss sagen, man ist eigentlich trotzdem dauerhaft auf Eis gefahren.
Ja, immer wieder. Also es gibt mal schwarze Flecken, dann wieder Schnee und also es war immer so ein bisschen wechselhaft und man, das größte Problem ist, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ist, dass man sehr, sehr schnell sich zu sicher fühlt. Das ist eine ganz große Gefahr, finde ich. Natürlich sind wir in Deutschland jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so krass, aber hier bei uns im Taunus zumindest immer wieder mal Fahrten auf Schnee gewohnt. Also Deutschland und Winterfahren ist jetzt zumindest für mich persönlich nichts, was ich sage, oh, noch nie gemacht. So, aber natürlich machst du es nicht so oft und die Winter werden immer dünner, sage ich mal, in Deutschland, somit auch nicht so. So, dann fährst du dann, hast dann diese Eisflecken und da, das, dann lässt es auch mal ein bisschen angasen, ne? Fährst auf einen Parkplatz, der voll Schnee ist, guckst, wie sich der Jeep im Schnee verhält, wenn du mal richtig den querstellst und so. Und irgendwann sagst du, hey, komm, das Ding, das läuft. So, und dann, na klar, der Icefields Parkway ist natürlich so Rocky Mountains, du bleibst an jeder Ecke stehen, weil es halt immer wieder eindrucksvolle Bilder gibt, die du machen kannst.
Wenn du das Glück hast, dass da auch mal ein Aussichtspunkt geräumt ist.
Ja, wir haben dann teilweise auf der Straße einmal gestanden.
Ja, genau, ne? Weil das, du hast gar nicht hinaus, die Möglichkeit, genau.
Ne? Du stehst an der Straße und die ist halt so teilweise schwarz, teilweise weiß, ne? So, wo du denkst, da fahre ich ja sonst schon seit 100 Kilometern drauf. Ne? So, und dann bleibst du stehen und sagst, ey, dieses Bild, das musst du festhalten. Einfach eine kilometerlange Straße, links, rechts, verschneite Wälder und ganz am Ende siehst du die Rockies, musst du ein Foto machen. Tür aufgemacht, ausgestiegen und fast auf die Schnauze geflogen, weil die Straße spiegelglatt auf diesen weißen Flächen war. Und dem denkst du so, ups, ich fahre da seit 100 Kilometern drauf und fahre hier mit 80, 90 Sachen drüber. Ne? Und du machst ja dann
solange du nicht bremst und nicht um die
genau.
Kurve fährst, ist alles gut.
Ja. Und dann machst du überhaupt keinen Kopf mehr. Und dann wirst du wieder so ein bisschen geschärft, wo du sagst, okay, vielleicht ein bisschen wie der Piano machen.
Ja, da muss nur irgendein Tier rauskommen.
Klar. Und das ist schon, ja. Das haben wir ein paar Mal dann gemerkt, wo wir gesagt haben, oh, hier könnte man mal anhalten. Drückst auf die Bremse so, ups, ABS regelt. Und du merkst, wie das Ding ins Rutschen kommt. Und denkst so, scheiße, okay, das ist gar nicht so cool. Also in Summe muss man aber sagen, ein Großteil des Icefields Parkway war für unsere Verhältnisse harmlos. Wenn das für die pur ist, dann will ich nicht wissen, was, ab wann der geclosed wird.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt auch tatsächlich Horror-Stories, die wir leider im Vorfeld schon gelesen hatten für den Parkway, wo Leute wirklich auf dieser Strecke stecken geblieben sind.
Weil in Schneewehen. Du kannst halt niemanden rufen. Du hast kein Handynetz, du musst warten, bis irgendwann mal wieder einer vorbeikommt. Ja. Und der kann erstmal auch nichts machen, wenn da hier so ein Tourist vorbeikommt, außer dass er dich vielleicht mitnimmt.
Ja.
Was soll er denn tun?
Klar, kannst nichts machen.
Und natürlich musst du auch damit rechnen, dass du vielleicht selbst mal in so eine Situation kommst, dass irgendwo einer liegen bleibt und du kommst.
Du musst auch überlegen, was du tust, weißt du, ne? Weil ich meine, es gibt genug Horrorfilme.
Ja.
Wrong Turn und so Geschichten, ne? Wo du weißt, was machst du? Aber das kannst du ja nicht machen, Leute da stehen lassen.
Nee.
Aber es gibt echt eine Geschichte, und die ist wohl wirklich wahr, von einem Taxifahrer, der da eine Fahrt gemacht hat. Ich glaube, es war ein Taxifahrer, und der ist in eine Schneewehe gekommen. Und der war, glaube ich, 2 Tage lang in dieser Schneewehe festgesteckt, bis jemand dran vorbeigefahren ist, ein Räumdienst oder sowas, und hat entdeckt, dass da ein Auto drin steckt. Weil die halt wirklich den Schnee zur Seite räumen, wenn gerade viel Schnee ist. Und da hast du halt meterhohe Schneewände am Rand, und der ist in Schleudern gekommen, ist wirklich in so ein Ding reingefahren, es hat weitergeschneit, kein Auto kam, und am nächsten Tag war der da eingeschneit. Ja, da hast du halt richtig die Arschkarte. Ne?
Also das war bei uns tatsächlich so, dass zu der Zeit, als wir dort waren, es nicht wirklich viel geschneit hat.
Mhm.
Die Wochen davor, also wir hatten jetzt nicht so viel Schnee.
Ja.
Wir haben uns auch tatsächlich ein bisschen geärgert, dass wir es kaum erlebt haben, dass es geschneit hat. Außer die letzten Tage hat es mal geschneit.
Dann waren wir auch froh, dass die Tage davor es nicht so war.
Ja, das stimmt. Aber wir hatten halt nur alten Schnee sozusagen, der schon sehr festgefroren war.
Aber auch toll. Also es ist alles vollgeschneit gewesen. Genau. Bleibt dann einmal dauerhaft kalt und dann hast du halt eine schöne Winterlandschaft. So wie ich es mir in Deutschland gerne erhoffen würde im Winter, statt diese Matschepampe. Aber ist halt da nicht.
Genau, Icefields Parkway war genau toll. Also wir sind lang gefahren, haben ständig angehalten, haben Fotos gemacht, haben geguckt. Etwa in der Mitte ist eine Besonderheit, die uns, hat seine Schattenseiten, würde ich sagen.
Ja.
Das Columbia Icefield.
Ein Gletscher.
Genau.
Ja. Ganz schwieriges Thema natürlich, weil wir wissen alle über die Gletscherschmelze hoffentlich Bescheid und dass das nicht gut für unsere Umwelt und für uns alle ist, dass über die Gletscher abschmelzen. Und das ist da absolut auch so dramatisch so, auch in Kanada, was natürlich auch das Ökosystem entsprechend auf den Kopf stellen kann und wird und vielleicht auch schon tut, keine Ahnung. Und der Mensch ist halt leider Gottes nicht nur generell an der Situation schuld, sondern forciert es da auch noch im Sommer, im Winter nicht. Im Winter war es echt so, wir waren an dieser Stelle, wo im Sommer tausende Touristen am Tag durchgeschleust werden, wo 2 Autos standen. Am Anfang stand gar keins da, dann kamen 2 noch dazu. Und wir konnten wirklich so an den Rand von dem Gletscher quasi über so ein paar Eisflächen laufen, wo so Aussichtspunkte halt sind.
War jetzt in dem Fall auch nicht so beeindruckend, weil es eh überall Schnee und Eis war. Also
das ist
war
halt das Schwierige. Ne? Du siehst halt viel Eis und sagst, ja okay, du stehst jetzt hier auf dem Gletscher irgendwie. Was aber ein Problem ist, und das haben wir da gesehen, weil da diese Hauptstation war, die fahren im Sommer mit umgebauten Gelände-LKWs, kann man sagen. Also wer so Paris-Dakar kennt, der kennt vielleicht diese Riesenteile, die da mitfahren manchmal. Ne? Mit so 3 oder 4 Achser sogar wahrscheinlich. Und die werden knallvoll mit Touristen gemacht und die Bretter mit denen dann über die Gletscher drüber. Also wirklich über den Gletscher.
Das nicht ist nur ein bisschen dran. Wie auf dem Mond lang.
Genau, ja. Und das finden die Touristen halt ganz toll. Hey, ich bin über den Gletscher gefahren. Ich persönlich frage mich, was daran so geil ist. Sei es drum. Und da fahren die halt wirklich den gesamten Tag mit diesen Offroad-Teilen und forcieren halt weiterhin die Beschädigung am Gletscher eben. Warum da nicht in dem Bereich, wo sehr, sehr viel für die Umwelt gemacht wird, muss man sagen, auch viel für die Tiere gemacht wird, auch gerade was so Bärenthema betrifft, warum da nicht mehr gegengesteuert wird, wahrscheinlich weil das Geld halt im Vordergrund steht, keine Ahnung. Also wir hätten es sowieso nicht gemacht, aber erfreulicherweise im Winter wird es auch nicht gemacht, somit bist du wirklich da komplett allein und kannst dir den Gletscher, sei es spektakulär oder nicht, eine Eisfläche mehr und Berge mehr, so muss man es halt vor unserer Warte auch sagen, aber zumindest ist das schon ziemlich bedrohlich, wenn du so diese Gletscherschmelze da siehst, noch die Fotos siehst, die es dann im Netz dann gibt, wo man sagt, komm hier vor 10 Jahren und jetzt und das ist schon heftig. Aber es ist zumindest ein Punkt, den muss man gesehen haben. Ne, tatsächlich gibt es Leute, die sagen,
zwangsweise vorbei.
Guckt's euch an, wenn ihr, solange ihr es noch angucken könnt. Aber das ist nochmal so ein Punkt mittendrin. Ansonsten fährt man einfach und sagt genau. Hier und da mal stoppen.
Und dann kam noch so ein Highlight.
Ein Highlight Tages. Mit großem Umweg.
Genau, es gab in der Nähe, also von eine Abzweigung von diesem Icefield Parkway kommt man zu dem Abraham Lake. Das ist im Sommer einfach nur ein riesengroßer See. Also der ist, ich glaube, 32 Kilometer lang. Also der ist wirklich riesig. Im Winter absolut spektakulär, weil da drin Methanblasen hochkommen, die im Winter gefrieren. Also das heißt, man hat eine Eisfläche, also der gesamte See ist gefroren. Und in diesem Eis sind Bubbles.
Genau, also wirklich quasi
Blasen, die man in dieser Eisfläche sieht.
Und
sieht
überall.
Phänomenal cool aus. Das Besondere ist, normalerweise denkt man sich ja, naja gut, aber da liegt ja Schnee auf dem Eis, man sieht es nicht. Aber diese Gegend ist so stark vom Wind betroffen, dass da einfach kein Schnee auf diesem See liegt. Also der wird wahrscheinlich direkt immer weggeblasen. Somit ist das eine klare Eisfläche.
Klare, dunkelblaue Eisfläche, wo du auch die Steine drunter siehst. Du läufst über das Eisen, siehst unten drunter die Steine vom Boden.
Genau, du siehst es, total siehst krass. Den Boden, genau. Ja, das war aber ein Umweg von in Summe 120 Kilometern, also 60 Kilometer One-Way. Wir mussten den gleichen Weg wieder zurück.
Und wir waren schon viele Stunden unterwegs.
Genau, wir waren schon viele Stunden unterwegs, wollten in unserer Unterkunft auch im halbwegs Hellen noch ankommen und wussten, okay, wenn wir das machen, haben wir etwa 20 Minuten Zeit an diesem See. Naja gut, aber ich meine, irgendwann später wieder zurückfahren tust du nicht und es einfach weglassen ist auch nicht. Also haben wir uns entschieden, scheiß drauf, wir machen das.
Ja.
Der also Weg hat sich ganz schön gezogen dahin.
Extrem
definitiv.
Gezogen,
ja. So, und dann kamen wir dahin und saßen noch im Auto und dachten, brauchen wir die Eiskrallen? Naja komm, das ist ja jetzt einfach nur ein See. Das schaffen wir auch mit den normalen Schuhen.
Bis zum See ging es auch.
Halbwegs, da war zwar auch viel Eis, aber es ging halbwegs.
Aber das Eis war geschottert, also genau. Da hat es halt nicht viel geschneit auch, ne?
Genau, ja. Das Problem war allerdings, dass der Uferbereich zu diesem See stark abschüssig war und dieser gesamte Uferbereich auch komplett gefroren war.
Durch den
also
Wind
das ist durch diesen Wind war das auch eine komplette Eisschicht, die abschüssig war. Wir standen dann da und dachten, ja, okay, auf den Hintern setzen, runterrutschen geht.
Haben ein paar Leute gemacht.
Unten hin. Aber wie verdammt nochmal kommen wir wieder zurück?
Haben auch ein paar Leute versucht.
Genau, die sind einfach auf allen vier nach oben, sind dann wieder runtergerutscht und haben dann wieder aufs Neue versucht.
Also du warst auf dem See gefangen quasi. Also sie kamen schon irgendwie hoch natürlich, aber ja, mit aber Ach und Krach.
Das ging gar nicht. Jo, was haben wir gemacht? Nee. Die 20 Minuten waren eigentlich schon rum.
Ja.
Ich laufe zurück zum Auto, hol die Eiskrallen.
Ja.
Das war tatsächlich die beste Idee überhaupt, weil so konnten wir einfach rumlaufen. Es war eisekalt auf diesem See durch diesen Wind und es waren irgendwie 0 oder Minusgrade. Es war sackenkalt.
Ja. Aber hat sich echt gelohnt.
Aber also, es war toll.
War brutal.
Also ich glaube, wir waren über eine Stunde dort.
Ja, bis die Zeit vertat, ja. Und man sieht eigentlich nur Bubbles im See.
Genau, ne? Aber du siehst überall neue Bubbles und dann läufst du noch ein Stück und hier sind schönere Blasen, wie man das eben so von den Perlen auf dem Auto kennt.
Genau, das war auch krass, ne? Die Sonne ging unter, ne? Und da hast du ein ganz anderes Lichtspiel dann auf dem See halt, ne? Und das war echt krass einfach. Das war so surreal, ne? Warum diese Bubbles da sind. Ich habe das ja mal nachgelesen.
Hast du schon mal ein Fluffy Bild von mit den Bubbles gepostet?
Ja, im Urlaub vielleicht eine Story.
Als Podcast.
Ja, stimmt. Bild im Urlaub habe ich bestimmt eins gepostet. Aber also das ist auch so ein Ding, das muss man gesehen haben. Also diesen Umweg, den würde ich jedem empfehlen.
Ja, da würde ich sogar von Calgary hinfahren.
Ja, weil das ist einfach echt krass. Also es ist wirklich, auch wenn es nur Bubbles sind und nur ein See, der zugefroren ist, aber sowas Phänomenales, irgendwie so ein Schauspiel, keine Ahnung. Also das war für uns persönlich, muss ich sagen, einfach extrem eindrucksvoll. Und man hat sich nicht geärgert, diesen gähnend langweiligen Weg, weil er ist echt stinkelangweilig. Ja. Man sieht ein paar Felsen, man sieht ein bisschen Schnee. Also das war echt eine öde Strecke, wo du auch nicht schnell fahren kannst, natürlich wie überall da. Ja, da hängst du dann da und denkst so, Gott sei Dank bin ich da und
nein, vor allem wieder zurück. Dieser Bubbles Viewpoint, nenne ich es mal, ist auch ziemlich am Ende dieses Abraham Lakes. Mhm. Also das heißt, man sieht schon den Abraham Lake und fährt danach immer noch 30 Kilometer weiter, genau, um zu diesem Aussichtspunkt zu kommen.
Ja, es war sehr
Bist du müde?
Oh nee, ich muss gerade mal kurz gehen. Wir müssen immer überlegen, ob wir diesen Podcast vielleicht sogar auf zwei Ausgaben aufteilen, weil wir sind jetzt bei der Hälfte und haben schon 2 Stunden gebabbelt.
Ja, ich glaube wahrscheinlich.
Wo wir gerade bei Bubbles sind.
Ja, wahrscheinlich hören wir wirklich auf.
Und dann nächste Woche, Marcel, der auch noch Urlaub hat, schießt mal nächste Woche noch einen durch.
Und wenn den zweiten halt keiner mehr hören will, dann haben wir halt für uns geredet, auch egal.
Na, okay, kleine Urlaubserinnerung.
Ja, wahrscheinlich macht das dann. Außerdem wollen wir noch Pizza heute machen.
Oh, stimmt, ja. Aber vielleicht sollten wir noch die Tour noch zumindest zu unserem Abseitshaus vielleicht noch.
Genau, also wir machen mit den Dings fertig.
Denkst du, wir kriegen da noch einen Rest?
Ja, auf jeden Fall. Es sind dann auch noch 3-4 Fragen danach.
Genau. Also wir haben dann ja, hast du ja schon erwähnt, ne, auf dem 2 Stationen nicht im Vorfeld gebucht.
Genau, wir haben die letzte Station haben wir im Vorfeld gebucht und jetzt die dazwischen aber nicht, weil wir einfach nicht so genau vom Zeitplan her wussten.
Und es war so, da haben wir ein bisschen gepokert auch, weil wir hatten eigentlich an einem Ort, der noch weiter wäre als da, wo wir jetzt dann untergekommen sind, bei der nächsten Station, in Golden.
Page ist in Utah.
Ja, genau, Golden. Ja, in Golden hatten wir die Option auf ein Haus, ein einzelnes Haus im Nirgendwo.
So ein Airbnb-Ding.
Es war ein Airbnb, aber ein absolutes Hightech-Haus mit allem Schnick und Schnack, ne, mit super modern, mit, also wirklich, ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt, da ein Haus hinzubauen und warum, dass man das darf auch noch. Also das Ding wahrscheinlich hat das Ding irgendwie, keine Ahnung, 2 Millionen gekostet oder sowas, weiß ich nicht. Also es war echt krass, zwar nicht gigantisch groß, aber es war wirklich Hightech, auch mit Abwasser und allem drum und dran. Ne? Und Vorgabe, man muss ein geländegängiges Fahrzeug haben, um hinzukommen im Winter. Wo wir gedacht haben, okay, haben wir. War völlig out of budget, muss man sagen. Ne? Das Ding war sackteuer, wo wir gesagt haben, nee, aber es hat keiner gebucht. Und das vielleicht schon mal vorab, das kann ich jedem nur empfehlen. Mir geht es gar nicht ums Preisfalschen, aber die Frage kostet nichts. Und ich bin jemand, der fragt einmal und wenn ich was haben will, dann buche ich mir trotzdem, aber Fragen kostet nichts. Man kann auch bei Airbnb zum Beispiel unter Umständen die Leute anschreiben, kann sagen, hier, guck mal, hier, habt ihr eine Lücke drin. Ich bin da auch ganz transparent. Ich sage dann auch, das ist über unserem Budget, aber ich finde euer Haus toll und vielleicht ist es so, dass ihr es lieber voll haben wollt. Wenn ihr seht, es ist ein Leerstand und es lohnt sich und ihr habt vielleicht einen Last-Minute-Preis, haut's mal raus. So, das ist so meine, also ich mache ja auch nicht jede Woche
Airbnb. Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich auch unsere erste richtige Airbnb.
Aber ich habe dann einfach mal nett gefragt so, und war auch netter Kontakt und ich finde immer, das ist wie wenn du über Preise redest, wenn jemand sagt, hier könnt ihr bei der Poliermaschine was machen, ich sage, du, es tut mir leid, ich kann nichts machen, dann fand ich ein nettes Gespräch, der Gegenüber kann das positiv aufnehmen. Fertig, ist völlig legitim. Ich verurteile auch keinen Kunden, der sowas bei uns macht. Ich finde nur diese Falscherei-Scheiße. Weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wie sieht's denn aus, habt ihr den Last-Minute-Preis, die sagt, Beispiel 100 Euro die Nacht und ich sage, ja, gehen auch 80. Mhm. So, weißt du, da könnte ich dann ausrasten. Sowas ist null meine Mentalität und finde ich auch schlimm. Wir sind nicht auf dem Bazar, weißt du, das finde ich halt immer. Aber die Frage nach Last-Minute ist, denke ich, wie bei Hotels auch,
eben, weil wir wollten,
Standard.
Genau, wir wollten ja für in 2 Tagen buchen.
Genau, also 2 Tage davor, die hatten 10 Tage Leerstand laut Kalender und ich habe gedacht, gut, wenn die sagt, ist halt leer, ist mir auch egal, dann sagt sie nö. Ja, und irgendwie lief die Kommunikation aber dann nicht so richtig. Die wollte uns eigentlich ein Special machen, hat es dann irgendwie nicht gemacht und am Ende haben wir gesagt, komm, weißt du, es ist uns zu heiß. Das war eigentlich so unser Wunsch, in Kanada einen Ort zu haben, wo wir wirklich im absoluten Nirgendwo sind. Mhm. Andererseits haben wir wieder gesagt, boah, willst du das wirklich? Ja, andererseits haben wir gesagt, wie cool es mal wäre, so dieses wirklich Hüttenfeeling irgendwo. Ich meine, das wäre eine Luxushütte gewesen in dem Fall. Aber eigentlich war so Blockhütten-Style so unser Ding, wo wir Bock drauf gehabt hätten.
Und am Ende war es auch echt gut, dass es nicht funktioniert hat, weil dieser Ort Golden war nicht so golden.
Wir waren ja einmal da und der war
wir waren nur im Supermarkt, so aber das war irgendwie.
Die haben halt ein Skigebiet, ne, was halt wohl recht bekannt ist.
Aber der Ort war nicht nett, also nicht hübsch und
gar nichts.
Also wir haben uns dann dafür entschieden, wirklich in eine richtige Holzhütte zu gehen, mitten im Niemandsland. Also
in einem kleinen Holzhüttenpark, muss man sagen.
Genau, also es waren, ich glaube, 17 Holzhütten, die in der Nähe von einem Fluss standen wirklich im absoluten Niemandsland. Also es waren 40 Kilometer in die eine Richtung und 40 Kilometer in die andere Richtung.
Allerdings schon an der Bundesstraße.
Genau, also an der Bundesstraße, aber die nächste Stadt war jeweils 40 Kilometer entfernt. Genau. Dazwischen gab es nichts.
Gar nichts, wirklich nichts.
Also der Yoho National Park sozusagen ist dort. Ja.
Dort gab es eine Tankstelle. Da war so ein kleines, da war auch mal kurz durch.
Ja, ich weiß, es sah aus wie eine Tankstelle, aber gab es da wirklich Sprit? Ja.
Durch dieses kleine Kaffee, also da waren, also da sind vielleicht 100 Leute, die da wohnen, wenn es viel, das ist schon viel.
Genau, stimmt, da sind wir mal vielleicht so ein Mini, wobei das Restaurant, glaube ich, im Winter geschlossen hat.
Auch also vielleicht sind 50 bis 100 Einwohner, das gibt es mittendrin noch, ansonsten ist wirklich nada.
Genau, gar also das war wirklich, und das waren sehr moderne, also es waren rustikal moderne Holzhütten, sage ich mal, also die sahen.
Ja, es war so ein Mix, also weiß ich nicht. Also genau, jetzt die Frage, wie modern definiert.
Ja, es war
also,
halt es helles gab kein Holz. Plumpsklo. Ja, genau. Also es, ja, das Bad war jetzt nicht so luxuriös, aber es war absolut toll. Ja. Es war so mit so riesen Holzbalken.
Also wirklich, genau.
Kamin drin, offener Kamin, doppelstöckig. Also oben war mit so einer Empore, wo man schlafen konnte.
Coole Besonderheit. Da man, was ich auch geil fand, nicht vor seiner Hütte parken durfte und konnte.
Genau, gab es einen Schlitten.
Da war ein Verschlag quasi mit so einem Container, wo dann Schlitten drin waren. Und habt ihr euch einen Schlitten geholt und habt darauf euer Gepäck gepackt und habt im Schlitten dann das Gepäck dann hingefahren. Großartig. Also im Sommer brauchst du natürlich keinen Schlitten. Da hast du wahrscheinlich schon, da gibt es auch so Rolltrollis mit Wagen. Ja. Aber wir haben halt einen Schlitten gehabt und haben unsere Sachen mit dem Schlitten gefahren. Total geil eigentlich.
Und hatten vor der Tür gab es halt eine Feuerstelle und einen Grill.
Genau, ja, der Scheiße war. Ich wollte fürs gute Gewissen die Wurstgrill, die wir vorher 40 Kilometer entfernt im Supermarkt geholt haben, und der Grill, der war einfach
wir
so
haben auch,
schlecht.
Ja, doch, wir haben auch Burger auf dem Grill gemacht.
Quatsch.
Klar, wir haben Burger gegessen.
Ja, wir haben mit drin gemacht. Die haben sofort wieder aufgehört. So, okay. Der war absolute Mist. Das war ein Festgasanschluss tatsächlich, wo ich dachte, geil, aber der hat überhaupt keine Power gehabt. Also das Ding hat null funktioniert. Ja.
Aber die Hütte war echt cool. Also das war so typisches Kanada-Feeling. Auch natürlich waren noch ein paar Hütten um uns rum, aber das war auch egal.
Ja, viele waren auch gar nicht belegt. Und lustigerweise, das sind so die, wie sagt man in Kanada immer, also wie sagt man, der Geldadel aus Calgary, der kommt am Wochenende zum Ferienmachen immer raus. Ne? Und das war echt krass. Wir waren ja über ein Wochenende da und dann auch am Werktag.
Genau, in der Nacht von Sonntag auf Montag waren wir dann eigentlich alleine.
Ich glaube, zwei Hütten belegt.
Ja.
Und es war ein bisschen spooky, war es, weil nebendran war eine Schlittenhunde-Station. Also da sind die.
Also die sind nicht von dort gestartet, sondern die haben dort nur geschlafen. Sozusagen.
Genau, die haben quasi da ihr Areal, wo die Hunde unterbringen, und die haben halt wirklich, wie ihr das von den Schlittenhunden kennt, so halt gebellt und gejaut. Und teilweise mitten in der Nacht hörst du da draußen, wie es dann dieses Geheule von den Hunden losging. Das war schon gerade, wenn du dann allein draußen am Feuer stehst und im Stockfinstern, war das schon ziemlich speziell, aber war absolut großartig. Also muss ich sagen, das war echt eine Sache, die kann ich jedem auch nur empfehlen. Wenn man da eine Chance hat, im Sommer mutmaßlich auch unbezahlbar. Ich habe nicht geguckt.
Ich glaube, ja.
Ist im Winter auch jetzt gerade kein Schnäppchen, muss man auch ehrlich sagen. Aber im Sommer fürchte ich, dass es in die Region geht, wie das, was wir aus Jasper gesagt haben.
Wir haben 180 Euro bezahlt für die Nacht, für die ganze Hütte. Mhm. Auch kein Schnapp, aber für so ein ganzes Ding schon.
Ich meine, wir hätten theoretisch, das waren
Es war aber auch ein Last-Minute-Preis zumindest,
ja,
muss ich sagen.
Genau. Also das war auch so ein Ding, den haben wir angefragt. Ne? Ja. Du hättest das normal buchen können, gab es auch bei Airbnb. Dann habe ich gesagt, hier, wie sieht's aus? Die Hütte steht leer. Haben wir nochmal ein bisschen Nachlass bekommen. Hätten wir aber auch so oder so gebucht, muss ich sagen. Also das war einfach eine Frage, wie sieht's aus? Ja. Und viele bieten standardmäßig schon eine an, wenn die sehen, es ist nicht voll. Und darum kann man da ruhig mal mit reinem Gewissen nachfragen, ohne hier zum Falscher zu werden. Und wenn die sagen, nee, hätte ich trotzdem genommen. Und das war wirklich absolut der Hammer. Also
wir sind vorher noch auf dem Weg in Lake Louis zu so einem Mini-Supermarkt gefahren, haben uns dort noch haben eingekauft für die nächsten drei Tage sozusagen, haben uns dann dort selbst verpflegt.
Wobei in Golden, der war wirklich verhältnisgroß.
Aber in der Hütte war wirklich Vollausstattung, also mit Kaffeemaschine, Herd, alles, was man braucht, um komplett sich zu versorgen. Genau. Es waren auch Gesellschaftsspiele da und alles, also das war wirklich.
Fernseher hast du da natürlich noch und also es ist wirklich, also wirklich.
Netflix-Zugang hatten wir sogar, gell?
Hatten wir da auch Netflix? Ja, doch, stimmt, klar, auch Netflix, genau.
Ja, also das war echt, das war so, also was Unterkunft angeht, glaube ich, schon das Highlight im Urlaub, weil es einfach was Besonderes war. Es war nicht ein normales, typisches Hotel oder eine schöne Wohnung, sondern es war einfach, ja, also wenn man Holzhütte sagt, denkt immer jemand, wir haben in so einer Hütte geschlafen, aber es war halt wirklich eine richtig schöne, große Hütte
Aber ich meine, das ist ja eigentlich so das Typische, so kennt man das eigentlich auch. Gibt es ja auch in Deutschland die Holzhäuser, wenn es was Leute im Ort halt haben.
Es war eher ein Holzhaus statt eine Holzhütte.
Genau, ein Holzhaus, muss man sagen. Genau. Ne? Aber auch so diese typische Dreiecksform, ne? Also wie so ein
ne? Dach.
Also eigentlich nur das Dach bis zum Boden im Prinzip. So, aber also wirklich alles toll, muss man echt sagen. Das war ein Highlight der Unterkünfte.
Ja, definitiv.
Und es war wirklich schade, dann weg zu müssen. Aber da reden wir dann vielleicht beim nächsten Mal.
Eine kleine Anekdote erzähle ich dazu noch, nämlich über unser Abendessen. Wir haben Burger gemacht mit Süßkartoffeln. Ne? Also ich habe einfach Süßkartoffeln in Scheiben geschnitten, ein bisschen Gewürz drauf und in den Backofen gestellt als Beilage. Und das war so ein Backofen, den wir aus den USA kennen, wo digital die Temperatur eingestellt wird. Ja, und wir sind in Kanada, also sprich Kanada hat Grad und Kilometer, also nicht wie in den USA, also
metrische System,
wo du Fahrenheit und Meilen hast. Also stelle ich, wie ich das zu Hause auch mache, 180 Grad Backofen, mach die Pommes da rein, Tommy kümmert sich um die Burger. Burger sind fertig. Süßkartoffeln waren irgendwie 25 Minuten im Backofen. Wir holen die raus.
War wie die rohe Kartoffel gebissen. Ja,
die waren noch genauso hart wie am Anfang. Ah. Bis wir dann rausgefunden haben, dass der Ofen Fahrenheit hatte.
Warum auch immer.
Ich vermute, es ist ein Ami-Ofen gewesen. Die haben den irgendwie in Amerika gekauft.
Vielleicht, ja.
Ich weiß nicht. Also in der nächsten Unterkunft war es genauso. Da hatte der Ofen auch Fahrenheit-Angabe.
Also Wenn das ein Rädchen gewesen wäre,
hätte ich es auch verstanden.
Ja, klar.
Aber dadurch, dass es eine digitale Eingabe war, habe ich gar nicht gemerkt, dass es bis auf 450 geht.
Also wir haben quasi versucht, Kartoffeln auf
70 Grad
zu machen. Das hat nur einen begrenzten Erfolg gehabt. Somit war das so ein bisschen geteiltes Abendessen.
Haben wir erst den Burger gegessen und später die Kartoffeln.
Das war ein bisschen schade, aber mein Gott, das war echt.
Was ist passiert?
Also das war schon echt, also die war auch innen drin, die Hütte, muss man auch mal sagen, ne, das war halt sehr, sehr rustikal auch gemacht. Auch da hingen so alte Skier an der Wand, das hing eine Knarre irgendwo, so ein altes Flint irgendwie.
Ja, und auch so ein Bärenfell.
Und ein Bärenfell, ne, ich glaube an der
Treppenaufgang,
Wand. Am Treppenaufgang mit Bärenkopf sogar dran, was garantiert echt war, das war kein Fake. Also das war echt, irgendwo hing noch ein Geweih und so, also es war schon viel Klischee auch mit dabei irgendwo, ne, aber es hat gepasst. Es war nicht so, dass du da drin warst und hast gesagt, oh Gott, ja, da muss jetzt nicht noch so ein Geweih hängen oder so.
Ne? Nee, es war echt stimmig. Das war stimmig alles, einfach, das war echt schön
gemacht.
Die Heizung war ein bisschen laut.
Ja, stimmt. Das war. Ja, und es ist auch nicht so, also so ein großes Ding dann warm zu kriegen, ist auch nicht so ohne, weil wir haben permanent eigentlich diesen Elektrogas-Kamin laufen gehabt. Ne? Das muss man auch mal. Stromverbrauch und so und Gasverbrauch war bestimmt immens. Und wir haben eine Zusatzheizung noch angehabt und das war teilweise gerade so ausreichend. Also es war schon. Klar, weißt du, wie die isoliert sind, so ja, Holzhütten gar nicht. Weißt du, wie Holz isoliert?
Du hast ja innen und außen Holzstämme, also mehr Dämmung als das Holz ist da nicht.
Also das war dann schon, aber in Summe war es schon, also es war eine tolle Erfahrung und wie gesagt, gerade diese Einsamkeit da ist dann schon so,
Wir haben sogar Marshmallows über dem Feuer gemacht.
Ja, stimmt, wir haben Marshmallows, da haben wir gesagt, das war auch so, können wir auch nochmal erzählen, gerade, das passt jetzt ja noch ein paar Minuten, wo wir in diesem Golden waren, haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir da, jetzt holen wir Marshmallows, weil die hatten noch so Stäbe, zu Marshmallows machen und die Feuertonne, wir hatten Feuerholz gekauft.
In der Tankstelle?
In der Tankstelle, ja, auch geil.
$15, so ein kleines.
Das ist auch richtig hardcore, wenn du das dann siehst, so ein Bündel Holz für 15 Tacken, das ist dann nicht so okay. Aber egal, so ist es halt, die wissen, die Touristen, die wollen sowas machen und dann kann man es halt bezahlen. War ja auch völlig okay, wir haben jetzt nicht jeden Abend da Feuer gemacht, von daher hat es gepasst. Und wir sind, glaube ich, eine Viertelstunde kreuz und quer durch diesen Supermarkt geirrt, um Marshmallows zu finden.
Das glaubt man gar nicht, gell? Das ist ja so ein typisches amerikanisches Gut Kanada, weiß ich nicht.
Haben wir auch dann gesagt, vielleicht nicht ganz so typisch.
Es war Katastrophe. Und dann gab es einen Beutel halt irgendwo, der im untersten Fach lag. Ja,
also wir haben es dann wirklich mit Glück gefunden, irgendwie nach einem tausendsten Durchgang, wo wir schon dreimal dran vorbeigelaufen sind. Ach da, guck mal hier. Ums Verrecken nicht. Keine Marshmallows gefunden. Da denkst du, Leute, wo sind wir hier? Aber wie gesagt, Kanada ist vielleicht wieder ein bisschen anders. Also in Amerika hätte es das nicht gegeben, glaube ich.
Und man muss auch dazu sagen, wir haben den Dreh noch nicht so hundertprozentig raus zwischen es schmeckt geil und es ist verbrannt. Also es ist schon.
Das ist die große Kunst wahrscheinlich,
gar nicht, das Marshmallow. Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, muss ich sagen. Du hast es besser gekonnt als ich.
Aber man muss auch da sagen, so eklig eigentlich Marshmallows sind, wir würden es beide nicht kaufen und so essen.
Nee, aber wenn die so richtig gut gemacht sind und dann weich und ein bisschen karamellisiert sind, war es schon ganz geil.
Das muss man schon sagen. Also man muss natürlich aufpassen, dass nicht den Mund verbrennt. Haben
wir nicht auch Würste gekauft und wollten die da drauf machen? Das hatten wir nur vorhin, haben es nicht gemacht. Ich glaube, wir haben es in die Pfanne geschmissen.
Ne? Ja, die wären auch pechschwarz geworden. Also
das Feuer hat auch nicht so gut gebrannt.
Ja, das war auch vielleicht gut. Wir hatten auch nicht so viel Holz da und gesagt, komm, morgen müssen wir nochmal. Und wir konnten ja nicht wieder einfach mal die 40, 50 Kilometer zum Holz holen fahren. Ist alles nicht so einfach. Man muss sich schon ein bisschen arrangieren. Aber ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal im Podcast mit Marcel gesagt, was ich so beeindruckend fand, auch wenn man natürlich, man will ja nicht zurück, also zurück nach Kanada vielleicht schon, ich wollte was anderes sagen, man will nicht in seinem Leben einen Rückschritt machen. Das ist ja immer das große Problem der Gesellschaft auch, dass man sagt, wenn ich mal einen Status habe, den möchte ich nicht mehr verlieren.
Man möchte im Urlaub nicht schlechter wohnen als zu Hause.
Nee, das wollte ich nicht sagen. Das wollte ich gar nicht sagen. Das auf keinen Fall, darum geht es gar nicht. Es geht um die Verpflegung.
Ach so.
Wo wir vorher einkaufen waren in dem Supermarkt in
Lake Louis.
Lake Louis, genau. Das war ja wirklich auch, ich glaube, der hatte drei Gänge. Mhm. Drei Gänge und die waren keine 30 Meter lang. Die waren eher 5 bis 8 Meter lang. So, hatte vorne eine kleine Frischabteilung, wo es auch ein bisschen Fleisch und sowas gab, wo es Backwaren gab, dann gab es halt Konserven und natürlich auch die typischen Haushaltswaren. Also mit, war da auch mit Lebensmitteln nicht so viel, weil es halt eben Eingang mindestens sowas wie Putzmittel und sonst irgendwas war. Und was ich echt beeindruckend fand, man hat trotzdem alles bekommen. Also, ne, es ist ein, habe ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet mit Marcel, aber dass man so ein bisschen gegroundet wird, auch wieder in dem Punkt, wo man sagt, brauche ich diesen Überfluss überhaupt? Brauche ich einen Supermarkt, wo ich ein Regal habe, wo es 40 Chipsorten gibt und eine Fleischtheke mit 1 Milliarde Fleischstücken, wo der reichen wird halt die Bratwürste und hier das coole Steak. Selbst da gab es irgendwelche Premium-Steaks.
Ja,
in diesem Mini-Supermarkt konntest du dir irgendwelche geilen US-Choice-Beef, was weiß ich was holen, wo du gedacht hast, hä, hier?
Mhm.
Ja, klar, kann man jetzt Gegenfrage stellen, muss es sein, dass man ins Nirvana da irgendwo hin solche Sachen transportiert, anstatt was anderes, aber egal. Fakt ist trotzdem, du kriegst alles, du läufst da durch und sagst nachher nicht, ach scheiße, das gab's nicht, das gab's nicht. Gab halt keine 30 Erdnussbutter zu Hause, sondern nur eine oder zwei. So what? Ja, aber dieses bisschen wieder auf ein Basic-Level zurückzukommen und trotzdem damit zufrieden zu sein, fand ich persönlich irgendwie, also ich fand's krass einfach. Das war so ein bisschen, man ist es halt gewohnt, in den Supermarkt zu gehen und sich zu ärgern, zu sagen, oh, die haben aber heute nicht die Butter da oder die haben heute nicht den Joghurt hier und es stehen noch 30 andere da, die willst du aber nicht.
Nee, aber es stimmt schon, aber wenn du dir so überlegst, am Ende, was kaufst du denn, wenn du in deinen riesengroßen Edeka gehst, du kaufst eh immer nur das Gleiche.
Meistens ja, deine favorisierten Produkte,
genau,
klar.
Richtig.
Aber wenn du natürlich die anderen favorisierst, dann sagst du, warum ist denn mein X-Joghurt nicht
klar,
da oder
das stimmt,
das?
Aber wenn du dort lebst, dann kennst du die anderen Produkte
klar.
Vielleicht auch gar nicht.
Da ist vielleicht für die Leute eher, die in einen großen Supermarkt kommen, die erschreckende Erkenntnis, was es alles gibt. Aber trotzdem, weißt du, man ist ja hier so weggekommen von diesem Thema mit alle Tante-Emma-Läden sind gestorben und sowas. Mhm. Weißt du, auf dem Dorf früher, wo ich aufgewachsen bin, ist es so gewesen, wir haben einen kleinen Tante-Emma-Laden gehabt, sogar zwei, ja, auch in der Größe wie den. Und auch da hast du eigentlich alles bekommen.
Ja.
Ja. Heute würdest du sagen, was will ich denn da? Da gibt es ja nichts.
Heute hast du den Regiomat, wo du dir noch aus dem Automaten ein paar Sachen machen kannst.
Aber
ja, es ist schade. Also mir würde es auch reichen. Also ich könnte dort leben, glaube ich. Mit das
also ich denke das auch, weißt du, weil das ist genau dieses Ding. Warum muss es denn immer dieser mega Überfluss sein? Und wenn man unbedingt was Größeres einkaufen will, mit ein bisschen mehr, dann fährt man wirklich ein paar Meter weiter und holt dann halt, okay. Aber für die Grundversorgung kannst du wunderbar leben, ohne dass du ein XXXXL-Angebot hast.
Deswegen ist es für uns im Urlaub vielleicht auch so was Besonderes. Also ich finde es wirklich cool, auch in so kleinen Städten immer wieder mal zu sein und wirklich sowas mal wieder zu erleben.
Also ja, absolut. Also deshalb finde ich persönlich, ist das auch mal wieder wie so eine, nicht Bewusstseinserweiterung ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine, das hört sich jetzt hochtrabend an, dieses Erden oder sowas ist auch ein bisschen zu hoch gegriffen vielleicht, aber einfach, dass man wieder dieses mit weniger zufrieden zu sein.
Ja,
ja,
das
und
stimmt.
Das ist, glaube ich, so in der Bevölkerung mittlerweile auch nicht mehr so, dass die Leute sagen, das reicht mir. Ich glaube, den meisten Leuten wäre das einfach zu wenig. Darum gibt es ja diese Kritik überhaupt überall. Ne? Wenn es heißt, der Supermarkt hat jetzt gerade keine Coca-Cola. Ja, mein Gott, dann nehme ich halt Pepsi.
Ja.
Oder halt trink halt keine Cola oder so. Ja, wen juckt's denn? Ja, aber da geht für die Leute die Welt unter. Und da musst du halt nehmen, was du kriegst. Und es geht trotzdem gut. Also von daher, das war auch nochmal für mich persönlich so ein schönes Erlebnis und auch ein schöner Eindruck. Also ja, das waren eigentlich erstmal so die.
Genau, da sind wir eigentlich in der Hälfte angekommen. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss.
Genau.
Dann haben wir sogar noch die Möglichkeit, falls jemand jetzt zu Hause das gehört hat und irgendwas noch wissen will oder dazu noch eine Frage hat, hat er die nächste Woche noch die Möglichkeit dazu, das
Schickt
loszuwerden.
Gerne
genau.
Eure Fragen noch zu, was noch was ist. Wir haben noch ein paar offen, die wir im zweiten Teil beantworten. Also dementsprechend, die sind nicht verloren, keine Sorge. Kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu. Und ich glaube, das macht mehr Sinn.
Ja, ich denke auch. Dann, wir machen dann nächstes Wochenende weiter. Falls ihr jetzt keine Lust mehr habt zuzuhören, dann nehmt euch für nächstes Wochenende was anderes vor.
Genau, es niesen nämlich auch schon wieder. Wir müssen jetzt noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren.
Und dann können wir ja nächste Woche nach dem zweiten Teil sozusagen noch die Auslosung von dem Gewinnspiel letzten Monat machen.
Ach stimmt, das soll zu der Glücksfee sein, stimmt.
Genau, das machen wir dann. Dann überlegen wir uns auch noch, was diesen Monat
genau, zu gewinnen. Genau, richtig, wir sind noch ein bisschen im Hintertreffen, genau.
Genau.
Und dann geht's weiter. Dann hoffe ich.
Sind wir nächsten Samstag nochmal im Urlaub.
Wir sind nochmal im Urlaub. Juhu. Genau. Also ich bin mal gespannt, wie die Leute das aufnehmen. Und ich hoffe sehr, dass es euch nicht gelangweilt hat. Auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, doch, Kanada will ich gar nicht. Oder was labert ihr über Urlaub? Aber vielleicht war es trotzdem eine schöne Unterhaltung für euch.
Feedback freut uns.
Und genau. Also gerade Yvonne natürlich, weil sie natürlich heute wieder maßgeblich an diesem Podcast beteiligt war. Sie hat auch die Vorbereitung gemacht mit der chronologischen Auflistung, wann, wie, wo, was. Obwohl sie sehr, sehr viel im Kopf behält, wo ich sage, wie hieß der Ort nochmal? Und sie weiß es noch von vor 5 Jahren. Bei mir löscht sich so namenstechnisch alles aus dem Gedächtnis, was ich nicht.
Der Urlaub ist lange im Kopf.
Ja, der Urlaub ist lange im Kopf, aber nicht die Orte bei mir. Hm. Also dementsprechend, ja, gerne Feedback geben. Hashtag Yvonne for Podcast, wisst ihr ja Bescheid.
Ja.
Den gibt es ja schon. Genau, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle einen schönen Sonntag oder beliebigen anderen Tag, wenn ihr diesen wunderschönen Podcast konsumiert. Und keine Sorge, Autopflege kommt auch wieder, denn der Marcel kommt auch wieder. Der ist in einer Woche auch wieder da und dann geht's
genau, und es wird im zweiten Teil auch noch ein bisschen Autopflege geben.
Oh ja, massiv.
Ja.
Aber richtig auf Detailing-Niveau, das kann ich euch versprechen. Kleiner zumindest Spoiler.
Das halbe Auto.
Ja, fürs Foto haben wir Detailing gemacht.
Freut euch drauf, nächsten Sonntag.
Genau, in diesem Sinne, bleibt gesund, Leute, bleibt Mensch und pflegt Autos, wenn das Wetter zulässt. Und ja, noch ein paar schöne sonnige Tage.
Genau, macht's gut.
Bis dann. Tschüss.